2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Millerntor Nummer 37, Mittwoch, 1. Februar 2017. Wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume im Herzen der Gegend, gerade am Millerntor. Gucken auf ein dunkles Heiligengeistfeld, weil zur Ausnahmsweise mal wieder kein Dom ist. Und haben uns hier heute zu sechst zusammengefunden, um diese Sendung gemeinsam zu bestreiten. Mein Name ist Mike und ich fange mal zu meiner Rechten an, wer uns hier auch noch ja, zugegen ist Sebastian für die Technik.
Moin, Mike, ein bisschen eingerostet im Winter.
Ja, Winterpause hilft ja keinem. Mir gegenüber ein Kurzarmhemd oder ist es hochgekrempelt?
Das ist hochgekrempelt.
Hochgekrempelt, Johnny.
Ich hatte noch einen kurzfristigen Arbeitstermin und musste seriös wirken und trotzdem so tun, als ob ich arbeite. Deswegen habe ich mein Hemd angezogen, aber die Ärmel hochgekrempelt. Damit haben wir.
Das bist du Klempner?
Ja. Deswegen auch nicht. Jetzt haben wir unsere Schuldigkeit als Fashion-Podcast auch wieder abgeleitet, deswegen können wir direkt weitermachen.
Ja, im Fred Perry Rollkragenpulli, Justus.
Hallo. Das ist kein Rollkragenpulli, weil das hat einen Reißverschluss und hat nur so einen Kragen. Man kann es gar nicht rollen. Ich glaube, Rollkragenpullover musste ich anziehen, bis ich 11 Jahre alt war, aufgrund Erkältung und seitdem habe ich das nicht mehr getan.
Was geschwollene genau? Lymphknoten, vielleicht sowas?
Ja, vielleicht sowas, das hat meine Mutter mir dann immer. Aber ist egal, das ist ein anderes Trauma, über das ich nochmal berichten werde.
Da war mein Sohn nämlich gerade.
Was passiert mit dem Rollkragen helfen gegen Erkältung?
Wie? Naja, warmer Hals. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das musst du mit meiner Mutter besprechen. Ich mach's nicht mehr in meinem Leben.
Gut, Mama Justus, gerne in die Kommentare.
Ich kann das nicht so mit Internet.
Zu meiner Linken im Roten, das ganze Stadion-T-Shirt, Christoph.
Ja, ich dachte, ich setze auch nochmal mit dem limitierten Sonderstück aus unserer 1910-Edition ein kleines Zeichen.
Sehr schön, sehr schön.
Guten Abend, ja, freue mich auf die Sendung.
Und als Gast haben wir eingeladen Sandra Schwedler, Aufsichtsratsvorsitzende des FC St. Pauli. Herzlich willkommen.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Und nach dem letzten Podcast hätte ich mir auch denken können, dass Kleidung hier wichtig ist und hätte mir vielleicht auch was Spezielleres noch anziehen sollen.
Ja, wir sind ein bisschen enttäuscht, aber wir werden drüber wegkommen. Ja, Sandra ist natürlich nicht nur Aufsichtsratsvorsitzende, sondern macht auch ganz viele andere Dinge und hat auch, bevor sie das wurde, schon ganz viele andere Dinge in der Fanszene des FC St. Pauli gemacht. Das werden wir alles ausführlich nachher beleuchten. Wer dementsprechend fehlt in der Runde, das werdet ihr festgestellt haben, ist Wolf. Er, Zitat, fährt heute seinen neuen Eisschnelllaufanzug ein. Wir erwarten spektakuläre YouTube-Videos, kommen später. Ich soll aber von ihm trotzdem etwas Werbung machen, und zwar für, Achtung, mitgeschrieben, barrierefrei-ins-stadion.de, jeweils mit Minus getrennt zwischen barrierefrei, zwischen ins und zwischen Stadion. Da geht es um einen Reisebegleiter für den barrierefreien Zugang in die Stadien der Ligen 1 bis 3. Da kann man sich also darüber informieren, zum Beispiel über die Rolli- und Sehbehindertenplätze. Es geht um barrierefreie Anreise, es gibt einen Stadionplan etc. Und es gibt eben auch Audio-Takes aller blinden Reporter. Das ist teilweise noch im Aufbau, aber ich glaube, haben sie inzwischen so ziemlich alle zusammen. Und dementsprechend sehr hilfreich, kann man mal drauf klicken. Werden wir nachher natürlich dann auch verlinken. Dann möchte ich mich bedanken bei denen, die gespendet haben. Und das ist jetzt eine etwas längere Liste, weil wir das beim letzten Mal vergessen haben zu erwähnen. Dementsprechend vielen, vielen Dank an Marco, Tobias, Olaf, Helga, Martin, Carsten und gleich zweimal Sebastian. Also getrennte Sebastians. Und bei der Gelegenheit, dann gleich natürlich nochmal der Appell, bewertet uns gerne bei iTunes. Wir haben trotz 3000 Hörern im Schnitt nur 66 Bewertungen da ist also noch Luft nach oben. Und wenn ihr keinen iTunes-Account habt, macht gerne überall sonst Werbung für uns, das freut uns dann sehr. Beschäftigen heute werden wir uns zum einen mit den Personalien der Winterpause, mit dem Heimspiel gegen Stuttgart, den Begleiterscheinungen und was daraus vielleicht an sportlicher Perspektive für den Rest der Saison noch zu erwarten ist. Und dann natürlich im Teil 2 ausführlich mit Sandra. Sehr schön. Damit sind wir bei den Personalien. Wollen wir erst die Abgänge machen? Wir haben das mal vorher so gar nicht vorbereitet.
Ja.
Ja, ist gut. Dann beginnen wir mit Jakob Rasmussen, der im Sommer gekommen war von der U19 von Schalke. 17 Spiele in der Regionalliga für uns gemacht hat und jetzt zu Rosenborg Trondheim gewechselt ist.
War wahrscheinlich nicht so ganz die Perspektive, die irgendwie erhofft war, ne? Also für ihn, glaube ich, hätte es eher Richtung Anklopfen an Kader erste Mannschaft sein sollen. Ja, in der Regionalliga ganz okay gespielt, war ja auch präsent. Und ist ja irgendwie auch mit extremen Vorschusslorbeeren eigentlich gekommen, ne? Weil Kapitän bei Schalke ist U19 vorher. Mir fehlt so ein bisschen der Sachverstand, um bewerten zu können, ob der jetzt für zweite Liga irgendwie besonders gut gewesen wäre, aber scheint ihn dann ja in seine Heimatliga zurückgezogen zu haben. Man könnte jetzt weinen, weil großes Talent, das uns nach einem halben Jahr sofort wieder verlässt. Andererseits traue ich da der sportlichen Leitung doch wieder genug Kompetenz, das zu erkennen.
Ja, aber Heimatliga stimmt ja schon nicht, weil der war ja Däne, glaube ich.
Der ist Däne, ja.
Und
ist nach Norwegen gegangen.
Aber fast.
Ist ja irgendwo nördlich von uns.
Ja, ja. Madrid, Mailand.
Damit.
Was mich dann heute stutzig gemacht hat, ich habe das nochmal nachgelesen, dass er ablösefrei gegangen sein soll. Das würde mich dann doch eher tendenziell wundern, weil ich denke, wenn man ihn jetzt gehen lässt, weil mangelnde Perspektive bei uns, ne? Aber gut, wissen wir jetzt so nicht. Es sei denn, jetzt könnte jemand was dazu sagen. Nein, okay. Aber ja, 17 Spiele in der Regionalliga. Ich meine, der kommt aus der A-Jugend. Natürlich hat er wahrscheinlich gedacht, er wird da näher rankommen. Aber wenn ich jetzt sehe, Yi-Jung Park hat am Wochenende gespielt, die Rolle hätte er auch ausfüllen können. Also ich fand ihn in der Regionalliga, wenn ich ihn gesehen habe, eigentlich immer sehr gut. Also, packen wir ab unter Schade und wünschen ihm alles Gute. Zweite Personalie, Marvin Duksch. Auf dem Weg, uns in der Relegation wieder zu begegnen. Jetzt die Rückrunde bei Holstein Kiel. Ich denke, war vielleicht nicht der glücklichste Auftritt hier und kann dann nur dort besser werden. Möchte jemand was ergänzen oder nickt ihr soweit an?
Wir haben uns ja schon oft genug hier über ihn aufgeregt, ne? Ich glaube, auf dieser Runde trauert wahrscheinlich keiner hinterher.
Ich frage mich, was Wolfs Kneipenfreund jetzt macht. Der war ja so begeistert. Der hat ja geschwärmt davon. Was macht der jetzt? Guckt, der fährt jetzt nach Kiel im Auto.
Nach dem Auftritt in Lübeck fand ich es auch schade. Da war ich noch optimistisch, aber.
Er kommt ja nicht. Er ist ja reingekommen und hat ein Tor gemacht. Also ich meine, das war jetzt auch nicht, dass er das ganze Spiel überbrilliert hat, oder?
Ja, aber Tor pro Spielminute war da noch mit einer super Quote versehen. Das wurde dann ja, naja, Zweikämpfe, lassen wir das. Vielleicht braucht er in Kiel den Neustart und dann.
Aber er ist ja nur verliehen.
Ja.
Das heißt, es besteht ja auch die Möglichkeit, die eine sagt Möglichkeit, andere sagt Gefahr, dass er wieder
für die dritte Liga nächste Saison
braucht. Ich weiß ja nicht, wie sein Vertrag ist.
Ja, da sind sehr interessante Konstellationen
möglich. Die rufen mich ja immer nicht an und sagen, die gehen für zweite und dritte Liga. Ich finde das auch eine Schweinerei, da können wir vielleicht nachher drüber reden.
Da können wir bei Johannes Thun gleich nochmal drüber reden.
Das genau. Gut,
ja. Ja, und last but not least, dann gestern am Deadline Day vollzogen der Wechsel von Fafa Picot, der vorher schon freigestellt war, zu Philadelphia Union. Ich habe heute erstmal gegoogelt, wo die denn spielen.
In Philadelphia. Ich glaube Amerika, aber ich würde mir nicht so weit aus dem Fenster.
Ja, ich habe gestern auf Twitter kurz gesagt, Mensch, Picot wechselt zur Union, wäre eine viel geilere Zeile gewesen. Und die Mopo?
Ja, Mopo hat es.
Ja, voll mein Niveau, ey. Geile Leute. Die spielen tatsächlich in der Major League, also in der ersten Liga, sind da in der letzten Saison Sechster geworden von 10 in der Eastern Conference. Das ist, glaube ich, eine zweigeteilte Liga, wenn ich das richtig weiß. Und sind da dann in der ersten Playoff-Runde aber 1-3 an Toronto gescheitert und haben im Schnitt 17.500 Zuschauer.
Das ist ganz schön gut, wenn man überlegt, dass das Stadion nur 18.500 fasst.
Das weiß ich nicht.
Aber Fußball wird in Amerika immer beliebter und ich glaube auf Eurosport oder Sport 1, die zeigen auch manchmal die Spiele, da ist mehr los als bei manchen Zweitligisten hier.
Ja, 17.500 ist mehr los.
Ich bin wirklich froh, dass du neben mir sitzt. Hilft mir sehr.
Ja, der ist aber nicht verliehen, der ist weg und ja, schade nach wie vor, also, aber hat, glaube ich, aus diversen Gründen einfach nicht gepasst.
Ja, aber wirklich schade. es ist immer schön, wenn irgendwie ein Spieler noch so ein besonderes, ungewöhnliches Etwas mitbringt und seit seinem Gesangssolo beim Kesselbauen weiß es, was natürlich original in der Tabelle nicht gezählt wird. Ich kann das ja gut verstehen, dass man einen Spieler nicht behält, weil er fantastisch singen kann. Aber ja, sind halt so Kleinigkeiten, wo man dann irgendwie denkt, ach Mensch, das könnte mal einer werden, wo man irgendwie denkt, ne? Ja.
Also das habe ich bei ihm nie gedacht, tatsächlich, dass er mal einer
aber könnte. Aber auch nicht nach, ich meine, er war also nur auf dem Rasen und auch nicht die totale Pelle.
Er war ein bisschen besserer Armando Cooper, fand ich immer.
Schneller, aber defensiv irgendwie so
nicht noch schlechter
dabei.
Ja. Naja. Ja, also alles Gute, ne? Wenn du das hörst, Pfaffa. Das war's an Abgängen. Hinzugekommen sind auch drei Leute. Fangen wir mal an mit dem, wo wir vielleicht am wenigsten sagen müssen, nämlich Lennart T. Junior freut sich sehr. Noch einer, für dessen Tore er einen Euro kriegt, wenn denn Tore fallen würden.
Sag mal, ist Lennart T gewachsen oder dünner geworden?
Ich hatte also den Zusammenhang musst du mir erklären. Alles was mit Optik zu tun?
Vielleicht ist meine Brille auch schlechter geworden. Ich habe am Sonntag im Stadion tatsächlich gedacht, wer ist denn der hoch aufgeschossene, schlanke Herr da vorne? Also, okay, ich habe es relativ schnell verabschiedet. Nein, du warst nicht auf dem Platz. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, der wäre irgendwie kleiner und ein bisschen breiter im Verhältnis zur Länge.
Naja, gewesen.
Ja, als damals, als er letzte Saison bei uns gespielt hat. Deswegen dachte ich, ob er wohl abgenommen hätte.
Ich prüfe das Internet nach Statistiken zu Spielergewichten, habe aber das Gefühl, dass das nicht so
erfolgreich ist. Es wäre geil, wenn es da eine Kurven geben würde. Ich meine,
hier gibt es sogar einen Schuhausrüster und einen Spielerberater, das wird es auch nicht geben.
Komm, es gibt bestimmt irgendwas.
Ja, gibt es bestimmt, aber bestimmt nicht, was der letzte Saison und jetzt gewogen hat. Aber du kennst dich ja aus mit diesem Internet.
Such mal. Du hast das Talent zum Internet von deiner Mutter geerbt. Jetzt habe ich vergessen, was ich suchen wollte. So.
Ja, sehen wir denn auf Dauer die beiden, also sprich ihn und Boadus in der Anfangsformation oder steht nur einer von beiden?
Ja.
Zwei Stürmer in der Anfangsformation. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich auf zwei Stürmer generell hinausläuft, egal ob das nun die beiden sind und andere. Ich glaube auch.
Naja, je nach Ausrichtung haben wir am Sonntag aber auch teilweise zumindest theoretisch sowas wie drei Stürmer auf dem Platz gehabt.
Also Sahin dann noch als Stürmer, siehst du den oder wen jetzt?
Ja, beziehungsweise die spielten halt vorne teils auf einer Linie. Ob das nur Absicht war, weiß ich nicht. Aber du warst halt vorne mit Schein, sei ihm. Mats Möller-Dahl.
Also der hatte mal ein sehr klar im Mittelfeld gespielt.
Und gesagt, das ist gut, aber. Oder so Botha und die halt teilweise wirklich auf Strafraumhöhe 3, Offensive, ziemlich auf einer Linie. Das waren dann so die Momente, wo ich dachte, ob sie jetzt doch wieder ein 4-3-3 versuchen. Wobei es irgendwie ein 3-4-3 war, aber ich weiß nicht. Ich frage mich trotzdem, ob du mit T und Boadus nicht zwei Spielertypen auf dem Platz hast, wenn du die vorne reinstellst, die zu ähnlich sind, weil irgendwie sehr weit vorne drin. Lenny kannst du theoretisch, glaube ich, auch ein bisschen weiter hinten spielen lassen und dann halt eher Bälle annehmen und weiterleiten, weil irgendwie, wenn der den Ball hat, fand ich das sonst eigentlich immer ganz gut, nur so der Kaltschneuzigste vor dem Tor war halt nicht. Das scheint bei Boadus umgekehrt zu sein.
Aber findest du denn, dass das ähnliche Spielertypen sind? Finde ich ja gar nicht.
Nein, da habe ich mich unklar oder undeutlich oder falsch ausgedrückt. Ich hatte letzte Saison, wenn Nanny gespielt hat, hat er halt auch auf der 9 gespielt, vorne in der Mitte und wurde dann irgendwie angespielt und musste mit dem Ball aufs Tor. Das ist die Position, die Boadus für mich jetzt auch inne hatte, letzte Rückrunde. Wenn beide spielen, beißt sich das so ein bisschen, dann kannst du Lenny halt eher so irgendwo dahinter oder auch außen setzen. Aber zwei Strafraumstürmer fände ich zumindest komisch oder überraschend. Klar kannst du auch 4-4-2 spielen oder so, aber das wäre wieder ein neues System.
Aber ich sehe T halt nicht als Strafraumstürmer.
So. Warum nicht? Aber
weil er das nicht kann, dafür trifft er zu wenig.
Ja, außer gegen Düsseldorf dann.
Ja, gegen die spielen wir ja nur noch einmal.
Ja,
wenn er da auch wieder 4 Tore macht, habe ich da auch nichts gegen.
Ja, er macht die halt immer auf einmal, was jetzt rein punktetechnisch ein bisschen ungünstig ist.
Das muss man ihm ja auch sagen. Ja, der Mann ist ja Fußballer und kein
Denker.
Und die Hose hochziehen.
Und die Hose hochziehen, genau, schön bis über den Bauchnabel.
Aber ist nicht meine Aufgabe, ich bin da voll bei Sebastian, den Ball erstmal vorne annehmen, festmachen und dann weiterverteilen?
Ja, das kann er, finde ich, deutlich besser als Bordus.
Ja. Und da hat er.
Jetzt die Frage, spielen beide dann mal gleichzeitig?
Ich glaube ja.
Ich sag nein. Nur um eine andere Meinung zu haben als du.
Sehr gut.
Aber dann lernt er irgendwo so als falsche 9 oder 10 oder so dahinter oder auf außen?
Ich habe viel zu wenig Ahnung von Taktik, um das.
Du bist Trainer und Schiedsrichter.
Nee, ich bin kein Trainer. Ich bin Schiedsrichter.
Übungsleiter.
Nein, ich bin raus da.
Ja, aber du hast es doch mal gelernt. Ja,
nein, ich habe es nicht gelernt.
Okay.
Also ich bin Trainer in der freien Wirtschaft, das ist ja was ganz anderes als beim
Fußball. Ja, nein, das meine ich nicht. Da hast du ja keine Ahnung von Taktik. Also lassen wir das.
Ja, besser ist. Gut, also.
Um die Sachen noch rund zu machen, 78 Kilo.
Ja.
Angeblich auch zu seiner Zeit bei SV Werder Bremen 2.
Bei welcher Körpergröße solltest du dazu sagen? War 1,40 oder 1,85?
Die hat sich witzigerweise nicht geändert. Das sind, glaube ich, 1,84. Das können wir mal kurz der gucken. Ist kleiner 1,84. Man könnte euch verwechseln. Ihr könnt
Da muss ich noch 25 Kilo oder so abnehmen. Also
du bist ja auf dem Weg. So, ja, aber ich glaube, weder Größe noch Gewicht haben sich so signifikant im Vergleich zu seinem letzten Besuch bei uns verändert. Wir können ihn ja mal einladen und fragen.
Dann brauche ich echt eine neue Brille.
Das macht nichts. Dann haben wir geholt Johannes Flum. Vorher große Zeit gehabt beim SC Freiburg, aktuell aber dann eben von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Und da fand ich es interessant, es stand in der Pressemitteilung nicht drin, ob der Vertrag für die dritte Liga auch gilt, was andere Vereine in ähnlich prekärer sportlicher Situation oftmals gleich mit reinschreiben.
Ich interpretiere das ja immer als nein.
Das ist korrekt.
Das zieht den ganzen Podcast jetzt auf.
Ja.
Nein, das ist ja total positiv, weil...
Genau, also vielleicht zu den Verpflichtungen an sich. Also es ging natürlich darum, jetzt diesen Winter jetzt zu gucken, Spieler zu holen, die uns sofort weiterhelfen, die uns weiterbringen, die echte Verstärkung sind für jetzt, sofort. Und nicht perspektivisch zu denken, weil momentan geht es darum, die Klasse zu halten.
Mhm. Machen wir vielleicht... Also können wir ganz kurz sportlich noch was zum Herrn Flum sagen? Vielleicht ist auch schon unter dem Eindruck des Stuttgart-Spiels.
Ich könnte nichts sagen, außer gefällt mir gut und wir haben die gleiche Schuhgröße. Also es hat mir...
Das hast du von der Tribüne aus gesehen?
Nein, von transfermarkt.de.
Ach so, auch da die Schuhgröße. So,
ich dachte von dieser gewalttäter Sportdatei. Das hat gelernt,
ja, hat mir sehr gut gefallen vom Spielerischen her. Ich war auch schon glücklich, als man ihn dann verpflichtet hat, in der Hoffnung, dass er gesund bleibt und auch für uns so schön spielt wie für Freiburg, weil Frankfurt hat das ja nicht ganz so funktioniert.
Kniescheibenbruch, ne? Tut mir beim Zuhören immer schon
weh. Ich verstehe nicht, wie das geht. Und vor allem, wie man danach wieder laufen kann.
Ich könnte es dir vormachen.
Aber wir kommen später darauf zurück, wenn wir hier ein Video machen können. Ja, aber wie gesagt, ich kann nicht viel sagen, außer hat mir sehr gut gefallen.
Ja, aber ist schon ein bisschen, als hier dieser Taktik-Heini, der hier auch mal war.
Oh, Heini.
Tim. Als Tim hier war, hat er ja auch von Risikotransfers gesprochen, dass ich zum ersten Mal da so gehört habe, dass er das so als bei St. Pauli so sieht, dass Spieler geholt werden, die vorher schon länger, häufiger, wie auch immer, verletzt waren. Zum Beispiel Julian Koch war ja so ein Beispiel oder so. Und das trifft da jetzt natürlich. Da musste ich an ihn denken, ohne mir an den Namen wieder zu erinnern. Und zwar ihr Flum und Morlan Dali. Also das trifft ja eigentlich dem zu, was er vor 3-4 Sendungen, als er hier war, gesagt hat. Kann gut gehen, kann aber auch eben.
Ich glaube aber bei Flum stimmt das, glaube ich, gar nicht, wenn man das zum Beispiel jetzt mit einem Miyachi vergleicht, der halt ständig irgendwas hat. Und aktuell mal wieder eine Zerrung. Ich glaube, bei Flum war es wirklich diese eine große, oder? Machst du das aus dem Transfermarkt.de Weekly Hospital Report?
Wo fangen wir an? Saison 9-10, da war es nur eine Prellung und dann ging's los. Innenbeinriss, Schambeinentzündung, Adduktorenverletzung, Muskelfaserriss, Handbruch.
Ich nehme alles zurück.
Moment, wir sind in der Saison 2012-2013. Muskelfaserriss, Schulterverletzung, Muskelfaserriss, muskuläre Probleme. Am schönsten finde ich aber die Verletzung krank. Ja, dann Kniescheibenbruch, Achillessehnenprobleme und jetzt ist er bei uns. Weiß ich nicht, ob man das jetzt als Verletzungshistorie nennt.
Okay, ja, nee, dann ist das natürlich genau das, was Justus sagt, ja. Boah, du bist auch krank, ne? Kommt vom Afrika-Cup wieder.
Ja, aber das ist doch klassisch, wenn du aus
wärmeren... Warst du auch krank nach dem Afrika-Cup?
Ich war noch nicht krank, aber ich nehme auch brav noch Malaria-Tabletten.
Ja, das beruhigt mich für den heutigen Abend. Und diese Mücke hier.
Na schön, ja, letzter Neuzugang und jetzt freue ich mich, dass ich Dagmar beim Vorlesen der Mannschaftsaufstellung so gut zugehört habe. Also wenn ich es richtig verstanden habe, Mats Mölle-Dali.
Habe ich auch so verstanden.
Aber mich hat das vergessene R bei Möller schon sehr irritiert. Sandra, bist du da aufgeklärter, als wir es sind?
Ich muss gestehen, nein, weil ich auch noch nie jemanden offiziell diesen Namen habe aussprechen sehen, aber ich hätte jetzt auch gedacht, da kommt noch das R.
Aber vielleicht hat sie es auch undeutlich ausgesprochen. Ich weiß nicht.
Ich habe es aber auus. Auch so verstanden.
Also Mölle-Dali. Na gut, das werden wir vielleicht im Verlauf der Rückrunde dann noch...
Kann man das nicht direkt hier, Johnny, bei Rainers...
Ja,
bei der... Rainer Wulff oder www.stats-wulff.de.
Sorry, ich würde es echt gerne machen, aber ich habe dieses dänische Ö nicht auf der Tastatur.
Nee, musst du nicht. Die sind ja, glaube ich, wenn du dann...
Du kannst bei stats-wulff.de
ja, so ein dänisches Ö.
Der heißt nicht Röll.
Röner. Für alle, die es noch nicht kennen, kann ich ja, während Johnny tippt, das kurz erzählen, dass unser Stadionsprecher Rainer Wulff tatsächlich die gesamte erste und zweite Bundesliga und ich glaube die dritte Liga sogar auch mit der korrekten Aussprache der Spieler versorgt. Also er macht das nicht nur für sich selber, sondern auch für alle anderen Stadionsprecherkollegen, die das sicher auch sehr zu schätzen wissen. Leider, also es wäre ja schön, wenn es auch im Fernsehen ankäme. Da hört man ja doch teilweise immer noch die absonderlichsten Aussprachen von irgendwelchen Namen. Zumindest tut er aber was dazu, dass die Leute eben so ausgesprochen werden, wie sie auch wirklich ausgesprochen werden müssen. Was damals bei Uwe Inschemann auch schon, glaube ich, echt bombemäßig geholfen hätte, weil den hatte, glaube ich, bis zuletzt keiner richtig drauf. Habe ich den jetzt eigentlich richtig? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube, ja. Das Gute ist, besagter Rainer Wulff ist in der nächsten Sendung des Millanton. Ich glaube, 22. Februar
zu Gast. Hervorragende Gelegenheit, das nochmal aufzuhängen, genau, weil Rainer...
Kleiner Trailer.
Also ein Top-Gast nach dem nächsten. Also bald haben wir 6.000 Durchschnitt, wenn es soweit ist.
Muss sein. Ja, also der Mats, um das etwas einfacher zu machen. Wie hat der denn gespielt Sonntag? Ich fand den ganz gut.
Ich fand den sogar noch auffälliger als... Ist das jetzt Flum oder Flum?
Dann nicht mehr bei Flum.
Flum, würde ich sagen.
Hat ja nur einen.
Flum wäre ja Doppel-M.
Ja, Flum ist aber lustiger wegen Flummi und so.
Das ist ja, glaube ich, auch sein Spitzname.
Naja. Passt aber nicht so
richtig. Ja, jedenfalls genau, mein Kumpel
Flummi. Das ist ja das Entscheidende bei Aussprachen von Namen, dass es möglichst lustig ist.
Also ich fand der Mölle da auf dem Platz, ne, der Mats oder Marmö, so ein bisschen wie Museum of modern Fußball. Na gut, also jedenfalls ist der ja wirklich da... Also gibt's da eine Heatmap von Johnny? Weil ich glaube, wenn man von dem Platzspiel sich mal ausdrucken würde, wo der Spieler überall war, hat der ziemlich hohe Chancen, also den Platz fast komplett abgedeckt zu haben, weil der von links nach rechts, von vorne nach hinten und wieder zurück kam. Ab und zu auch mal, also er hat sich fast auch schon ganz gut mit Jaing verstanden, fand ich. Also da gab's so ein, zwei kleine schöne Sachen, die gemacht haben, die dann aber alle am Ende irgendwo an der Grundlinie auständelten und der Ball konnte da nicht so rechts in Torgefahr gebracht werden.
Hat er nicht meistens gegenüber gespielt? Also wenn Schein auf rechts gespielt hat, war Mats doch meistens links?
Nee, der kam tatsächlich, also ich muss mir jetzt mal outen, dass ich dieses Spiel ausgerechnet von der Schnittchenseite aus verfolgt habe, also Haupttribüne. Und er war tatsächlich dann ziemlich oft auch in der zweiten Halbzeit auf der Seite und hab da so eine kleine Szene in Erinnerung, wobei in dem Fall war, glaube ich, Jahin der Künstler, der dann so mit der Sohle den Ball durch die Beine von irgendwie einem anderen Spieler weitergab und das hätte dann sogar fast geklappt. Also der Ball ging jedenfalls nicht verloren, er wurde weiter nach vorne getragen. Aus der Idee wurde sogar sowas wie ein Spielzug, der dann aber eben leider wie so manches Mal in der Nähe der Grundlinie endete und ja, in der Mitte war dann auch keiner, wo man den Ball jetzt dann effektiv hätte hinschlänzen können.
Völliger Auftritt.
Ja, eben. Deswegen fiel der halt auch. Ich weiß nicht, ob es immer ganz effektiv war. Das ist vielleicht das, was du jetzt sagen möchtest.
Nee, war es nicht. Aber das gilt ja dann für die gesamte Mannschaft, weil wir haben verloren. Also mit der Effektivität arbeitet es noch. Ich fand tatsächlich alle drei Neuen ganz gut. Ich fand Flum sehr beruhigend. Irgendwie ballsicher, keine Angst, auch mal auf den Gegenspieler zu warten, dann weiter zu spielen. Und bei Mats Was Christoph sagt, ich fand den auch relativ aktiv, irgendwie ziemlich viel unterwegs. Das fand ich aber bei Sobota auch, der auch relativ viel rochiert hat. Insgesamt hat mir das offensiv ganz gut gefallen. Trotzdem hätte man ja mal aufs Tor schießen können oder noch 2-3 Mal mehr und vielleicht auch mal treffen können. Aber vielleicht kommt das ja noch und Stuttgart ist halt...
Jetzt muss ich aber nachfragen. Wir wollen ja über Stuttgart gleich nochmal reden, aber ist ja egal. Du hast gesagt, alle drei Neuen haben dir gut gefallen. T auch?
Ja, für das, was ich von ihm erwartet habe.
Also man hat kaum Fehler gesehen, Punkt, Punkt, Punkt.
Na, die hab
ich fand ihn generell halt unauffällig.
Ich fand die letzte Saison unterbewertet. Er ist halt nicht der Strafraumstürmer, trifft nicht so oft das Tor, ja. Ich fand ihn aber ganz gut. Ich fand ihn nicht so auffällig.
Ja, nicht mal Außennetz oder so, was die anderen alle gemacht haben. Außennetz oder drüber oder so, wie man
ja, nur ganz ehrlich, diese Außennetznummer von Shahin, ne? Wenn du alleine auf den Torwart zugehst, ganz links außen stehst und in der Mitte ist der Stürmer und du schießt dann das Außennetz an, weil links vom Tor einfach nur noch 10 Zentimeter sind, ist halt auch so ein bisschen doof, ne? Das ist ja so das Klassische, was sich an diesem Spielertypus generell immer mich in den Wahn treibt. Spieler, naja.
Spielertypus, musst du mit dem Spielertypus, musst du jetzt noch, also Spielertypus.
Nennen wir sie schnelle Dribbler?
So Naki?
Ja, oder ähnliche. Das ist so. Nee. Fußball ist ein Passspiel.
Ja, manchmal dann, ja auch zu oft, wenn es um den Abschluss geht. Ne?
Ja, okay.
Ich würde dich unbedingt bitten, diese Liste zu verlinken. Die ist großartig. Und
die haben wir, glaube ich, schon
mal,
aber die werden
macht das
jetzt kann man, muss man jedes Mal machen. Mal.
Tatsächlich Flum nicht, sondern Flum
mit okay.
Uheim. Und auch, du hast es komplett richtig gemacht, Mats Mölle Dali das Erbe weggelassen.
Wahnsinn. Also, Skandinavistisch erklärt uns warum, bitte, in den Kommentaren.
Gibt es da nicht sogar so einen Link, dass man die Aussprache sich auch anhören kann?
Ja, nicht bei Mats Möller.
Ah, das ist noch zu neu wahrscheinlich.
Ja, das noch nicht drin. Aber spitze.
Nun gut.
Ich habe jahrelang Arturo Vidal falsch ausgesprochen. Jetzt wahrscheinlich schon wieder.
Ja, das Gemeine ist tatsächlich, dass manche Namen sich ja falsch schon dermaßen so eingeprägt haben, dass wenn man dann mit der richtigen Aussprache rumkommt, alle denken, dass wir nicht...
Wie heißt du denn, Christoph? Also richtig.
Christoph, natürlich. Franzose.
Ja, wenn wir denn schon jemanden aus dem Aussichtsrat hier sitzen haben, magst du mal den typischen Ablauf eines Transfers so von den zeitlichen schildern, sowohl wenn jemand geht, als auch wenn jemand verpflichtet wird. Ich sag mal vielleicht, Thomas Meckler hat uns in einem Hintergrundgespräch mal mitgeteilt, dass man so schon 2-3 Wochen für so eine Transferverpflichtung einplanen kann, wo man sich dann natürlich fragt, warum immer sich alles am Deadline-Day so kulminiert dann darstellt. Aber so eine 0815-Standardverpflichtung, wie viel Zeit läuft da zumindest von dem Moment an, wo ihr als Aufsichtsrat informiert werdet, bis zu jetzt wird's unterschrieben und veröffentlicht?
Der Aufsichtsrat kommt gerade relativ spät ins Spiel erst. Also da gibt's ja, also abgesehen davon, dass die meisten, die wir verpflichten, schon über Monate Bestfall gescoutet haben. Also es ist ja nicht so, dass du plötzlich vor der Winterpause denkst, oh, jetzt möchte ich mal wieder jemand verpflichten, guck mal, wer frei ist oder vielleicht frei werden könnte irgendwie. Sondern normalerweise beschäftigst du dich ja monatelang schon mit möglichen Kandidaten. In hier, aber auch im Ausland irgendwie, wer passen könnte, wer kommen könnte. Wenn das dann irgendwann soweit ist, wird hier erstmal von der sportlichen Leitung erstmal Kontakt aufgenommen, erstmal geguckt, irgendwie mit dem Berater, irgendwie gibt's überhaupt eine Möglichkeit, kommt man zusammen, was Vertragslaufzeiten angeht, was den abgebenden Verein angeht, ist der frei, ist der nicht frei, irgendwie, da spielen ja immer verschiedene Parteien eine Rolle. Gegebenenfalls, wenn das einer der besseren Spieler ist, hat er ja auch meistens noch andere Angebote. Ist ja nicht so, dass wir die Perlen sozusagen rauspicken und kein anderer Verein hat es bis jetzt bemerkt. Das ist ja auch der Fall. Das heißt, da werden schon mehrere Runden gedreht. Es gibt ja halt einen abgestimmten Sportetat, wo erstmal der Sport, die sportliche Leitung, in dem sie erstmal selber sozusagen überlegen kann, wen sie in diesem Rahmen verpflichten will. Dann, wenn das soweit abgestimmt ist, geht es erstmal ans Präsidium. Die stimmen zu. Und wenn das dann abgestimmt ist, geht es an uns. Und dann kriegen wir halt auch ein Factsheet mit allen Daten, mit den Etat-Auswirkungen. Und dann geht das bei uns die Runde. Wir haben eine Regelung oder wir versuchen halt alle Transfers innerhalb, es geht im Umlaufverfahren, wir kommen nicht jedes Mal zusammen, gerade halt Richtung Transferende ist es natürlich auch zu schwierig, weil das halt zu schnell ist. Man ist sich irgendwann einig und dann muss man den Sack auch zumachen, damit da kein anderer mehr reingrätscht. Das heißt, wir versuchen alles innerhalb 48 Stunden durchzubekommen, inklusive Rückfragen oder ähnliches noch. Und wir sind meistens sogar noch schneller. Das liegt aber auch daran, weil wir wirklich gut aufbereitetes Material kriegen. Wir kriegen halt auch eine Spielereinschätzung. Warum wollen wir den verpflichten? Warum ist er wichtig? Was sind Stärken? Was sind Schwächen? Was sehen wir da für Potenzial? Genau.
Also Schwächen stehen dann da auch tatsächlich drin? Schwächen stehen da tatsächlich auch drin?
Ja, und da geht es halt nicht darum, wir beurteilen nicht, ob sozusagen das stimmig ist. Es geht bei uns eher darum, wir sind nicht dafür verantwortlich zu beurteilen, ob jemand sportlich sozusagen fachlich geeignet ist. Es geht bei uns eher darum, dass wir gucken, wenn uns jetzt der 30. Außenspieler vorgelegt wird, könnten wir da zustimmen, weil der im Etat ist. Weil dafür sind wir zuständig. Wir sind dafür zuständig, zu gucken, ob der Etat eingehalten wird, ob da alles passt. Aber wenn wir den 30. irgendwie auf der Außenbahn verpflichten, aber dafür keinen Torwart haben, hat das nachgelagerte Konsequenzen. Das heißt, dann ist der Etat zwar eingehalten, aber wir haben dann die Need halt einfach diese Torwartlücke noch zu füllen. Das heißt, natürlich beschäftigen wir uns auch damit und insgesamt sind wir natürlich dafür in der Verantwortung, dass wir die Arbeit des Präsidiums beurteilen. Das heißt, das Präsidium sozusagen ist wieder verantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter richtig arbeiten. Für uns ist es natürlich auch wichtig für eine Bewertung der Arbeit, wenn wir eine Einschätzung auch mal abgleichen zu können, okay, hat sich so entwickelt. Manchmal entwickelt sich das einfach nicht so, wie man es eingeschätzt hat. Oder es gab auch mal Fehleinschätzungen. Das ist natürlich auch für uns wichtig zu sehen irgendwie mit dem, wie hat sich das Ganze dann wirklich in Realität abgeschätzt. Und gab es vielleicht Fehleinschätzungen? Häufen sich Fehleinschätzungen oder nicht? Das ist natürlich für unsere Arbeit ganz wichtig. Trotzdem beurteilen wir, also wir kriegen das vorgelegt, aber wir beurteilen nicht das Sportliche, was da drin steht.
Aber ihr guckt offenbar schon, ich sag mal, mit einem gewissen Fußballsachverstand, eben brauchen wir noch einen Rechtsaußen oder haben wir schon 30 und warum steht hinten im Tor keiner? Das heißt, ihr geht schon auch auf sportliche Inhalte irgendwie ein.
Ja, aber nicht so sozusagen, dass es irgendwelche Taktiken. Natürlich gucken wir irgendwie, mit Torwart, mit Schirmer. Wenn aber der Trainer irgendwie und die sportliche Leitung sagt, wir spielen jetzt diese Saison eine Taktik, die benötigt 30 rechts, Linksaußen und keinen Rechtsaußen und wir spielen jetzt nur auf der Seite, wäre das nicht unsere Aufgabe zu sagen, das finden wir aber falsch. So, würde uns wahrscheinlich ein bisschen komisch vorkommen, würden wir uns noch mal klären lassen. Aber für uns geht es dann darum, dass es nachvollziehbar ist. Wenn wir sagen, okay, stimmt, klingt gut. Ja.
Das heißt aber, eine inhaltliche Ablehnung ist sehr unwahrscheinlich, weil dann müsste sowohl das Präsidium als auch die sportliche Leitung ja wirklich existenzielle Fehler gemacht haben.
Genau. Und der Fußball-Sachverstand, den wir in der sportlichen Leitung haben, vor allem, ne, ist auf jeden Fall eigentlich höher anzusiedeln als das sozusagen, was wir im Aufsichtsrat haben. Das ist ja klar. Und wäre sozusagen blöd, wenn jemand einsetzt, den du dann selber eigentlich nicht misstraust und mit deinen Laienkenntnissen, der sich beruflich gar nicht nur mit dem Thema Sport beschäftigt irgendwie, dann sagt, ich kann das aber besser beurteilen. Klar. Das wäre total Irrsinn.
Dann machen ja 80 Millionen andere auch so.
Ja.
Okay. Und bei einer Abgabe eines Spielers, ist das ähnlich?
Ähnlich, dass wir dann halt, also es passiert natürlich mal, dass wir sagen, hey, wir planen nicht mal mit dir, guck dich doch mal um oder mit dem Berater, guck dich doch mal um. Das passiert. Genauso wie es natürlich auch passiert, dass wir Anfragen kriegen für gewisse Spieler. Wo es dann halt auch davon abgewogen wird, brauchen wir den gerade, setzen wir den ein, sowas wie im Fall Rasmussen zum Beispiel irgendwie, der halt ein unglaublich talentierter Spieler ist und ich glaube sogar, wir als Verein ihn sehr gerne behalten hätten, aber seinen Wunsch zu wechseln total nachvollziehen konnten, weil halt es ist Abstiegskampf gerade zweite Liga, das ist nicht das, was erwartet war. Wir sind auf dieser Position sehr, sehr gut besetzt. Und das war halt so, wir hätten ihn gern behalten, aber es war halt auch dann sein Wunsch zu gehen und Spielpraxis zu geben, was wir komplett nachvollziehen konnten.
Aber mit wir, mir auch freigegeben. Entschuldigung, mit wir kriegen Anfragen, meinst du jetzt aber
nicht? Wir kriegen auch manchmal Anfragen.
Der FC St. Pauli meinst du aber und nicht.
Nein, nicht auf den Rat.
Wollte ich nur nochmal klarstellen. Okay. Gut. Ja, dann denke ich, können wir den Punkt Personalien der Winterpause so größtenteils abhaken. Ich gucke mal in die Runde. Möchte noch jemand was ergänzen? Soweit? Ich. Dann sprechen wir doch über das Spiel des vergangenen Sonntags zu Hause gegen den VfB Stuttgart, was wir bekanntlich durch ein Tor von Mané in der 84. Minute mit 0:1 verloren haben, was die tabellarische Ausgangssituation für 2017 nicht zwingend verbessert hat. Ja, fangen wir vielleicht ganz kurz mit der Aufstellung an. Im Tor war Philipp Herwagen, nicht Robin Himmelmann, was vielleicht den einen oder anderen überrascht hat. Ich glaube aber, den Leuten hier im Raum zumindest keine Bauchschmerzen bringt. Wer glaubt denn, dass sich daran jetzt in absehbarer Zeit vor Saisonende noch was ändert?
Johnny hebt die Hand. Also sich keiner meldet, sage ich das. Nein, wir haben uns bei mir in der Beziehungsgruppe da schon Gedanken drum gemacht. Aber wie du schon sagst, wir hatten null Bauchschmerzen mit. Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist. Ich glaube aber schon, dass das noch wieder sich dreht und wechselt und ändert.
Was wäre denn dafür ein guter Zeitpunkt? Das ist so das, was ich mich gefragt habe. Wann macht man das?
Weil das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass du glaubst, dass wir gegen irgendeinen Gegner tierisch eins auf den Sack kriegen.
Oder der Trainer so feststellt, dass 0 die Fitness-Situation und die Spielerfahrung sich wieder zugunsten von Himmelmann verändert.
Aber die beiden sind ja ohnehin immer so dicht beieinander gewesen, ja, dass du damit natürlich auch einen sensiblen Punkt auch destabilisierst ein bisschen. Ne?
Nur weil Himmelmann verletzt und danach im Trainingslager zwar wieder mit dabei, auch gut dabei, aber hat eine Halbzeit gespielt.
Ja, ein Spiel.
Ein Testspiel. Und wenn ich die Aussagen des Trainers richtig in Erinnerung habe, sagte er ja, war nur ein Testspiel. Reicht mir noch nicht. Und wenn der Trainer wieder sagt, reicht mir wieder, dann werden die auch wieder wechseln.
Zumal Himmelmann ja in der Öffentlichkeit zumindest eigentlich als klare Nummer 1 positioniert wurde, auch vor der Saison. Es war klar, Himmelmann spielt, Herwagen ist die Nummer 2, jetzt ist er halt verletzungsbedingt drin. Das kannst du, glaube ich, schon machen, ohne dass du dafür irgendwie eine große Niederlage brauchst, wenn du halt sagst, okay, und so Nummer 1 ist zurück, weil wieder fit, spielt jetzt halt, ne? Dann auch wieder auf ihrer Position. Ich sähe da den Bedarf nicht. Subjektiv fand ich Herwagen die letzten Spiele fast ein bisschen strahlte mehr Ruhe aus, als es Himmelmann getan hat. Aber das ist irgendwie jetzt auch nur sehr bauchgefühlig.
Ich habe da auch keinen Stress mit, wenn Herwagen im Tor bleibt von der Saison. Das möchte ich auch nicht falsch verstanden wissen. Aber um die Frage, deine Frage zu beantworten, ich glaube immer noch, dass das wieder dreht und wechselt.
Ja. Also mir, ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn mal der eine Torwart und mal der andere Torwart spielt, so wie im Handball. Ich finde es ja eigentlich ganz schlecht. Mike rümpft die Nase, wenn ich es im Büro bei uns erzähle, sitzt da ja auch so ein Torwart Heinz.
Ja, und Sven.
Ja, genau. Und Sven rümpft nicht nur die Nase, sondern schreit sofort rum, was mir eigentlich einfallen würde. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum das im Fußball nicht so ein also klar geht das nicht wie im Handball, dass man ständig wechselt, das verstehe ich auch. Aber warum nicht mal das eine Spiel der eine und das andere Spiel der andere spielen kann? Aber Mike erklärt es mir jetzt bestimmt.
Vielleicht kann ja Sandra was dazu sagen, warum das im Handball so relativ problemlos funktioniert. In meiner Wahrnehmung ist einfach das Zusammenspiel von Verteidigung und Torwart sehr viel mehr im Fußball von Spielpraxis und gemeinsamem Verständnis abhängig, als es zum Beispiel im Handball der Fall ist.
Ich weiß gar nicht, warum. Also ich glaube, bei Handball hast du das Ding, dass die Feldspieler einfach öfter wechseln müssen, weil die Belastung viel höher ist, auf kurzer Strecke einfach. Also Feld ist nicht so groß, aber du hast halt eine unglaubliche Belastung mit dem ganzen Hin und Zurück irgendwie, dass schon 60 Minuten fast keiner durchhält, auch auf höherem Niveau nicht. Und ich glaube sozusagen, dass die Torwerte davon ausgenommen werden, dass du wechseln kannst, wird einfach nie drüber nachgedacht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das damit einfach zusammenhängt. Und beim Handball wird es ja auch oft genutzt. Und es gibt ja auch beim Handball Mannschaften, die einen klaren ersten Torwart zum Beispiel haben und den zweiten Mal reinholen, wenn irgendwie eine 7-Meter-Situation oder sowas ist. Sowas gibt es ja auch, dass dann nur gewechselt wird. Das wird dann halt ganz oft aus psychologischen Gründen einfach genutzt.
Im Handball hast du halt auch kein limitiertes Wechselkontingent. Das macht es leichter, ne? Irgendwie beim Fußball würdest du während des Spiels halt gleich...
Ja, fände ich auch blöd, wenn man beim Elfmeter dann Herwagen reinkommt und dann wieder rausgewechselt wird.
Aber sonst verstehe ich das Punkt, weil irgendwie, ich habe auch immer die Frage, Zusammenspiel ist doch auch wichtig zwischen Links- und Innenverteidiger oder so. Also auch da würde man ja das Argument bringen können, die müssen eingespielt sein und trotzdem kannst du da irgendwie einen Innenverteidiger wechseln, wenn du den Torwart auswechselst, also nicht nur während des Spiels, sondern auch zwischen zwei Spielen, ist es immer gleich irgendwie ein großes Thema, weil diese Festlegung auf die eine Nummer eins irgendwie so extrem auch diskutiert wird. Und ich frage mich halt auch, ist das tatsächlich nötig oder werden Torhüter auch so ein Stück weit dahin erzogen, dass sie diese besondere Position haben und deswegen an ihrer Ehre gepackt sind oder da irgendwie sensibler sind als andere Spieler vielleicht?
Also ich meine nicht während des Spiels wechseln, ne? Ich meine schon für
ein Spiel auswärts für Spiele zum Beispiel, das gab es ja auch.
Ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber halt nicht während des Spiels. Nein, das meinte ich nicht.
Ich sag da gleich was zu, aber Johnny hatte sich gemeldet.
Da hat sich meine nächste Frage auch direkt wieder erledigt. Ich hätte nämlich den Schiedsrichter gefragt. Meines Wissens nach darf man einen ausgewechselten Spieler nicht wieder einwechseln.
Das ist zumindest im Profibereich ist das definitiv so, ja.
Dann hat sich das schon mal. Und wenn wir nächste Saison einfach im DFB-Pokal mal bis ins Finale kommen, können wir das machen wie Dortmund in der Champions League einfach einen anderen Torwart einsetzen als im Ligabetrieb. Einfach um die Personale zu schonen. Und dann haben wir das Problem.
Im Ortszeitpokal geht das auch zu. Nein! Ja. Also, nochmal zu der, warum ist das bei Linksverteidiger was anderes oder so? Ich glaube auch, gerade in dem Beispiel, passt das nicht als Beispiel, weil gerade bei der Viererkette ist es ja auch so, dass man immer betont, wie wichtig die Eingespieltheit ist. Und jedes Mal auch bei dem ganzen, warum stehen wir so schlecht da, ganz häufig als Argument kommt, ja, weil die Viererkette fast jedes Mal anders aufgetreten ist, anders personell zusammengesetzt. Also ich glaube, auch da ist eine Zusammengespieltheit sehr viel wichtiger, als es zum Beispiel im Sturm vielleicht auch im Mittelfeld der Fall ist. Und weil du einfach da noch viel mehr darauf angewiesen bist, zu wissen, wer ist wo, wer bewegt sich wie, wer deckt was ab, wer geht welchen Weg. Weil wenn du da einen Fehler machst, führt das zwingend oftmals zum Gegentor. Insbesondere natürlich auf der Torwartposition. Während wenn du mal im Mittelfeld einen Ball verlierst, na gut, dann machst du halt kein Tor. Aber du hast noch nicht zwingend gleich ein Gegentor. Okay, also ich glaube schon, dass dieses ganze Konstrukt Defensive sehr viel sensibler ist als andere Mannschaftsteile. Und insbesondere die Torwartposition, glaube ich, ganz, ganz viel Psyche hat. Also vielleicht nochmal an den Punkt, den Justus meint, anschließend. Wenn du jedes Mal wechseln würdest, du würdest merklich den Druck auf den einzelnen Torwart erhöhen, dass noch viel mehr drauf geschaut wird, na, macht er jetzt einen Fehler? Dahingehend, dass dann das für den anderen wieder ein Vorteil ist. Ich glaube, dieses du bist meine Nummer eins und du kannst auch mal einen Fehler machen, ist, glaube ich, da deutlich wichtiger, als es zum Beispiel bei dem Innenverteidiger oder dem Mittelfeldspieler ist. Jetzt kann man sagen, alle Fußballer sind irgendwie psychische Wracks und warum stellen die sich so an? Aber ich glaube schon, dass es auf der Torwartposition eher so ist. Und es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder die Situation, dass irgendjemand gesagt hat, wir wechseln zu jedem Spiel den Torwart. Und meistens ist es spätestens nach einem halben Jahr wieder eingestampft worden, weil dann entweder doch einer deutlich besser war oder, was häufiger der Fall war, einer durch diese Situation als der deutlich schlechtere identifiziert wurde.
Ja, es scheint Argumente dafür zu geben, das habe ich auch schon in den letzten Jahren mal wahrgenommen.
Ja. High five an Sven an der Stelle. Ja, zweite Personalie, die für eine erhobene Augenbraue sorgte, war Ji-Jung Park, der in der Innenverteidigung spielte. In der Hinrunde nur Besuchern der U23 aufgefallen, dort auch häufiger mal auf der 6 als in der Innenverteidigung, hat auch mal Außenverteidiger gespielt. Für mich eigentlich noch mit die positivste Überraschung bei dem Spiel, sogar aus meiner Sicht noch besser als Flum und Mölle-Dali. Fand ich stark.
Ja. Abgeklärt, ruhig. Wenig Fehler gemacht. Ich glaube, ein Fehler. In dieser Fehlerkette vor dem Gegentor. Weiß ich gar nicht, ob er da beteiligt war. Glaube nicht. Fand ich gut. Also fand ich vor allem unerwartet gut, weil irgendwie ja dann auch wieder Innenverteidigung spielen gegen Stuttgart, die offensiv ja jetzt auch nicht so ganz Grütze spielen eigentlich. Und dann das alles sehr, sehr gut geklärt. Fand auch im Spielaufbau bedeutend angenehmer als manche andere seiner Kollegen, die wir da dieses Jahr schon spielen oder diese Saison schon haben spielen sehen. Hat er einen guten Fuß.
Ich habe mir mal, habe ich sonst noch nie gemacht, die Statistiken von Bundesliga.de zu den einzelnen Spielern ausgedruckt. Mitgebracht, digital natürlich. Ratet doch mal, wer den meisten Ballbesitz hatte.
An Spielern?
Oder? Ja, bei uns in der Mannschaft. Also das heißt auf Bundesliga.de Ballbesitzphasen. Also ich denke mal, wahrscheinlich, ja.
Wenn du das jetzt fragst, wahrscheinlich Johannes Flum vor Park.
Vor Park ist richtig, aber es war nicht Flum. Und ich glaube, ihr könnt alle 8 Namen sagen und werdet ihn nicht haben. Jeremy Duciak, wäre nicht drauf gekommen.
Dass ich jetzt sage, dass der meine zweite Raseoption gewesen ist, ist natürlich ein bisschen blöd.
Ich wollte das als erster sagen, aber ich kam ja nicht zu Wort.
Nein, dann Cheng Shaheen, Daniel Bubala und die wenigsten Ballkontakte hatten tatsächlich Mats und Lenny. Wobei die natürlich auch beide ausgewechselt wurden, was vielleicht die Statistik so ein bisschen verfälscht, aber trotzdem auch doch mit Abstand.
Duciak fand ich im Übrigen überraschend gut.
Schön, dass du noch überraschend davor sagst. Also ja, den haben ja wirklich alle geschimpft. Im Verlauf der letzten paar Spiele. Und wie ich finde, auch zu Recht.
Ja.
Also nicht, dass ich besser spielen könnte, aber mir fällt keine Ahnung ein. Fand ich gut. Solide ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja, ich glaube auch, das war bei vielen, die gesagt haben, oh, jetzt spielt er. Und dann hat er das für die geringe Erwartungshaltung sehr gut gemacht.
Er hat es auch bei einer höheren Erwartungshaltung gut gemacht.
Ich wollte gerade sagen.
Sehr gut gemacht. Ja. Er hat es okay gemacht.
Ja, also da kommt natürlich wieder jetzt, ich druck mir mal dann die Kickernoten auch mit aus, weil ich das immer noch...
Bäume stelle.
Ich denke, das ist,
alles auf einer Seite. Alles eine Seite.
War das nicht eben noch
die... Ja, Word-Dokument hier. Auf meinem Schoß. Duciak 4,5. Mölle Dali auch 4,5. T5. Finde ich schon...
Wer hat die beste Note?
Ist das jetzt Schuhnote?
Herwagen, Park, Nerich, Flum. Die haben alle eine 3.
Und
Bubala.
Bubala fand ich im Übrigen auch verbessert im Vergleich zur Hinrunde. Was vielleicht daran lag, dass er keinen groben Fehler gemacht hat. Er hat ja so ein bisschen Pest gehabt, gefühlt.
Weil er hätte mal das 1-0 machen können in der ersten Halbzeit. Ja, egal.
Ich finde die Noten ganz schön krass schlecht. Dafür, dass ich das Spiel gar nicht so schlecht gesehen habe. Aber
ja, halt
was hat so Booster gekriegt?
4,5.
Das ist aber Quatsch, ist das doch alles. Ich meine, das ist aber wirklich, ich verstehe das eh nie, warum sich Noten drastisch verschlechtern, wenn das Spiel insgesamt verloren wird. Also wenn ihr, also ich meine, ne, klingt jetzt erstmal doof, aber es wirkt auf mich immer so, als ob grundsätzlich 2 Noten tiefer gegeben werden, wenn du das Ding verlierst. Aber wenn du irgendwie glücklich gewinnst, dann kriegst du irgendwie, dann fliegen die Einsen nur so durch die Gegend. Nicht, dass ich sie mal permanent durchlese. Aber bei gewonnenen Spielen bin ich öfter mal nach oben überrascht und bei verlorenen Spielen, wie jetzt, bin ich sehr nach unten überrascht, weil also so mit 4 Minus und 5 um mich geworfen hätte ich absolut nicht. Das finde ich nicht gerechtfertigt.
Also nur zum Vergleich, Stuttgart hat 8 mal eine 3.
Ja, die wollen das viel besser, klar, habe ich ja gar nicht gesehen.
Ja, Baumgartner und Terodde sind besser und Green ist schlechter bewertet.
Terodde hat im Übrigen ja nicht unbedingt den Tag der Tage gehabt. Der war ziemlich unauffällig und wenn sein Trainer nicht da irgendwie die gute Idee gehabt hätte, Mané einzuwechseln, dann wäre das Ding mit mindestens einem Punkt für uns ausgegangen. Ja, apropos Mané, hat sich jemand hier, weil das habe ich wirklich nicht mehr so genau auf dem Zettel, wie konnte der da so frei agieren vor dem Tor? Hat das einer noch genauer auf dem Zettel als ich jetzt?
Es tat mir zu sehr weh, um mir das nochmal anzuschauen.
Wollen wir nicht mal ganz kurz 1-2 Schuldige verhaften, so wie sich das gehört?
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist Duciak ja tatsächlich zumindest einer, der da irgendwie nicht so ganz konsequent hinging. Ich habe es aber auch verdrängt, ehrlich gesagt.
Ich hatte einfach den Eindruck, dass die denen tatsächlich irgendwie, als hätte, als wäre der Wechsel nicht so aufgefallen, dass da jetzt auf der Hälfte was anderes passiert. Der wirkte sehr präsent und was ja auch bedeuten kann, dass er doch relativ viel Platz hatte, um sich da... Der hatte schon vorher ein paar Szenen, Mané, fand ich.
Man muss dazu sagen, dass diese schlimme Redaktion, die diese schlechten Noten schreibt, das so gesehen hat, dass so, wie ich den Ball vorher noch abgefälscht hätte und Duciak einen Schritt zu spät kam. Daraufhin hat der Mané den Ball
abgefälscht? Das habe ich gar nicht gesehen.
Das steht hier so im Internet drin.
Also weiß nicht, ich habe es auch nicht nochmal gesehen im Fernsehen, aber... Das habe ich überhaupt nicht gesehen.
Ich hätte das auch nicht so wahrgenommen.
Das war auch wieder ein ätzender Mehrverschlag, weil wir vorher direkt in der Minute oder in den 2 Minuten davor hatten wir 2 gefährliche Szenen direkt nacheinander und es roch nun wirklich
für mich. Diese Ecke da von Sobota gegen die Latte, wie einst Markus Lotter.
Ja, das war ja erste Halbzeit.
Ja, aber wäre trotzdem schön gewesen.
Ja. mehrere Situationen, die schön gewesen wären. Aber bevor Justus wieder meckert, du darfst jetzt den Namen sagen, wer hat denn die meisten gewonnenen Zweikämpfe bei uns? Ich sag dir, wie viel es waren? 14.
Jetzt musst du fragen, in dem Spiel oder in der Saison?
Die nächsten drei haben nur 11.
Zusammen oder jeder einzeln?
Jeder einzeln.
Flum.
Ne, der hat nur 9.
Oh, scheiße.
Johnny?
Sobot.
Nein, der hat immerhin 11.
Schein?
Ja. Wäre ich auch nie drauf gekommen.
Der war auch.
Also entweder haben wir alle wenig Ahnung von Fußball oder wir müssen alle zum
Optiker. Entschuldigung. Ihr alle.
Du musst zum Optiker. Stimmt, das hat mir vorhin
schon. Zwei Statistiken habe ich noch. Ich mache das auch nie wieder. Ich will das jetzt mal.
Nein, das ist super. Endlich bin ich das nicht mehr.
Wir haben eine Grundlage.
Christoph darf jetzt anfangen. Angekommene Pässe aus dem Spiel. Zwei Leute mit 33 Pässen.
Angekommene Pässe.
Ja. Das ist jetzt aber wieder diese... Na, egal.
Ich sag jetzt einfach mal niedrig. Den hatten wir bis jetzt noch gar nicht.
Nee, der hat immerhin 25.
Aber ja, aber auch gar nicht mal so, ne? Weil,
Sebastian.
Herwagen.
Hey, darf Sandra nicht mitmachen? Da geht's doch so rum weiter.
Achso, Entschuldigung. Ja, Sandra. Sandra wollte sich bei Spielern raushalten.
Nee, Sandra hat gesagt, dass sie nichts offiziell zu Spielgeschehen oder sagen kann, weil das dann immer als offizielle Meinung gewertet wird. Deshalb,
angekommene Pässe.
Offiziell, aber da darf ich doch, da darf ich mitmachen.
Ja, darum geht's ja.
Also Nerich ist es nicht.
Angekommene Pässe, ja, ich habe schon gehört. Nerich ist raus. Ich sage es mal Flum.
Ah, der ist Dritter mit 28.
Ich habe schon hier dich geschlagen.
Ich sag Park.
Park ist richtig. Ah! Oh. Als immer einer von beiden. Jetzt haben wir ja noch einen weiteren. Also zwei Leute, die 33 haben.
Ich hätte auch Park gesagt.
Ja.
Park zweimal 33.
Geil, 66 Pässe, das muss man erstmal
hinkriegen. Ja, aber du kannst jetzt so sagen, wer Zweiter ist dann.
Ich möchte mir nicht die Blöße geben.
Doch.
Ich traue mich nicht.
Doch.
Ausgewechselte Spieler
fallen ja quasi Herwagen
fast sicher raus.
Herwagen?
Nein, Herwagen ist nicht mal unter den Top 2, 4, 6, 8.
Wie viel hat Herwagen 10. denn?
Also letzter, oder was? Wir denn nicht unter den Top 10
mehr. Ich habe hier nicht mehr ausgelobt als 10. Also
okay, vielleicht ist der Kicker auch.
Das ist Bundesliga.
Bundesliga.de Bundesliga. Doch so schlau
gekommen. Dann ist es Robich wahrscheinlich.
So, und jetzt habe ich noch zum Abschluss die meisten Fehlpässe. Da wäre Sandra jetzt raus, weil sie ja über keinen schlecht reden will.
Okay, raten darf ich trotzdem.
Okay, sag.
Lass ich überlegen.
Okay, soll ich sagen, wie viel? 17. Der nächste 14.
Oh, 17 Fehlpässe.
Kannst du halt raus.
Die Passquote dazu sagen?
Er hat auch viele angekommen.
Ich fange an, es ist niedrig.
Nein, Nerich hat nur 10 Fehlpässe.
Dann ist es Flum.
Flum mit 17 ist richtig.
Nein. Also ich hatte zwei Sachen richtig, Freunde.
Also Fleischsternchen für Justus heute, ganz hervorragend. Weißt
du Keks?
Fleischsternchen. Ja, soweit zu den Statistiken. Ja, ansonsten gefühlt, glaube ich, hatten sich die meisten auf den Punkt geeinigt. So. Wäre, glaube ich, für den Kopf deutlich, deutlich wichtiger gewesen, als es schlussendlich in der Tabelle sich ausgeschlagen hätte. Aber so war es dann halt. Eine gefühlte Niederlage klingt blöd, aber
ja, war ein Schock. Aber im Ernst, Wasser war es für mich optisch jetzt überhaupt nicht ein Spiel des Tabellenletzten gegen den Tabellendritten.
Ja, aber das hilft uns halt nicht.
Das, auch vom ganzen Aufbau her fühlte sich das für mich deutlich anders an. Ich fand, dass wir auch früher offensiv mehr gemacht haben, als ich es vor dem Spiel gedacht hätte. Es fing so ein bisschen abtasten, teige ich an, aber dann hatten wir relativ bald echt ganz gut, waren wir am Drücker. Also deswegen finde ich die ganzen Fünfernoten wirklich...
4,5.
Na gut, Vierer- und Fünfernoten. Ich hätte da tatsächlich eher in der 3-Plus-Region und vielleicht auch den einen oder anderen Zweier verteilt, aber weiß nicht, wie die darauf kommen.
Also ich glaube ja, die anderen machen Schabernack.
Für Wilko Steinhagen gibt es das Moment.
Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, weil wer fehlt? Wilko fehlt natürlich auch, das ist klar, aber Wilko kann leider heute auch nicht Wilko liest aus alten Übersteiger liefern, weil seine Tochter nicht schläft. So ganz generell schlecht momentan. Von daher singen wir nachher alle noch
Lalelu.
Lalelu für Wilkos Tochter. Ja, Müssen wir sonst sportlich noch irgendwas zum Spiel gegen den VfB ergänzen?
Wir haben uns nicht verschlechtert in der Tabelle, das ist auch mal was.
Das ist tatsächlich immer wieder an dieser strategischen Investition in Platz 18 ein Highlight.
Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jemanden Unbeteiligtes zu fragen, also jemand, der weder Stuttgart-Fan noch St. Pauli-Fan ist, nach dem Spiel, weil ich hatte auch den Eindruck, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat, das Fußball, und dass man nicht gesehen hat, dass der Tabellen 18. gegen den aufstiegsambitionierten Tabellen 3., den ich bei Kicktipp übrigens als Herbstmeister getippt habe, wo ich immer noch sauer auf den Kackladen bin, dass sie nicht geschafft haben. Ob das auch für Außenstehende so gewirkt hat oder ob das nur für mich so war, weil ich schlechten Fußball gewohnt bin. Also ob das generell eher Rumpelfußball war.
Aber du hast keinen gefunden, der kein Stuttgart und kein Pauli-Fan war, oder?
Ich kenne einfach keine Leute.
Ja, aber du kannst ja diese Redaktion, die du da nicht magst, die hat, glaube ich, von einem...
Die Christoph nicht mag.
Keiner mag.
Gesprochen, oder?
Das ist totaler Quatsch.
Welches also ich jetzt mal. Dass sie das geschrieben hat oder der Inhalt des Geschriebenen?
Der Inhalt des Geschriebenen. Das Zitat, glaube ich, mag natürlich sofort, vor allem wenn die Noten so sind, musst du das ja auch so sagen. Ja, Bombe hier, VfB, super verdienter Sieger. Also die haben glücklich gewonnen. Also war einfach so.
Ich möchte...
Widersprech mir gerne.
Ja, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, diesmal auch mit Fakten unterlegt, ist tatsächlich, die Hamburger werden für starken Kampf nicht belohnt und mit einem glücklichen 1-0-Sieg beim FC St. Pauli schloss der VfB Stuttgart nach Punkten zu Tabellenführer Braunschweig auf.
Okay.
Also ist der Kicker doch gar nicht so, nur der Typ, der die Noten verteilt.
Die Hamburger hätten einen Fehler verdient gehabt, stehen unter dem Strich, aber ohne Punkte da. Das ist gar nicht wahr.
Man muss ja auch mal damit rechnen, dass selbstverständlich die ganze Mannschaft diesen Podcast hört, Leute. Wenn wir jetzt hier sagen, Kicker hat recht, schlechte Noten und so weiter, wie sollen die denn jemals gegen Braunschweig das 8-0 auswärts erzielen, was wir von ihnen jetzt erwarten? Nein, machen wir nicht, Jungs. 1-0 reicht völlig, bringt 3 Punkte mit. Da sind wir alle zufrieden und auf jeden Fall, wir alle hassen den Kicker, Notenvergeber gleichermaßen. Bis auf vielleicht, wer war das? Ich glaube, hier Heerwagen hatte noch eine 2 gekriegt oder so, sonst hassen die bestimmt alle.
Außer Sandra.
Heerwagens 2 ist verdient.
Der hat eine 3, aber es ist
egal. Wo stehen denn die?
Es gab da doch mal dieses 7-1.
Das war zu Hause.
Ja, aber in unserer letzten, wir sind total am Arsch, Zweitliga-Saison, haben wir da auch auswärts 1-0 gewonnen. Ja. Und das war eine ähnliche Phase der Saison. 2-0 sogar?
Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es war 2-0.
Kann gut sein.
Ja. Also, weil du nochmal nachgeguckt hast, dann ist noch
der erste Auswärtssieg nach 15 Monaten oder so.
Er hat es so eindeutig gesagt, dass ich hier in dem Moment
verunsichere dich.
Ich glaube, das war noch dieses vorsicht blickende Kurve, Choreo-Ding.
Ja.
Das stimmt.
Nun gut.
Apropos blinkende Kurve, haben wir 20 Sekunden Zeit für einen Exkurs? Ich habe neulich gelesen, dass...
Geil, du bist der erste Mensch in diesem Podcast, der sowas freut. Alle anderen, ich habe irgendwie ganz was Spannendes über Halmer gehört. Und dann 20 Minuten später. Also, du kriegst echt das Höflichkeitsstern. Das ist ganz toll.
Ich bin noch 10 Sekunden weg.
Und vorbei.
Stimmt, das war's. Und wenn man anfängt zu labern, gibt es immer noch ein non-dolleres Laberthema.
Okay, Mike, weiter.
Ja, Sebastian, komm,
schieß los. Ich habe verloren, alles gut. In einem dieser skandinavischen Länder hat irgendwie eine Fanorganisation...
Dänemark.
Und? Wieder unterbrochen.
Kaltes genau. Du weißt, worauf ich hinaus will. Irgendwie Pyro entwickelt, die irgendwie da jetzt zumindest scheinbar genutzt werden darf, weil das nicht mehr so heiß wird.
Darf?
Ja.
Darf die schon?
Brennbier, ne?
Die sind gerade Brennbier.
Ich habe nur gesehen, wie er durchgefasst hat und dass sie jetzt irgendwie am Beantragen sind. Aber ist schon gut?
Hat Kerner die Sache schon gesagt?
Ich würde das gerne nach...
Beziehungsweise Kerners nicht an der wahrscheinlich dann gehen
muss. Wenn wir nachher über Sandras internationale Fankarriere sprechen, können wir da vielleicht auch nochmal ihre...
Ich hätte Punkte eigentlich dafür, oder?
Ich kenne auch internationale Fankarriere.
Der Aufsichtsrat dann auch
die... Darfst auch den Keks nehmen noch.
Okay, also, worin macht kaltes Büro? Können wir nachher drauf zurückkommen. Stuttgart. Wollen wir anfangen mit Gästefans im Heimbereich oder mit der Werbebande an sich?
erst Werbebande, dann Gästefans.
Okay, erst Werbebande. Ich skizziere kurz. Es gab eine Werbebande eines Autohauses in Hamburg, von dem ich bis vorhin dachte, ich erwähne gar nicht den Namen, aber werde ich gleich doch tun. Die da geschrieben haben auf ihrer Werbebande, nix für Pussys. Schon während des Spiels fiel das dem für Werbung Zuständigen im Stadion wohl irgendwie auf, wahrscheinlich auch kurz nach Hinweis, da weiß ich es jetzt nicht genau, sodass zumindest wurde das so verlautbart, die Werbung dann aus der Rotation genommen wurde. Ja, daraufhin gab es dann nach dem Spiel von dem Vermarkter U-Sports, wer jetzt sagt, wer ist das denn, das ist ehemals UFA Sports, eine Entschuldigung, dass sowas natürlich nicht passieren dürfte und aufgrund von, ich habe das genaue Zitat vergessen, aber irgendwie
internen Abstimmungsprozessen, glaube ich.
Danke, ja, irgend sowas. Das halt durchgerutscht sei und natürlich dürfte sowas nicht passieren, würde es auch nie wieder. Gefühlt habe ich das abgehakt mit, ja, okay, ist halt dumm, ist auch nicht nachvollziehbar, dass sowas passiert. Gerade mit der Vorgeschichte, die man bei St. Pauli nun seit Jahren hat, aber so gefühlt war das für mich bis zu dem Zeitpunkt dann irgendwie mit, naja, passiert halt nicht nochmal durch.
Ja, und dann kam heute.
Wollen wir vor heute nochmal kurz überreden, wie ihr das seht, oder?
Also ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann, tatsächlich. Ja. Ich habe morgen noch ein Treffen mit jemandem von U-Sports, der es mir vielleicht nochmal erklärt. Mhm. Also diese Bande muss ja hergestellt werden und so. Es ist ja auch nicht, jemand klickt da irgendwas schnell auf die digitale Werbebande, sondern es muss ja schon eigentlich aber noch so ein bisschen länger dauern. Und das ist schon, also was kann man da draufschreiben, ohne dass es wer merkt? Also das
aber für mich als Laie, wie ist denn der Prozess? Irgendein Sponsor sagt, ich will bei euch eine Bande buchen.
Da bin ich genauso Laie wie du, das weiß ich nicht.
Vielleicht. Aber das Problem ist ja schon mit bei euch, der redet ja nicht mit Andreas Rettich darüber, der redet ja mit U-Sports. Das heißt, wir haben da ja einen externen zwischengeschaltet, der das
U-Sports heißen die, glaube ich, übrigens.
Ja, genau, aber irgendwo wird ja
ist das gerade rein auf der Seite?
Der Schritt gemacht, dass
schön.
Hat er dich eigentlich auch ausgesprochen, Joni?
Ich muss noch schreiben, wie ich gesprochen
werde. Nee, aber so, ich vermute, eben weil ich die Geschichte unseres Vereins kenne und bestimmte Sensibilitäten und so, dass es eine Position gibt, die sowas nochmal gegenliest, beziehungsweise checkt, bevor das freigeschaltet wird im Stadion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass U-Sports den Mist verkauft, das quasi selber irgendwie auf die Bande nagelt und dann ist das halt so, wenn doch.
Also ich würde glauben, dass das so ist. Sandra, kannst du das irgendwie bestätigen oder dementieren?
U-Sports macht viele Teile auch selbstständig, hat grundsätzlich auch normalerweise eigentlich schon ein gutes Gespür dafür. Fehler passieren, ist in diesem Fall passiert, ist ärgerlich, sehr ärgerlich, ärgert auch U-Sports. Also es ist nicht so irgendwie, dass die sich irgendwie denken, oh wie, was ist da passiert? Also ne, die wissen auch selber, aber es wird sofort aus der Rotation genommen. Es gibt eine Entschuldigung.
Aber die sind dann halt auch nach dem Motto, Erwachsene nehme ich ernst, wenn U-Sports entscheidet, das kommt rein, dann ist da beim Verein normalerweise keiner mehr, der das noch irgendwie gegenliest oder so.
Ich kann es dir im operativen Prozess, also so stecke ich nicht drin, ich kann es mir bei der Fülle von Maßnahmen nicht vorstellen, dass da alles hundertprozentig jedes Mal abgenickt wird, aber ich kenne den operativen Prozess
aber nicht. Dafür habe ich ja auch so einen Vermarkter eigentlich, ja, genau. Aus meiner Sicht, dass der das dann macht.
Also wir arbeiten ja auch schon lange zusammen, also.
Es gab im Ständigen Fanausschuss jetzt eine Anfrage, aber das von der Vermarktung des FC St. Pauli, ob man nicht mal eventuell auf digitale Banden umsteigen will, weil das viel billiger ist, weil das einfacher ist, weil diese Dinger nicht produziert werden müssen, weil man natürlich auch mal was ändern kann, wenn sich ein Logo ändert oder wenn man einen anderen Claim haben will oder wenn ein Autohaus jetzt ein neues Modell hat, kann es halt das Modell bewerben, ohne dass man das alles neu, also ein leuchtende Beispiele. Und da wurde halt gesagt, da haben wir natürlich auch nachgefragt, weil das da natürlich, weil die Fans die Gefahr höher gesehen haben, dass da irgendein Scheiß drauf kommt, weil das ja viel schneller gemacht ist, ob jemand vom Verein drauf guckt. Und das wurde bejaht. Es guckt immer, auch jetzt schon, jemand vom Verein drüber. Ob jetzt aber die Vermarktung U-Sports auch als Teil des Vereins siehst, okay. So ins Tausendstel sind wir jetzt nicht gegangen bei der Diskussion.
Gut, aber wie gesagt, für mich wäre das dann mit der Entschuldigung von U-Sports mehr oder weniger durch gewesen. So, in der klaren Erwartung, sowas passiert dann nicht normal. Dann aber hat heute das Autohaus Thomsen, und jetzt erwähne ich den Namen halt doch, auf der Seite des Fanclub-Sprecherrats auf Facebook Folgendes geschrieben, und ich lese das jetzt einfach mal vor. Liebe St. Pauli-Fans, auch wir möchten uns bei euch dafür entschuldigen, dass unsere Bandenwerbung mit dem Schriftzug Nix für Pussys bei vielen als sexistisch aufgefasst wurde. Dies war niemals unsere Absicht. Wir haben den Begriff Pussys in Verbindung mit unserem 328 PS starken 370Z Coupé gewählt, als Synonym für Weichei, in Anführungsstrichen. Nicht im Ansatz haben wir eine sexistische Verbindung andeuten wollen. Dies haben ja auch einige von euch erkannt. Aber einige sind nicht alle und wir möchten ganz bestimmt niemanden verletzen. Von daher möchten wir uns hier noch einmal bei allen entschuldigen, die wir mit diesem Spruch verletzt haben. Wir stehen hinter euch. Autohaus C. Thomsen GmbH.
Die entschuldigen sich also bei denen, die so ein bisschen doof sind aus ihrer Sicht, weil die ihr tierisch avanciertes Pussy-Verständnis nicht teilen und irgendwie diese Begriffsgeschichte irgendwie anders im Kopf haben als das Autohaus Thomsen.
Ja, und sie wollten halt keine Frauen diskriminieren, sondern halt nur Schwachis.
Ja, und dass man einen Begriff, der sonst mit dann natürlich dann, also allein schon die Umdeutung, wieso, wir meinten ja Weichei und da ist ja alles, das, die ganze Argumentationskette ist komplett haarsträubend. Wir finden ja, dass alle Frauen Weicheier sind, haben sie damit ja wohl mehr oder weniger gesagt.
Frauen nicht,
oder Weicheier sind Frauen und Frauen sind negativ, also du kannst da, gut, das muss man ja hier nicht nochmal von Anfang an erzählen, warum das ein Kackwort ist und warum das auf einer Werbebande nicht nur am Millantor überhaupt nichts zu suchen hat.
Ich möchte erstmal ich möchte erstmal Mike loben. Du hast eine unglaublich schöne Werbestimme. Vielleicht hast du den Beruf verfehlt.
Ah, ich mir schon öfter
gesagt. Ja, das schneide ich jetzt bestimmt aus und hörst du das irgendwie auf NDR 2.
Zu dieser Entschuldigung fällt mir auch immer nur dieser Satz ein, das Gegenteil von gut gemacht ist halt gut gemeint. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da wirklich jemand saß und sich überlegt hat, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen unbedingt reinbringen, dass das Ding 380 PS hat. Wir müssen unbedingt reinbringen, wie das Ding heißt. Ja. Aber wir müssen auch irgendwas mit Entschuldigung sagen. Hol mir den Azubi. Und so kann ich mir halt vorstellen, dass das dann passiert.
Aber ich habe auch den dringenden Eindruck, dass die Entschuldigung von derselben PR- und Werbeagentur gemacht wurde, wie vorher die Bande.
Man hätte einfach die Schnauze halten sollen und dann wäre das Thema, wie du schon sagst, erledigt gewesen.
Ja.
Aber dieses nochmal, ach so, übrigens, ihr habt das noch falsch verstanden, für uns ist Pussy nur Weichei.
Ich glaube, ich kaufe mir das Auto.
Ja, insofern fragt man sich ja, ob man nicht eigentlich quasi vorher ob man nicht eher die Kommunikationsagenturen screenen muss, anstatt den Auftraggeber.
Aber so ein Autohaus hat doch keine Kommunikationsagentur.
Ja, aber das ist ja doch irgendeine Werbewurstbude war das. Das ist halt das machen die ja nicht zu Hause. Also allein schon aus technischen Gründen. Du musst ja schon wissen, wie kriegst du das dann in ausreichend hoher Auflösung auf so eine hübsche Bande gedrückt.
Hätte ich jetzt gedacht.
Die selber?
Nee, aber die können das ja irgendwie sagen.
Aber die brauchen ja die Vorlage haben. Ich meine, ist ja nun egal. Du musst ja
irgendwann. Ja gut, ist ja auch egal, wer es verbrochen hat, aber die Entschuldigung ist ja wirklich, das ist ja, glaube ich, auch der erste Kommentar darunter, das ist ja noch bescheuerter als die Bande. Und das trifft ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Das ist ja wirklich unfassbar.
Aber ich würde echt meine Hand ins Feuer legen, dass irgendeine Form von Agentur da zu Rate gezogen wurde. Und das weiß ich nicht. Dass die bei Thomsen
da. Also ich glaube, die haben keine Social Media Agentur, die deren Facebook Auftritt dazu ein Autohaus mit Facebook.
Die haben 300 Leute
dafür. Die sagen mal danke. Ich
sage ja nicht, dass die jetzt eine Agentur
für Größe von Jung von Matt oder sowas
da rein haben, aber
natürlich nicht. Ne? Achso.
Aber so ist es.
Ist aber ja letzten Endes auch Wurst. Ich kann mir nur so schön vorstellen, wenn man diesen Text da hat, weil wie Johnny das eben auch gesagt hat, dass du richtig hörst, okay, unsere Kommunikationsziele müssen da rein, müssen die drei, also das finde ich auch so stark, dass es da eben extra noch steht und diese merkwürdige Verquittung und Verquickung der Versuch da tatsächlich auch noch Werbung draus zu machen, klingt eben so, als ob es jemand gewesen wäre, der irgendwie das, was er, keine Ahnung, in seinen 2 Jahren auf irgendeiner Werbeakademie gelernt hat, da nochmal unterbringen wollte. Von wegen, hey, wir machen einen Major-Win draus. Jetzt haben wir das Desaster, wir haben aber die Eyeballs und jetzt machen wir da jetzt nochmal hier richtig einen Burner draus und präsentieren der Welt die 380 PS.
Guck mal nach, was Eyeballs sind.
Ja, das ist spannend. Das ist auf jeden Fall mehr denkisch als die Factsheets von Sandra. Nein,
ich bin mir aber ziemlich sicher, dass bei der Agentur auch das inkriminierte Wort ist ja nun ein Lehnwort, also die sind schon hip unterwegs da. Die sagen dann nicht Augen, die sagen Eyeballs.
Ich habe tatsächlich nach Eyeballs wie iPad
Attention.
Und und das ist eine Episode von iCarly, eine Nummer der Staffel 4, Folge 9 ist eine Kinderserie. Ich bin mal kurz 20 Minuten abgemeldet.
Gut, aber es ist zugegebenermaßen Spekulation. gibt es jetzt schon eine Entschuldigung für die Entschuldigung?
Also bisher noch nicht, aber das war halt auch erst heute im frühen Nachmittag vielleicht.
Da arbeitet doch jetzt keiner mehr.
Kommt da nochmal was.
Aber was ich ja neben dem inhaltlich grob schwachsinnigen Beitrag von unseren Freunden vom eben genannten Autohaus auch wieder mal lustig finde, man entschuldigt sich ja heute selber, ne? Also es ist nicht mehr, wir bitten um Entschuldigung, sondern ich entschuldige mich.
Klassiker. Punkt.
Damit ist das Thema erledigt.
Und das müssen
gerade
wir
in so einem Kontext hätte ich jetzt gesagt, wir bitten um Entschuldigung und dann vielleicht sowas ähnliches wie Verständnis heucheln und nicht, ihr habt es leider nicht verstanden, aber es ist ja gar nicht sexistisch. Das ist so, gebt mir eine Wand, um meinen Kopf dagegen zu schlagen. Und wenn die eine Agentur haben, muss man da eigentlich irgendwie auch so zumindest mal kurz aus dem Fenster. Es tut halt einfach auf so einer professionellen Ebene auch weh, ne? Also so, klar gibt's Leute, die so denken, du kannst so denken, dann finde ich dich halt doof. Mhm. Wenn du das professionell so umsetzt, finde ich dich nur nicht doof, sondern dumm. Und das ist in dem Fall halt dann irgendwie, nein.
Ja. Also, es gibt ganz bestimmt viele tolle Autohäuser in Hamburg. Sucht euch ein anderes. Ich denke, damit sollten wir das Thema dann beenden. Womit wir beim zweiten Aufreger des Spiels wären, nämlich Gästefans in Heimbereichen. Johnny, du hast so gestrahlt, dass ich das Thema gestriffen habe. Möchtest du einleiten?
Es ist immer wieder dasselbe. Wir reden da auch immer wieder mit dem Verein in Persona Sven Brooks drüber. Und es sind immer wieder die gleichen, auch durchaus nachvollziehbaren Argumente, warum das zugelassen wird. Aber es geht mir tierisch auf den Sack.
Sag doch kurz, was passiert ist.
Da hat sich, ich stehe auf der Gegengerade. Und wir haben das nur so am Rande mitbekommen, als das irgendwie losging. Da hat sich ein Herr, der wohl vermeintlich auf dem Business Seat saß. Ganz genau habe ich das dann auch nicht gesehen. Also auf der Südkurve.
Ach so.
Da ist das ganz passiert. Ich habe das nur gesehen.
Ist mir schon klar nicht. Ich war gerade etwas überrascht über Business Seats auf der Gegengerade.
Kann man vielleicht von den Schnittchenplätzen
nicht so gut sehen. Wenn man immer am Essen ist. Du stehst selbst Gegengerade, beziehst dich jetzt aber im Folgenden auf die Südkurve.
Auf die Südkurve, genau. Da hat sich dann wohl ein Stuttgart-Fan auf den Sitzplätzen ein wenig daneben benommen. Ich habe irgendwas noch gelesen von Bier geworfen und hämisches Gebaren.
Beim Torjubel.
Beim Torjubel. Und daraufhin wurde ihm wohl auch mittels körperlicher Verweise nahegelegt, das zu unterlassen. Und das ist halt etwas oder ein Zustand, der sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre schon hin angekündigt und zugespitzt hat. Also es ist immer wieder vorgekommen, dass Gästefans in den Heimbereichen waren. Es ist auch immer wieder ein bisschen zu Rangeleien und hin und her gekommen. Du hast da selber mal drüber geschrieben. Ich habe das auch selber mal am Beispiel Köln und am Beispiel Gladbach erlebt. Und ich finde es mega nervig. Wiederum, wie gesagt, ich finde die Begründung, warum man es zulässt, dann auch gängig. Wenn man mit Sven drüber spricht, der sagt dann, pass auf, wenn wir jetzt das zu reinen Heimbereichen machen würden, dürften halt keine anderen Farben da sein. Das heißt, hat man München zu Gast und die kommen in Rot-Weiß da rein, heißt es, du, tut mir leid, wir spielen bald gegen Rot-Weiß-Aalen. Das könnte auch Gastkleidung sein, du kommst nicht mehr rein. Um das mal, um die komplexe Situation verkürzt darzustellen.
Ja, das finde ich ein bisschen einfach in der Diskussion. Ich bin da eigentlich, also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich habe auch immer irgendwie das verteidigt zu sagen, man will auch seine Freunde mitnehmen oder so seine Bekannten oder was auch immer, die vielleicht für den Gegner auch sind, nicht nur für eine andere Mannschaft, weil das finde ich Quatsch. Ich finde, man könnte ja auch ausschließen, einfach nur vom Gegner an dem Tag. Also wenn man gegen Dresden spielt, darf man schon mit Babelsberg-Schal da auflaufen oder wie auch immer. Die haben jetzt nicht die gleichen Farben, das ist mir auch klar, aber halt so, also nicht alle anderen Farben sind verboten, also sondern
Celtic-Fans dürfen gegen Werder auch.
Ja, so zum Beispiel. Aber ich glaube, die Realität hat uns da auch so ein bisschen überholt und es funktioniert halt einfach nicht und da muss halt irgendwas anderes jetzt mal gemacht werden. Das sehe ich jetzt auch schon so. Also ich fand das Argument von Sven auch mal gut. Sind ja auch jahrelang an diesem Thema dran. Es gibt ja auch viele Fans, die das so sehen. Es ist ja auch nicht nur, alle Fans finden alle Gästefans in Heimbereichen scheiße und wollen, dass das verboten wird. Und es gibt ja auch viele, die sagen, nö, das müsste hier eigentlich anders funktionieren. Ja, sehe ich auch so. Tut's aber im Moment halt nicht, aus diversen Gründen. Man muss natürlich auch als Stuttgart-Fan da nicht aufspringen, ob da jetzt Bier geflogen ist oder nicht. Weiß ich nicht. Ich war da nicht genau in dem Moment.
da gibt's ja offensichtlich auch zwei Meinungen. Die einen sagen ja, die anderen sagen nee, ist gar nicht, ist nur zurückgeschmissen worden, was weiß ich. Aber man muss da natürlich auch nicht aufspringen und irgendwie mit den Händen irgendwas machen, so. Also das ist dann vielleicht im Heimbereich auch nicht nötig. Die Situation da in der Süd ist natürlich auch nochmal spezieller als auf der Gegengerade. Mit den Business Seats, wo es ja auch quasi qua Definition des Namens schon so ist, dass natürlich die Leute ihre Stuttgarter Geschäftskollegen oder was weiß ich zu diesem Spiel halt eben einladen und die dann dahin mitnehmen. Das ist ja auch gewollt, das ist ja auch so gebaut und dass das natürlich direkt über einer der Stehplatz-Fankurven ist, ist natürlich auch jetzt nicht die einfachste Situation, um es mal sehr neutral auszudrücken. Da haben natürlich andere Stadien irgendwie es ein bisschen einfacher als wir. Und ich finde auch, es muss irgendwie eine Lösung her, die handfester ist, als wenn ihr euch nicht benehmt, dann müssen wir mal weiter gucken und die Ordner haben nochmal ein Auge drauf und so. Also das haben wir jetzt irgendwie, da haben wir ein paar Mal mit ins Klo gegriffen offensichtlich und es funktioniert nicht mehr. Deswegen muss es jetzt irgendwie anders gemacht werden. Beim Dresden-Spiel wird es schon anders gemacht. Da sind in der Gegengrade, in der Nordheim-Bereich, glaube ich, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber Gegengrade und Süd auf jeden Fall Dresden-Fan-Utensilien nicht erlaubt. Das wurde auch mal so besprochen, dass bei so
Sicherheitsspielen,
genau, bei so irgendwelchen Spielen mit erhöhtem Konfliktpotenzial auf jeden Fall das dann so gemacht wird.
Also auch Süd-Business-Seats, keine...
Ja, genau, ganze Süd, ja, okay. Genau.
Also es auch gab mal den Kompromiss nach dem letzten Vorfall, dass halt gesagt ist, es gibt Riesendiskussionen in der Fanszene, im Verein, es gibt keinen perfekten Weg, glaube ich, dafür. Es geht wirklich von irgendwie keine anderen Farben, keine Gegnerfarben irgendwie, ist ja genau dieses Thema auch bei anderen Farben irgendwie. Du bringst einen Kumpel mit und ich finde den Verein total scheiße, weil der wieder der Rivale ist von dem Verein, den ich gut finde noch oder sowas. Ist ja genau das gleiche Thema immer. Was ist eigentlich noch erlaubt sozusagen, Fremdfarben, was nicht? Bis hin zu, ich finde das total super, meinen Kumpel aus München, wenn wir gegen die spielen, mitzunehmen oder sowas. Ne? Es gibt von A bis Z irgendwie. Schwierig ist nicht, also momentan macht das natürlich auch die Situation. Dann wurde ja nach dem letzten Vorfall gesagt, bei Spielen mit erhöhtem Konfliktpotenzial ist mindestens die Süd erstmal, dadurch, dass da einfach das größte Aufeinanderpotenzial ist, irgendwie kann zu einem reinen Heimkurve gemacht werden. Das wird auch überall publiziert und gesagt, dass es Spiele geben kann, wo halt keine Fanmaterialien vom Gegner erlaubt sind. In der momentanen Situation, wo bei allen natürlich ein bisschen die Nerven blank liegen und wir dann kurz vor Schluss ein Gegentor kriegen, was wirklich kritisch für uns ist in der Situation momentan und hinter uns springt jemand auf, oder ich stehe ja noch nicht mal sit, aber da springt jemand auf und feiert dieses Tor ab, dass es dann natürlich, egal ob es ein Sicherheitsspiel ist oder nicht, zu einfachem Konflikt kommt, ist halt auch normal. Und ja, man muss gucken, wie man damit umgeht irgendwie, wie man das unter einen Hut kriegt. Wir haben diese Situation, es ist auch nicht so, dass wir einfach sagen können, hey, wir bauen die Stehplätze da ab. Hey, wir bauen die Stehplätze komplett bis oben hoch. Ist halt nicht möglich. Das heißt, man muss irgendwie überlegen, wie schafft man das, dass das funktionieren kann.
Nun würde ich aber aus all dem ziehen, dass das Problem ja gar nicht die Farben sind, sondern das Verhalten. Ja. Also, dass die Typen, die sich dann da nun, die Stuttgarter, die sich dann nun daneben genommen haben, möglicherweise auch ohne Stuttgart-Schal genauso beschissen benommen hätten.
Ja.
Was mich dazu bringt, dass es echt schade wäre, ein Stück Millantor-Kultur, was viele auch schätzen. Also ich persönlich schätze das auch, dass man eben in Grenzen natürlich, ich würde jetzt niemanden empfehlen, mit einem Hansa Rostock-Trikot oder sowas in die Gegend gerade zu gehen. Aber wenn da nur jemand ein Bochum-Trikot dann anziehen will oder sonst was, oder 1860 hatte ich auch schon mal mit. Na gut, aber da hat er sich natürlich dann auch zusammengerissen und dann, abgesehen davon, haben wir, glaube ich, sowieso gewonnen, die Spiele wurden. Ich habe meistens ein ganz gutes Händchen gehabt, dass die dann also leicht betreten mit der angemessenen Niederlage wieder ging. Also, ja, also ich fand das war da irgendwie immer ein bisschen stolz, dass es geht. Das setzt natürlich aber eben auch voraus, natürlich, dass die Leute da nicht komplett wie die Idioten die Situation auch verkennen. Also es ist ja noch mal was anderes, wenn du ein Spiel verlierst und bist halt irgendwie auf Platz 7 oder 8 oder sonst was. Oder wenn du ein Spiel wie jetzt verlierst und bist verdammt noch mal Tabellenletzter und brauchst die scheiß 3 Punkte. Da eigentlich, wenn ich dann in einem anderen Stadion bin und ich freue mich einmal kurz, hab Verständnis dafür, wenn einer Stuttgart-Fan ist und macht einmal kurz so, ja, und denkt dann irgendwie, Moment, für dieses ist jetzt echt scheiße, nimmt die Hände wieder runter und ist still. finde ich, ist mein persönlich, hat jeder sein eigenes Toleranzding, ich kann halt damit noch umgehen.
Ich muss jetzt auch mal kurz
was aber dann noch aufstehen, lange rumspringen und sonst wie ein komplett vergessen, worum es hier geht, das ist schon ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn man selber gerade einen Abstieg hinter sich hat. Die wissen doch eigentlich, wie das ist, verdammt nochmal.
Einen kurzen Einwurf, mir kommt gerade ein Bild in den Kopf, es gibt einen brasilianischen Comic und da siehst du eine komplett grüne Fankurve und du siehst ein Männchen in Rot so stehen und darunter steht halt, die Bedeutung auf Deutsch, der letzte Moment im Leben des Arthur F. Das sehen wir gerade bei diesem
Schatten. Ja, ich glaube auch das, was du sagst, man nimmt mal jemanden mit. Ich glaube, das ist eine ganz andere Situation, weil in aller Regel wird man irgendwie mit diesem, den man mitnimmt, vorher schon mal sagen, naja, wenn ein Tor fällt, dann weiß Bescheid. Und dann wird er alleine, selbst wenn du es nicht sagst, in der Situation des Tores aus Respekt dir gegenüber, weil du ihn mitgenommen hast, sich ganz anders verhalten, als es die Leute auf dem Business-Seats tun, die vielleicht auch schon 2 Stunden Druckbetankung hinter sich haben, die da in einer Gruppe von 2-3 Leuten sind, die sich untereinander dann vielleicht auch noch alle hochschaukeln. Und aus meiner Sicht, ich habe das jetzt auch geschrieben und es gibt eine ziemlich ausführliche Diskussion auch im Übersteigerblog unter dem Artikel dazu, die ich auch nur jedem empfehlen kann, ist der sinnvollste Weg, der das auf Dauer lösen würde, wenn man die Business-Seats in der Süd entfernt. Und das ist natürlich eine Maximallösung, die so einfach nicht umsetzbar ist, weil da gibt es Verträge, da gibt es auch Darlehensverträge, die mit diesen Einnahmen kalkulieren. Ich weiß, ist alles nicht so leicht. Aber solange man das nicht macht, solange man weiterhin Business-Seats direkt über den Ultras hat, wirst du da keine glückliche Lösung finden und keine dauerhaft funktionierende Lösung finden, weil es immer wieder solche Situationen gibt, wo Leute da sitzen, die denken, ich habe hier Business Seat bezahlt, ich bin geiler Macker, dicke Hose, fahre ein, warte, ich muss nachgucken, Coupé,
328 PS.
Genau, von Autohaus Thomsen, eine Pussy und deswegen darf ich hier mit Mittelfingern um mich werfen, Schal wedeln und ihr scheiß Absteiger schreien, wenn ich in der 84. Minute ein Tor schieße. Und das wird so bleiben. Ich glaube, wenn du das in normale Sitzplätze umwandelst, hast du da automatisch eine Reinkurve, wo auch keiner drüber diskutieren würde, da in Gästeklamotte aufzulaufen. Und selbst wenn es dann einer tut, wird der sich wahrscheinlich sehr viel angemessener verhalten, als es jemand auf diesen Business-Seats tut. Ich will nicht alle Business-Seats-Sitzer in einen Topf schmeißen, aber ich glaube schon, dass die Kombination von frei Alkohol und 2 Stunden Saufen da auch zu anderen Reaktionen führt, als man das vielleicht auf normalen Sitzplätzen erwarten würde.
Sebastian. Ich glaube, das Problem wird damit kleiner, aber nicht weggehen, weil Erfahrung auf den Stehplätzen auch schon ist. Also klar, wenn du jemanden mitnimmst, habe ich noch nie Probleme gehabt. Irgendwie, ich habe öfter Leute dabei gehabt, die irgendwie eigentlich dem anderen Verein zugetan waren. Da muss ich auch nichts erklären. So das, was du auch meinst. Nur das ergibt sich eigentlich von selber, wenn ich da in der Heimkurve stehe oder auf der Heimgeraden, halte ich halt im Zweifelsfall die Faust in der Tasche. So das finde ich irgendwie ein No-Brainer. Aber wir haben es auch dagegen gerade schon auch immer mal gehört, finde ich, dass da auf den Stehplätzen dann 2, 3, 5 Leute vom gegnerischen Verein sind, die irgendwie an Karten gekommen sind, die nicht mit irgendwem da sind, wo es dann zumindest ärgerlich wird. Und irgendwie bin ich, glaube ich, bei sowas eigentlich eher entspannt. Aber was da teilweise Leute an Verhalten zeigen, das irgendwie entweder zeigt, dass sie null verstanden haben, dass sie irgendwie gerade auf der Heimgeraden sind oder was irgendwie teilweise so wirkt, als wäre es eigentlich schon fast eine lustige spielerische Situation. So, lass uns doch jetzt mal VfL schreien, irgendwie Bochum spielen oder so. Das ist bestimmt voll lustig. Wir stehen hier zwischen 10.000 St. Pauli-Stehplatz-Fans. Ich weiß nicht, ich glaube, das Problem kriegst du auf den Business-Seats vielleicht dadurch in den Griff, aber so insgesamt hat sich da, glaube ich, einfach was geändert.
Ja, kannst es nicht komplett löschen, aber du wirst es aus meiner Sicht, machst du es damit zumindest deutlich kleiner. Johnny.
Ist es vielleicht auch, ich wollte das mal einwerfen, ein Generationenproblem? Also ich merke das bei Leuten, nicht, dass ich euch alt nennen möchte,
zu spät,
aber ich merke es bei den Leuten, mit denen ich stehe, mit denen ich mich unterhalte, die ja die 30 noch nicht erreicht haben.
Sie reden mit dir?
Ja, ich bin deren Zivi-Projekt. Dass die Toleranz viel, viel geringer ist. Für mich verständlich, mich nervt's auch. Ich möchte einfach niemanden, der Bielefeld in Frakturschrift auf dem Pulli hat, neben mir stehen haben. Der Typ, der daneben steht, sagt, ist mein Kumpel, bring ich schon ewig her. 50, 60 Jahre alt, der Typ. Punkt. Das ist, finde ich, so ein bisschen auch ein Generationenproblem. Vielleicht, weil wir als Fußballnachwuchs, als Fußballjüngere Generation schon direkt mit diesem vermeintlichen Feindbild, das sind die Gegner, wir sind die Guten, aufgewachsen sind.
Also ich glaube schon, dass das so ist.
also merkt man auch. Also ich finde auch, die Argumentation nimmt also von, also hat so eine Diagonale quasi, alter Verständnis für Gästefans oder wie immer man das nennen will. Das glaube ich auch. Ich würde auch sagen, das ist ja auch was, was Fanorganisationen schon jahrelang sagen. Man kriegt ja die Gästefans auch nicht mehr zu sehen, dank Polizei und so weiter. Was ja früher dann doch schon ein bisschen anders war. Das andere nickt. Ja. Und ich glaube schon, dass das auch ein Problem ist. Man wird halt irgendwie da so als, das sind immer die Bösen, die anderen, und die wollen euch sofort ans Messer, deswegen müsst ihr vor denen geschützt werden. Ist natürlich auch irgendwann im Kopf vorhanden. Das mache ich auch gar keinem zum Vorwurf. Das ist ja, ist ja keiner dran schuld. Abgesehen davon ist es natürlich auch legitim zu sagen, ich will das nicht. Ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem kann ich das nachvollziehen, und man muss es dann irgendwann halt als Realität auch anerkennen, dass es halt so ist.
Ich glaube auch, dass viel dazu beigetragen hat, die ganze, also als wir anfingen auswärts zu fahren, früher, als ich anfange in meinem, irgendwie mit jungen Jahren auswärts zu fahren, war es halt so, es gab ein paar Risikospiele, Sicherheitsspiele irgendwie, da war klar, da ist mehr Polizei unterwegs, und sonst, wir sind angekommen, konnten uns frei bewegen, Busse wurden nicht in die Stadt geleitet, am Bahnhof bist du angekommen, konntest dich alleine bewegen, du hattest automatisch Begegnungen mit Fans. Da gab es bestimmt auch mal nicht so schöne Begegnungen bei, aber du bist automatisch viel mehr im Kontakt. Du warst Rivalen im Stadion, aber außerhalb konntest du mit denen auch mal ein Bier trinken, ohne dass da irgendwas passiert ist. Paar Jahre später fing das ja schon an, als es Richtung WM 2006 ging, dass irgendwie alle Spiele mit Polizeibegleitung waren, egal ob die Fans sich verstanden haben oder nicht. Das heißt, wenn du dann angefangen hast, als jüngerer Mensch auswärts zu fahren, hast du halt nur noch mitgekriegt, dass irgendwas da getrennt wird, dass irgendwas da getrennt werden muss, dass es automatisch dein Feindbild ist. Sozusagen. Du hast gar keine Chance mehr, andere Leute kennenzulernen, auch festzustellen, oh, da gibt's auch coole Leute bei dem Verein XY oder sowas. Und was auch dazu beigetragen hat, war auch noch eine Zeit irgendwie früher, wo es auch viel Fanzines von anderen Vereinen gab, richtig gute Fanzines irgendwie, wo es auch normal war, dass du Fanzines von anderen Vereinen gelesen hast. Das war nicht nach dem Motto, was schreiben die denn da, sondern das wurde bundesweit durchgetauscht irgendwie. Man hat sich für die anderen Vereine interessiert, die anderen Fanszenen, was die machen. Das ist ja jetzt auch teilweise ein bisschen verpönt nach dem Motto. Also nicht verpönt, es wird sich informiert, aber nicht mehr auf diesem Level halt.
Dabei wäre es so viel einfacher dann im Internet eigentlich. Ja.
Also das finde ich auch nicht, dass das stimmt. Echt? Da würde ich widersprechen.
Würde ich auch sagen. Also das ist, glaube ich, schon durch anders, weil es keine Fanszenen mehr gibt. Aber ich glaube schon, dass es sehr viel mehr Interesse für andere Fanszenen über Blogs etc. gibt.
Das stimmt, aber halt, also ich hatte immer das Gefühl in den letzten Jahren, dass halt das Niveau, was Fanzines hatten von dem Inhaltlichen, dass das halt ein bisschen ausgestorben ist.
Okay, ja gut, das mag sein.
Ja, Niveau ja, aber auch durch so Zeitungen wie Blickfang Ultra oder so. Ja. Von der Qualität mag man jetzt, da können wir uns wahrscheinlich jahrelang drüber streiten, aber trotzdem ist es ja irgendwie aber sehr aufbereitet, so was es alles für Fanzines gibt. Ja, es ist teilweise bestimmt, klar, aber trotzdem ist ja das Interesse, also das finde ich jetzt nicht.
Was ich interessant finde, ist, dass ich tatsächlich auch zuerst dachte, ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass man gegnerische Fans seltener zu Gesicht bekommt und insofern den ganzen Phänomenen, was es wird ja immer schlimmer über den anderen gedacht, je seltener man ihm begegnet. Zieht sich ja komplett durch die Gesellschaft. Interessant ist, dass nun ausgerechnet die sich hier daneben benommen haben, extrem viel Chance hatten, St. Pauli-Fans zu treffen. In Ballsaal Süd und in Ballsaal Haupt ist ja nun mal keine Fantrennung. Die laufen da fröhlich mit ihren Stuttgart-Schals durch die St. Pauli-Schals durch. Man steht gemeinsam auf dem Klo und das heißt also, dass auch die Stuttgarter jede Möglichkeit hatten, schon zur Halbzeitpause mitzubekommen, dass nicht unbedingt überbordender Optimismus vermutlich geherrscht hat. Und wenn es nun, na gut, die sich daneben genommen haben, waren wohl schlicht und einfach Arschgeigen, weswegen sie sich wahrscheinlich auch nicht mit irgendwelchen St. Paulianern am VIP-Tresen zwischen, keine Ahnung, Bratkartoffeln und Scampi näher gekommen sind.
War das ja, das Menü aber, des Tages?
Je genauer ich es weiß, desto mehr bringe ich mich hier natürlich um das letzte bisschen Glaubwürdigkeit. Ich habe auch meine Stehkarte, meine gegengerade Stehkarte habe ich ja immer noch.
Das Problem dabei ist natürlich, dass du durch so eine Aktion, wenn du dich da als Einzelner daneben benimmst oder als zwei, drei Personen, automatisch die mit, in Anführungsstrichen, in Gefahr bringst, die halt nur friedlich mit ihrem Schal da 5 Meter weiter sitzen, die dann automatisch auch ein Bier abbekommen oder eine Flasche Wasser, wie da der eine schrieb. oder halt auch die St. Pauli-Fans, die daneben sitzen. Und du dadurch natürlich so eine Situation oder so eine Diskussion, wie es darf jetzt gar keiner mehr einen Gästeschal tragen, mit befeuerst und dann sich natürlich auch, wie zum Beispiel, Gruß an der Stelle an Ayla, die mit ihrem Mann da war. Ayla steht seit 17 Jahren am Millantor und sagt jetzt halt, das habe ich noch nie erlebt, mein Mann wurde hier bedroht und sein Schal wurde ihm quasi, ich weiß nicht, weggenommen nicht, aber ich glaube, ihm wurde ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, den jetzt wegzupacken. Und der stand da halt nicht mittelfingerpimmelfechtend in der Gegend rum, sondern hat sich gesittet, wie es sich da halt geziemt, über das Tor gefreut. Und das ist natürlich das, wo ja viele jetzt auch sagen, ja, aber ich will doch, dass sich hier Gästefans ganz vernünftig weiterhin in den Fanräumen aufhalten können. Ja, natürlich, das will ja auch jeder. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor etwas, was bei St. Pauli sich sehr viel anders und positiver gestaltet als bei vielen anderen Vereinen. Und was, glaube ich, auch ein sehr, sehr hohes Gut ist, was, glaube ich, die allerwenigsten hier irgendwie verdrängen wollen. Aber es ist halt schwierig, solange du das nicht entsprechend in den wichtigsten Arealen, wie zum Beispiel der Süd, dann kontrollieren kannst. Und dann ist eben so ein, mach deinen Gästeschall in der Süd nicht um, als Regel vielleicht ein richtiger Schritt. So schade das dann auch ist.
Ja, finde ich auch, absolut.
Ist halt nur schwer zurückzudrehen auch dann, das Ding, ne? Also,
ja, Verbote sind immer scheiße.
Wird es dann nicht mehr geben, schlicht und einfach. Wenn man das erstmal hat, dann wird das nicht wieder sich zurückdrehen.
Aber so pessimistisch bin ich dann doch nicht. Also es drehen sich halt auch Dinge weiter und nicht immer wieder zurück. Es redet ja heute auch kaum noch wer davon, dass man irgendwie früher sich hinstellen konnte, wo man will und irgendwie während des Spiels von der einen Seite bis zur anderen gehen konnte. Das erzählen zwar manche Leute immer noch, aber das ist für mich auch so ein bisschen despektierlich. Opa erzählt vom Krieg und denkt, ja.
Das wollte ich aber nachher noch erzählen.
Oder Oma erzählt vom Krieg, Entschuldigung. Aber also das ist ja schon so, ja, das ist jetzt halt einfach anders. Also dann ist es halt so.
Vielleicht. An der Stelle vielleicht eine ganz kurze Podcast-Empfehlung, weil Christoph vom Übersteiger war gerade beim Hörfehler zu Gast und erzählt unter anderem genau diese Geschichte.
Entschuldigung, Christoph. Nein, alles
gut. Ist aber so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Das ist jetzt einfach eine Sache, die es früher gab, weil das Stadion noch nicht so voll war und so weiter, Sicherheitsbestimmung anders. Das hat sich dann einfach so entwickelt. Kannst du schon bei der Anzahl Menschen, die da sind, natürlich nicht mehr so machen, dass sich dann fröhlich alle überlegen, ob sie die zweite Halbzeit weiterhin in der Nord oder dann in der Süd angucken wollen.
Ja, aber ich finde den Vergleich schon
passend. Aber was man nie vergessen sollte, ist, glaube ich, also ich verstehe ein bisschen diesen Ansatz, den du meinst, weil es ist letztendlich eine Restriktion. Und wenn du mehrere Restriktionen aufbaust, ist es genau der gleiche Effekt oder kann den gleichen Effekt haben wie Polizei, die plötzlich vermehrt auftaucht. Es baut auch weiter Barrieren in den Köpfen der Leute auf, ne? Wenn du halt nur dann komplette Heimkurve frei von Gästefans gelaufen bist, wirst du auch nie auf die Idee kommen, wenn du jemanden draußen triffst, plötzlich mit dem zu reden, wenn du einfach so aufwächst. Deshalb kann das auch natürlich ein Nachteil sein. Man muss sich das immer gut überlegen.
Es scheint mir auch, dass das also ich würde dann auch denken, dass es sich dann immer weiter verlagert, ne? Dann also erstmal natürlich, ja, komm, lass den, also keine Gäste-Fanschals in der Süd, dann irgendwann keine Gäste-Fanschals auf irgendeiner Tribüne, dann ist es dann offiziell auch so, ne, gut, irgendwann kannst du es nicht mehr offiziell regeln, aber dass dann klar ist, im ganzen Viertel bloß nicht mit Gästefarben auftauchen, finde ich deswegen schade und vielleicht stört es mich auch deswegen so, weil ich für mich da so ein bisschen ein Stück Hoffnung dran hängt. Also wenn wir es nicht mal schaffen, am Millantor das so zu regeln, dass die Leute mit ihren Farben kommen können, dass sie sich aber natürlich auch benehmen, das ist keine Frage. Das muss sich ändern. Nur wie? Wir wissen ja nicht wie. Wenn wir das nicht mal so hinkriegen, dann wird das bei also unter quasi am idealen Ort, dann wird das bei anderen gesellschaftlichen Problemen noch, ist es dann vielleicht tatsächlich so hoffnungslos, wie es aussieht.
Ja, wie willst du es innerhalb der Parameter lösen? Du kannst entweder sagen, wir verbieten Gästefarben, so, das ist irgendwie die Radikallösung, oder du hoffst auf irgendeine Lösung, die intern funktioniert. Oder hast du halt, ich sag mal, da kannst du vielleicht eine Lösung finden für Leute, die regelmäßig da sind, weil die kannst du ansprechen und sagen, pass auf, so geht nicht. Und die wissen es dann nächstes Mal, aber unsere Stuttgarter Kollegen aus der Süd jetzt, die sind auch eh nie wieder da. Also so, da hast du halt nicht diesen, die lernen dazu und nächstes Mal verhalten sie sich anders Effekt. Und da hast du auch irgendwie dieses Problem der internen Reinigung oder so. Das kannst du da halt systemisch nicht machen, weil es halt keinen Zirkel gibt, in dem du dich da bewegst, sondern weil das irgendwie zufällige Besucher sind, die halt dem anderen Verein nahestehen und die dann vielleicht auch kein so ganz grundsätzliches Verständnis für Mechanismen in Fußballstadien haben. Und dann hast du halt so ein bisschen das Problem bei uns, finde ich immer so, gefühlt ist es wie so diese bösen anti-autoritären Klischees, so, ne? So, ja, du kannst bei uns alles machen, und einige schlagen dann halt über die Schränke und denken, ja, wir sind ja bei Pauli, Alter, hier kann ich auch Stuttgart anfeuern, geilo. So, und wie kriegst du es raus, ohne eine Regelung zu finden, die du irgendwie offiziell anhängst?
Das ist schwer, aber ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen Teil, auch was in den letzten Jahren nach meiner Wahrnehmung stärker geworden ist, dass Toleranz immer öfter mit Doofheit verwechselt wird. So, oh, die hauen mir nicht sofort aufs Maul, nur weil ich einen Schal drauf habe. Oh, die sind ja doof, also hau ich richtig raus. Also kann ich mir vorstellen, dass Monsieur oder Vollidiot aus Stuttgart sowas Ähnliches vielleicht im Kopf hatte. Dass also die berühmte Toleranz, von dem man im Reiseführer irgendwo mal gelesen hat, also wie gesagt, als Blödheit missverstanden wird. Ich frage mich, ob es helfen könnte, schlicht und einfach nicht auf die Farben, sondern wie gesagt aufs Verhalten abzuziehen. Ich weiß, da kommst du auch in Unschärfen, aber dass du einfach mit unangemessenem, provozierenden Verhalten einfach schneller rausfliegst.
Steht auf den Karten drauf. Es ist ja nicht so, dass nicht jemand schon auf die Idee gekommen wäre. Steht drauf, dass du dich in Heimbereichen und alles außer Gästegruppe ist Heimbereich angemessen zu verhalten hast.
Genau, das war ja der Kompromiss, den wir damals, die Diskussion führen wir ja nicht erst seit dem Stuttgart-Spiel. Und man konnte sich halt nicht einigen, wie ich vorhin erzählt habe. Weder, es war aber nicht Fans-Verein, sondern es war auch innerhalb der Fans nicht eindeutig, was man will. Und das war halt der Kompromiss. Und da muss man sagen, der ist, so schade man das finden kann, offensichtlich gescheitert.
Außerdem wäre man aber vielleicht auch bei einer Wie-Frage. Genau, das
funktioniert auch nicht, weil unser Stuttgarter Beispiel, der mag sich ja bis zur 84. Minute perfekt verhalten haben, unauffällig wie auch immer. Dann fällt das Tor, der jubelt. Eskalation, wenn sie ihn danach rausstellen, ist halt eh schon zu spät. Ne? Also so, das bringt irgendwie auch nichts.
Also das vielleicht nochmal zu dem, was Justus sagte. Wir hatten die Diskussion ja insbesondere in der ersten Liga, weil das da einfach gang und gäbe war, da der Auswärtsmob in der Regel das Fassungsvermögen des Gästeblocks überstieg. Das haben wir jetzt in der zweiten Liga doch deutlich seltener. Wird jetzt aber genau gegen Dresden, gegen Hannover wahrscheinlich nochmal eine ähnliche Dimension wie gegen Stuttgart haben. Vielleicht sogar noch mehr. Und ja, wird man dann sehen, wenn du sagst, dass da Gästefarben dann auf der Süd verboten sind, wie das dann da besser eventuell funktioniert.
Ich glaube, für Hannover wurde es auch schon beschlossen, glaube ich.
In Hannover waren ja auch genug St. Pauli-Fans in Hannover blöden. Also
so. Ja, aber ich finde immer, gerade Hannover ist ein ganz gutes Beispiel, weil wenn ich als St. Pauli-Fan auswärts fahre und weiß, Gästeblock ist ausverkauft, dann versuche ich halt am Gästeblock direkt dran eine Karte zu kriegen. Und das wäre halt hier Sitzplatz Nord.
Sah man auch Sonntag. Da waren ganz viele Stuttgarter direkt neben dem Gästeblock.
Und die Haupttribüne. Hauptribüne ist dann halt auch immer so ein Klassiker, weil die Haupttribüne im allgemeinen Deutungsbereich halt neutral ist, in Anführungsstrichen. Das sehen ja auch hier viele Haupttribünenbesitzer schon sehr anders, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Aber nichtsdestotrotz, Business Seats sind natürlich auch qua Definition annähernd neutral, weil da laden Firmen ihre Geschäftspartner mit ein. Und das führt natürlich dann zu dieser Eskalation da im Bereich. Und ja, also ich, wie gesagt, ich sehe da auf Sicht nur schwer eine Lösung.
Also ich würde nochmal an dieses Einhaken an das, du hast das schöne Wort Toleranz gebracht. Das wird dann auch immer, wenn wir diese Diskussion führen mit den Leuten auf der Gegend gerade zum Beispiel, ey, dein Kumpel aus Köln hat sich daneben genommen. Man sagt hier nicht das schlimme F-Wort. Das schlimme F-Wort. Oh. Das geht nicht. Und dann kommt der Typ zu uns, grinst uns an und sagt das mehrmals, sodass wir den dann am letzten Endes in den Getränkestand schubsen mussten. Oh. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das lag nicht daran, dass wir direkt auf Krawall gebürstet gewesen wären und gesagt hätten, du blöder Heckenpenner, rot-weiß ist hier nicht. Sondern dass bei anderen dieses Verständnis, Mensch, das ist hier eine besondere Situation und ich darf mich hier frei bewegen, das ist ein Privileg. Oder das ist mal ganz schön, wenn man es nicht Privileg nennen will, sondern das ist ganz schön, das setzt sich nicht aufs Spiel. Das funktioniert bei den meisten nicht. wenn ich auswärts irgendwo hinfahre und das Spiel nicht gucken kann, wenn ich nicht ins Stadion kann oder in einer anderen Stadt bin oder keine Ahnung was, gehe ich in die Kneipe und lass mir da aber auch nicht anmerken, zu wem ich gehöre. Natürlich ist das schwierig, das zu unterdrücken, aber A, will ich keinem auf die Füße treten, wo ich mich auch immer hinbegebe, muss das B auch nicht jeder wissen und C, will ich ja nicht riskieren, aus dem Maul zu kriegen. Und dieses ganze, wir müssen tolerant sein und wir müssen es akzeptieren und eine gute Fanszene muss das auch verkraften können und muss dem dann halt auch mal sagen, du Keule, das geht so nicht und das auch ohne irgendwie das ins Körperliche ausarten zu lassen, funktioniert immer nur, wenn beide Seiten das auch wollen. Und in dem Fall, egal ob Stuttgart, egal ob Bielefeld, egal ob Köln, egal welche Vorfälle wir auch immer nehmen, waren es halt nicht beide Seiten. Und du kannst den Leuten, wenn sie halt in Stadion reinkommen, in den Kopf gucken, kannst nicht sagen, du hast zwar ein Bielefeld-Pulli an, aber du bist nett. Und du musst irgendwo musst du halt einen Strich ziehen.
Das finde ich ja auch richtig. Ich habe ja, das meinte ich, das muss man, das darf man nicht tolerieren, wenn jemand glaubt, Otto Thomsen-Werbung aufs Spielfeld blöken zu müssen, dann dann soll, da muss das gelöst werden. Wenn man nun weniger mutig ist, kann man es auch im Ordner melden oder sonst was. Vielleicht nach einmal selber probieren. Die Lösung mit dem Getränkestand finde ich auch in Ordnung. Also ich meine nicht, dass wir da tolerant sein müssen, sondern ich glaube, dass der halt genau dieses falsche Toleranzverständnis hatte, weil er bestimmt irgendwo mal gelesen hat, oh ja, die sind ja irgendwie immer friedlich und tolerant. Ja, dann kann ich ja. Und außerdem hat er natürlich seine Regeln über unsere gestellt, weil er sagt, geh ab mal oft genug, hört man ja oft genug. Also Fans vieler Vereine sagen, oh, ihr mit eurer Political Correctness, finden wir albern. Ja, also ich meine, so, das ist für mich dann auch wieder klar, dass das so sind die Regeln eben dann hier und das ist eben genau. Wenn ich da eklatant gegen verstoße, ist das eine klare Provokation. Da muss ich mich eben auch nicht wundern, wenn ich rausfliege. Das durchzusetzen ist natürlich ohne Maßnahmen wie noch mehr Ordnungsdienst und so weiter auch schwer zu schaffen. Also mir ist das klar, dass auch wenn du den Leuten ihre Farben lässt, sind alle anderen Lösungen auch nicht so richtig schön. Also dass du dann irgendwie in jeder Reihe 10 Ordner stehen hast, ist erstens schwer zu bezahlen und zweitens natürlich fürs Feeling des Spiels selber auch nicht gerade top.
Weiß hinzu ich kommt ja aber auch, und das ist ja das Problem bei dem Text auf den Karten, dass frag mal 100 Leute in 3 verschiedenen Spielsituationen, was angemessenes Verhalten ist. Beim Gegentor in der ersten Minute ist vielleicht ein Jubel mit gereckter Faust was ganz anderes als beim Gegentor in der Nachspielzeit. Und für den einen ist eine gereckte Faust auch dann noch okay, für den anderen wieder nicht. Also du wirst ja, wenn du 100 verschiedene Situationen darstellst und diverse Leute fragst, wirst du ja ganz viele verschiedene Meldungen haben bei das ist angemessen und das ist nicht angemessen. Und das kannst du ja schon gar nicht per Regel irgendwie erstellen. Und dementsprechend ist auch der Griff zum Ordner in ganz vielen Fällen wahrscheinlich nicht hilfreich, weil wenn du dem das erzählst, wird der Ordner sagen, ja, sehe ich auch so. Oder er wird sagen, nee, sehe ich gar nicht so. Und du verlagerst dann ja die Diskussion zu einer Stelle, wo sie eigentlich schon gar nicht mehr geführt werden sollte. Also,
naja, gut, aber ich meine wirklich mit ein paar prägnanten Beispielen hast du 90% des nervigen Verhaltens zumindest mal gefasst. Übertriebener Torjubel für die Gästemannschaft. Beleidigungen, die auch ohnehin gegen die Stadionordnung verstoßen, rassistische Parolen und so weiter. Ja, und natürlich sowieso jede Form von Gewalt, ja, damit hast du es.
Also ich glaube, das Problem beim Hinweistext auf der Rückseite einer Eintrittskarte ist, wer von euch liest denn regelmäßig die Texte bei den Auswärtskarten? Johnny.
Man darf in Bielefeld keine Leiter ins Stadion nehmen. Ja,
stimmt. Und da liegt trotzdem eine. Kannst du mir erzählen, was bei Braunschweig draufsteht?
Wie kommt das denn zu sowas? Wie müssen was für ein Leiterproblem müssen die in Bielefeld gehabt haben, bis sie den Leidensdruck hatten, zu sagen, die Leitern müssen explizit auf die Karte drauf?
Und dann, bei uns darfst du auch keine Leitern. Und das besteigen.
Das steht auf der Karte explizit.
Nein, nicht auf der Karte.
Ja, das finde ich ja so kurios, dass du, also, da hast du das doch gerade gesagt, du hattest eine Eintrittskarte in aus Bielefeld. Bielefeld und da steht drauf, du darfst da keine Leitern reinnehmen. Und das finde ich halt kurios, dass sowas explizit da draufsteht.
Und dann liegt aber einer im Gästebereich. Das finde ich noch viel schlimmer. Die wollten uns verführen, die Schweine.
Wenn sie schon drin ist, muss sie ja nicht mit reingenommen haben.
Also ich durfte ja trotzdem nicht besteigen. Sie lag da. Es war ein Komm. Steig rauf, komm.
Okay. Soweit zu Stuttgart. Die einfachste Lösung wäre sowieso einfach, wir gewinnen zukünftig unsere Heimspiele. Dann haben wir auch da schon sehr viel weniger Diskussionen mit jubelnden Gästefans.
Ja, das scheint nicht so zu funktionieren.
Diese Taktik auf jeden Fall.
Es hat ja auch, muss man sagen, eine gewisse Qualität, wenn man dann zum Beispiel ein Spiel 4-0 oder 5-0 gewinnt und ein Gästefan steht direkt neben einem, dann kann man schon mal eine gewisse Schadenfreude empfinden. Also die hat man.
Du definierst dich über deine Häme und nicht über die Freude des eigenen.
Ich bin aber, da bin ich voll dabei.
Also beim Betreffen.
Ja, ich auch, aber das vorhin noch so, ja, und irgendwie, wir haben uns doch alle lieb und jetzt Schadenfreude, das ist halt ein bisschen.
Und dann kann man dann auch mal einen Arm nehmen und sagen, du, das ist nicht schlimm. Ja, das kenne ich auch.
Genau, passiert uns auch öfter.
Ja, schönes Spiel. Ja. So, weiter.
Okay. Gut, dann haben wir den sportlichen Part, nein, haben wir gar nicht abgehakt, weil wir noch ganz kurz jetzt natürlich sagen müssen, was hilft uns denn das Ganze? Können wir die Saison jetzt abhaken oder wird das noch was? Ich habe heute mal den Kicker-Tabellenrechner aufgerufen und habe die nächsten 5 Spiele so ganz grob durchgetickert. Und wir spielen ja bekanntlich am Wochenende in Braunschweig, wo man jetzt nicht zwingend von 3 Punkten ausgehen muss. Natürlich gerne kann, aber das ist ein anderes Thema. Aber danach spielen wir zu Hause gegen Dresden, in Bielefeld, gegen Karlsruhe und in 60. Und in München, also bei 60. Ich glaube, wenn wir da nicht Minimum 9, besser 10 Punkte holen, wird das schon noch enger, als es jetzt ist.
Ja,
das stimmt, aber so viel haben wir in der gesamten Hinrunde, also ein bisschen mehr, aber fast Gold, ne? Das ist schon ziemlich schwierig.
Ich weiß. Aber ändert nichts.
Also nee, das stimmt. Die Analyse ist korrekt.
Und ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, weil ich glaube schon, dass wir in der Hinrunde auch ab und zu durchaus einfach Pech hatten und auch mal Spiele jetzt gewinnen können, weil vielleicht auch tatsächlich eine höhere Qualität im Kader ist, weiß ich nicht. Und ich glaube auch, dass Vereine, die mit dem Rücken zur Wand stehen, häufiger Punkte holen als andere. Also es ist ja nicht das.
Wäre dann hätten wir ja schon mal in der Hinrunde also anfangen
können. Die Abstiegsrechte nicht da.
Der Rücken war noch nicht nah genug an der Wand dran. Also
was ist denn näher an der Wand als letzter?
Ja, aber da war noch so ein Schaumstoffpolster. Das hat man uns jetzt auch noch weggenommen.
Hast du, Johnny, nochmal, da du ja immer recherchierst, schon mal die Wahrscheinlichkeit von Lizenzentzügen weiter oben recherchiert? Das kann ja auch mal helfen.
Ja, also zum Beispiel der FSV.
Wie sieht es denn in Aue mit dem Geld so aus? Geld
gemacht. Frankfurt hat in der Vergangenheit sogar zweimal hintereinander in einer ganz ähnlichen Auslandssituation das noch souverän geschafft. So, und da sage ich jetzt einfach mal aber auch, und dann können wir jetzt, wenn ihr nicht noch was ergänzen wollt, nächstes Thema überleiten.
Kann man denn Tore schießen?
Also man könnte vielleicht 1860 wegen irgendwie Financial Fair Play noch.
Genau. Mit dem Fußballspiel ist es total. Wir müssen ganz woanders ansetzen. Wir müssen Ismaik oder auf die Nerven gehen, dass der da irgendwie sofort sagt, hier meine Millionen ziehe ich zurück. Ich schmeiß alle Spieler gleichzeitig raus. Ohne Spieler kann 1860 nicht mehr anstehen.
Mit den Journalisten hat er ja schon angefangen.
Ich wollte gerade sagen, 1860 verpflichtet Kameruner, Presse fliegt aus Stadion.
Ja, aber das
geil. Genau. Also 60 hätten wir schon mal. Da reicht ja wohl irgendwie 1-2
Agent-Provokateur.
Deadline Day.
Aber also wir brauchen Maulwürfe in München. Nee, oder, und achso, ich darf hier nicht trommeln.
Es ist kein Musik.
Da man ja immer auch einen zweiten Plan haben sollte, bin ich also sehr dafür, so eine Art Secret Service aufzubauen.
Aber ganz im Ernst, was uns weiterhelfen wird, ist, also das, was uns auch vor 2 Jahren schon geholfen hat, ist diese ganze Ruhe im Verein. Es ist wirklich so. Guck dir bei den anderen Vereinen rum. Also entweder werden die total panisch, verpflichten alles, was gerade so frei rumläuft noch, drehen halt total durch.
Da. Darmstadt meinst du jetzt?
Und alles Mögliche, ne? Also, und das wird uns wenden den Arsch retten gerade. Diese ganze Ruhe, dass auch von Fans keiner durchdreht, von Mitarbeitern, dass auch momentan, es ist auch noch nicht, also das merkst du halt auch. Also die Mannschaft glaubt dran, das Trainerteam glaubt dran. Also es ist nicht so, dass alle denken, wir sind durch und das hat eh keinen Sinn mehr alles irgendwie, sondern es wird wirklich eine reelle Chance gesehen. Und natürlich ist Fußball letztendlich ein Sport mit Wettbewerb und wir sind einer der Vereine, der sich dafür einsetzt, dass dieser Wettbewerb auch gestärkt wird sogar noch. Diese Saison kommt uns das leider natürlich nicht zugute, aber wir setzen uns ja auch dafür ein natürlich, dass es einen Wettbewerb gibt und dass es nicht einen Closed Shop gibt irgendwie, wo alle Vereine drin spielen und niemals auf- und absteigen. Ne? Ist in dieser Situation natürlich besonders hart, aber es ist so.
Ja, also ich muss auch nochmal an den Sonntag zurückdenken, dass du in dieser Situation mit zumindest leichten Aufstiegsambitionen gestartet in die Saison, jetzt abgeschlagener Tabellenletzter bist, wieder verloren hast und wirst dann mit einer Ehrenrunde, mit Applaus im weitesten Sinne da verabschiedet, das wird den Spielern sicherlich hoffentlich ein gutes Gefühl geben. Also es gibt ja genug Leute, die sagen, nee, genau, das ist falsch, weil das führt zu so einer Komfortzone. Aber ich will die da jetzt auch nicht mit den Mistgabeln rausladen. Ich finde es ja gerade nach der Leistung jetzt auch vom Sonntag wäre das auch das falsche Signal gewesen.
Ja, zumal muss man sich ja nun mal selber fragen, arbeitet man besser, wenn man auch noch vom, sagen wir mal, Chef Druck kriegt und Stress kriegt oder wenn man in Ruhe gelassen wird und irgendwie das Gefühl hat, die vertrauen mir, ich krieg das hin?
Also ich glaube, es gibt schon Leute, die unter
Druck besser arbeiten. Ich habe die Frage wirklich mal gestellt. Ja, gut, würde es euch mehr helfen, wenn ihr irgendwie mal von 500 Leuten dazu aufgefallen wird? Nein. Sie finden das gut, wie es ist und sind auch sehr dankbar für. Und sie wissen auch, dass es natürlich mal zu Spielen wie in Würzburg oder so dazu kommt, dass Leute nach dem Spiel wirklich sauer sind und am Zaun rumschreien, aber dass es dann halt auch wieder runtergekocht wird. Und dass sie schon sehr dankbar für die Situation ist, dass es bei anderen Vereinen, wenn die nach 10 Minuten irgendwie nicht das 1-0 geschossen haben, schon gepfiffen wird und die noch nicht mal im Abstiegskampf sind oder so.
Haben die Stuttgarter nicht auch irgendwie zur Pause oder so Unmut artikuliert im
Übrigen? Das ist Schwäbisch.
aber ich find die Vorstellung überhaupt putzig. Da gab es ja auch mal, das war vorletztes Jahr, da hat die Frankfurter Allgemeine tatsächlich die ehrwürdige, genau diese These ausgegraben, dass das mit St. Pauli, das wird ja nichts, weil das ist ja alles, stimmt, weil die alle zu flauschig mit den Spielern umgehen. Wörtlich zitieren kann ich das nicht mehr. Aber sagenhaft angesichts der Tatsache, dass eigentlich bei allen anderen Bundesliga-Vereinen dann grundsätzlich dann ja lustige Gräber ausgehoben werden, Mannschaftsbusse blockiert werden, was ja bekanntlich Abstiege sehr effizient verhindert hat. Das kann man ja noch und nöcher, also es gibt wirklich nur Beweise für das Gegenteil, weil es nirgendwo so läuft wie bei uns. Und schon graben sie aus, wie kann ja nicht klappen, und haben natürlich dann gleich den Beweis gekriegt, dass ja eben genau das, was Sandra gesagt hat, da ja auch schon geklappt hat. Und dann finde ich eben putzig, überhaupt jemals die Vorstellung zu entwickeln, dass es einem Arbeitnehmer, der seine Arbeit vor 30.000 Leuten verübt, irgendwie an Druck fehlen könnte. Ich meine,
ja, aber die verdienen
so, wenn ich einen Text schreibe und mir gucke, ich kriege ja schon zu viel, meine Frau mir über die Schulter gucken will beim Schreiben. Wenn ich mir vorstelle, ich stehen 30.000 Leute, also besser werde ich dann schon mal nicht. Also
spricht das jetzt gegen deine Frau?
Na, ich meine nur, dass generell der Druck ist halt da schon durch die Beobachtung, weil wer will sich denn schon zum Horst machen?
Entschuldigung an alle Hörer, die Horst sind. Nein, ich bitte um Entschuldigung.
Stimmt das?
Okay, wir machen jetzt ganz kurze Lüftungspause, weil die Luft nach 2 Stunden im Konferenzraum dann auch schon eng wird, und dann sind wir gleich wieder da mit Teil 2. Da sind wir wieder, zweiter Teil. Und in dem werden wir uns jetzt ausführlichst mit Sandra und ihrer Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender sowie allem weiteren, was sie beim Fußball so macht, beschäftigen. Und vielleicht fangen wir damit an, dass du einmal erzählst, was du vor deiner Karriere als Aufsichtsratsvorsitzende beim FC St. Pauli und insbesondere in Fandingen schon alles gemacht hast. Vielleicht darf ich vorab sagen, du bist natürlich Mitglied beim geilsten Fanclub der Welt, bei den Feuchten Bibern. So, damit haben wir die wichtigsten Sachen schon mal erklärt.
Gibt's die noch?
Hallo?
Ja, hallo?
Bin ich früher auch mit Düsseldorf immer so, dass
man... Ja, die Lost Boys sind halt uncool geworden. Nein, tolle Leute, aber...
Für die Leiden des feuchten Biebers gibt es auch nicht mehr, Herr jungen Biebers.
Ja, deswegen gibt es jetzt ja den Übersteiger. Nein, also, du bist ja nun schon ein paar Tage in der Fanszene des FC St. Pauli und auch deutschlandweit aktiv. Fass doch mal für die, die dich nicht kennen, das in einigen wenigen Worten zusammen.
Wenige Worten. Okay, also ich bin seit Mitte der 90er bei St. Pauli und habe halt relativ schnell irgendwie Kontakt zu Leuten aus der damalig dann aktiven Fanszene kennengelernt. Wurde also früh politisiert, was irgendwie so Mitbestimmung und Mitarbeit angeht. Und bin bereits 97 in den Verein eingetreten, war dann bei der ersten Mitgliederversammlung sehr enttäuscht, weil damals durfte man erst ab 18 wählen und ich war noch 17. Da war ich echt. Und das war noch so ein kleines Grüppchen, irgendwie Hans Apel vorne als Moderator noch, glaube ich, sehe eine Reihe Gegenstimmen und sowas.
Jetzt weiß ich dein Geburtsjahr, habe ich mir ausgerechnet.
Ist ja auch nicht öffentlich. Genau, hab dann verschiedene Sachen mal ausprobiert oder mal gemacht am Anfang, hab mal in die AGIM reingeguckt, hab mal bei den Fanclubs ein bisschen was gemacht, hab Übersteiger-Sitzung mal besucht und hab da mal geguckt, irgendwie, ob das was für mich ist, also alles Mögliche. Und fand auch alles super und bin aber letztendlich bei dem Thema eher Support hängen geblieben. Und zwar gab es wie immer und wie schon eh und je immer schon Diskussionen mit Stimmung schlecht, was machen wir denn, wie kann man das ändern? Und es gab damals so ab 96 irgendwie die ersten Versuche ungefähr unterhalb von Block 1 damals so einen Support-Block zu konzentrieren. Damals nicht ganz in der Mitte, sondern ein bisschen links davon. Hat mehr oder weniger funktioniert, war aber noch nicht genug. Und dann gab es ja die Idee, dass man auf die Gegengrade geht, auf die Sitzplätze der Gegengrade, um das Dach auszunutzen. Und da gab es Gespräche mit dem Verein und der Verein hat sich auch bereit erklärt, mit den Dauerkartenbesitzern in diesem Block zu sprechen und die wurden dann vor einem Spiel umgesetzt und wir durften beim Spiel gegen Jena damals dann diesen Block nutzen und super Spiel, wurde noch gedreht, haben wir 2-1 gewonnen, war natürlich der Verdienst vom Support, ganz 89. klar.
89. Minute und Nachspielzeit oder irgendwie so.
Also ja, genau. Großartig. Es war wirklich ein grandioses Spiel, war auch unglaublich laut und hat halt durch das Dach, hat es auch mit beigetragen, einfach, dass der Support besser verteilt wurde, einfach auf die Gegengrade, mit in die Nord, weil es halt einfach lauter war durch das Dach oder durch die große Nähe zum Dach. Das Spiel danach wurde mal Block 6 versucht, war auch okay, aber die meisten haben dann die Nähe zu den Gästefans, glaube ich, vermisst, weil man da von oben auch so schön auf die Gästefans niedersingen konnte, die damals ja noch in der Süd standen. Daraus hin ist halt die Support Group entstanden, die den Namen Passanten getragen hat und da habe ich halt jahrelang relativ viel gemacht, also Pappen bemalt, Fahnen gebastelt, auf Zäunen rumgekraxelt, irgendwelche Tapeten hochgehalten, Choreos vorbereitet, geplant, alles Mögliche. Und in diesem Zuge, das war dann halt so die Zeit, als es anfing, mit Repressionen stärker zu werden. Also sprich, es wurden Materialien in den Stadien verboten, es gab mehr Restriktionen auswärts, es gab größere Polizeiaufgebote, man konnte sich nicht mehr frei bewegen. Habe ich halt auch angefangen, mich mit Thema irgendwie Fan und Fanrechten zu beschäftigen. Damals war vor allem am Anfang das Thema, was auch bundesweit sozusagen vor Aufregung sorgte, als die Anstoßzeiten geändert wurden. Früher war ganz klar, Spiele 15:30, zweite Liga hat, und jetzt muss ich mal überlegen, weil die Zweitliga-Zeiten so oft geändert wurden, ich glaube 15 Uhr sonntags immer gespielt. Und da konnte man sich einfach drauf verlassen. Und dann wurde angefangen, es zu ändern, immer hin und her zu schieben, dann mal dahin. Sonntags hat die zweite Liga auch mal um 14 Uhr etwas gespielt und dann jetzt mittlerweile 13:30 und so weiter hin und her. Und als das anfing, gab es halt eine riesengroße Bewegung dagegen, was sich Pro 15:30 nannte. Und da habe ich angefangen, mich bundesweit zu engagieren, irgendwie mit anderen Fanszenen zusammen, weil wir hatten eigentlich alle das gleiche Problem. Wir wollten feste Zeiten haben und nicht, da wurde auch angefangen, also früher war es ja auch so, in Mitte der 90er, die Hinrunde wurde komplett terminiert und dann wurde die Rückrunde komplett terminiert. Und durch natürlich auch diesen Aufbruch im internationalen Fußball, dass du halt nicht mehr Cup der Pokalsieger am Donnerstag, da spielte nur ein Verein mit und in der Liga der Meister spielte auch nur ein Verein mit und nicht vier und sowas, hattest du halt, es war halt viel abgestimmter und du konntest die Spieltermine natürlich viel besser festlegen. Ja, und über diese Pro 15:30-Schiene gab es halt immer mehr Themen, die noch mehr bewegt haben irgendwann mit Repression und Einschränkung. Je näher die WM 2006 kam, war es ja auch so, dass viele Sachen, die halt im Sicherheitskonzept der WM 2006 eine Rolle spielen, vorher getestet wurden in der Bundesliga oder eingeführt wurden in der Bundesliga. Und das heißt, Pro 15:30 hat sich dann umbenannt in Pro Fans, weil es halt mittlerweile dann um viel, viel mehr Themen ging. Und da habe ich halt auch angefangen, also neben dieser bundesweiten Arbeit auch mit den Verbänden, also wir sind irgendwann mit den Verbänden in Gespräche gekommen, haben zwei bundesweite Fankongresse organisiert. Dann habe ich aufgebaut den bundesweiten Rechtshilfefonds, den Fanrechtefonds. Sitze da auch heute noch im Beirat, saß lange Zeit da im Kassenrat. Habe zwischendurch hier auch immer vor Ort noch Projekte gemacht, braun-weiße Hilfe viel, beim Fanclub-Sprecherrat ein bisschen, immer verschiedenste Projekte, ähnliches. Und habe dann noch parallel angefangen, 2007, 2008 ungefähr, auf europäischer Ebene tätig zu werden. Da wurde ein europäisches Fußballnetzwerk gegründet. 2008 war die Gründungsveranstaltung in London, wo es dann um auch eine Vernetzung auf europäischer Ebene geht. Und da bin ich auch immer noch tätig. Da ist auch ein Projekt, was auch immer noch lebt. Wir hatten 2006 während der WM hier eine Ausstellung gemacht. WM 2006, ein Blick hinter die glitzernde Fassade der WM und haben halt so verschiedene Aspekte irgendwie des Fanlebens gezeigt, was man mit ins Stadion reinnehmen kann, wieso es eigentlich schon unangenehm ist, wenn man die ganze Zeit überwacht wird, auch wenn man nichts getan hat und solche Geschichten. Und ein Teil war davon, dass wir so ein Art internationalen Vergleich angefangen hatten. Da hatten wir damals 13 Länder, 5 Fragen gestellt. Wie ist denn das für euch? Was dürft ihr mit ins Stadion nehmen? Wo gibt's Probleme mit der Polizei? Wie ist es mit dem Verein und so? Und das Projekt existiert noch, dieser internationale Vergleich. Der wird jetzt auch gerade wieder aktualisiert. Mittlerweile bei knapp 40 Ländern quer durch die Welt, nicht nur Europa. Und insgesamt 16 Fragen, glaube ich, wo es dann auch um Diskriminierung mittlerweile geht, Ticketpreise, Frauen im Stadion, irgendwie, weil die beteiligt werden, wie Gespräche sind, dass sich halt weiterentwickelt, was ich auch noch mache. Ja, und jetzt habe ich bestimmt noch 100 Sachen vergessen, die ich zwischenzeitlich gemacht habe. Genau, und gleichzeitig habe ich seit 99 im Verein gleichzeitig, also ich bin Mitglied in der AFM und in der Sporttreibabteilung, in der Handballabteilung und spiele halt seit 99 auch aktiv, weil das immer dieses zweischneidige Wahrheit und ich, für mich war klar, als AFM halt gegründet wurde oder weil ich das auch mit angestoßen oder mit damals die Zeit einfach mitgekriegt habe irgendwie und das auch gut fand, dass es sowas gab, war für mich halt auch klar, ich gehe auch immer mit in die AFM halt mit rein. So, das war für mich gar keine Frage. Ja, und irgendwann kam dann die Frage auf und ich wurde halt gefragt, ob ich, als klar war, dass wir auf dem Aufsichtsrat, dass den letzten viele nicht mehr kandidieren, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das zu machen. Und meine erste Reaktion war, ich habe gelacht und bin weggegangen. Das war meine erste Reaktion darauf. Wurde dann allerdings noch mehrfach gefragt und habe dann angefangen, mich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen, mich erstmal wirklich im Hintergrund zu beschäftigen mit, was sind wirklich die Aufgaben, wie viel Zeit nimmt's ein, kann ich das, will ich das, weil es dann auch klar war, ich muss von den Projekten, die ich auf Fanseite mache, einfach aus Zeitgründen auch viele sein lassen. Und auch die Frage natürlich irgendwie, es geht mir nicht darum, irgendwie meinen Namen da stehen zu haben, sondern es ging mir auch viel darum, kann ich das überhaupt leisten? Habe halt viele Gespräche geführt, habe lange überlegt, habe dann gesagt, okay, ich kandidiere. Dann stellte ich fest, ich bin zurzeit der Mitgliederversammlung in Südamerika und nicht in Hamburg. Habe dann halt nochmal überlegt, ob ich wirklich antreten soll. Habe, glaube ich, auch 2 Wochen vor der Wahl nochmal im Fankreis sozusagen überhaupt die Frage gestellt, weil ich auch meinte, das ist doch total bescheuert. Ich bin in Südamerika. Was ist denn, wenn ich jetzt Stimmen klaue, die vielleicht anderen Leuten wieder fehlen? Und damals wurde mir dann gesagt, nein, du ziehst das jetzt durch, du machst das jetzt. Und ja, dann wurde ich gewählt. Dani hat netterweise meine Rede gehalten zu meiner Vertretung. Und ich hoffe, mittlerweile haben alle mitgekriegt, dass es nicht die Frau ist, die gewählt wurde. Wo sind die Rothaarige? Was will die Blonde da vorne? Ja, genau.
Ja, ziemlich eindrucksvolle Liste. Wir haben auch natürlich vorher nach Fragen gefragt und tatsächlich haben wir, glaube ich, gefühlt diesmal am meisten Rückmeldungen bekommen. Und das Problem ist, dass sich ganz, ganz viele Fragen überschneiden und auch teilweise sehr ins Detail gehen. Ich lese jetzt einfach mal alle Leute vor, die Fragen eingereicht haben und ich versuche dann bei den jeweiligen Fragen die nochmal zu erwähnen, aber ich kann es nicht versprechen. Von daher jetzt schon mal vielen, vielen Dank an Keule59 und Sutje aus dem Forum, sowie die Twitter-Accounts von RedZinner7, Michael Hein, Rob Pohl, FC St. Radi, Arthur Abendbrot, Poolshark1910 und Sternburg. Die haben also alle zu dem, was gleich kommt, an Fragen etwas beigetragen. Vielleicht nochmal zu dem, was du als letztes sagtest. Diese Wahl, es haben hoffentlich inzwischen alle mitbekommen, dass nicht Dani im Aufsichtsrat ist, sondern du. Du bist dann ja gleich auch mit den meisten Stimmen gewählt worden. Und tatsächlich, ich frage jetzt mal anders, liest du heute noch im Forum?
Selten, aber manchmal tue ich das ja.
Okay, weil gerade da gibt es einen Aufsichtsratfaden, der...
Ja. Ich werde auch öfter mal darauf hingewiesen, dass Leute fragen, ob ich immer noch im Urlaub bin oder wieso ich ständig im Urlaub bin eigentlich.
Ja, also das ist tatsächlich Realsatire pur. Das ist stark. Ansonsten geht's oftmals natürlich in die Richtung, hast du dir denn, weil du eben sagtest, du hast dich ja sehr darauf vorbereitet und auch überlegt, was ist das für ein zeitlicher Aufwand? Ist das denn dann alles so eingetroffen oder war es noch viel schlimmer?
Ich würde sagen, von dem Aufwand war schon sehr zu erwarten irgendwie. Also das geht auch ganz gut. Also natürlich sind es auch manchmal Sachen. Also es gibt ein paar Sachen, die ich immer noch mache, die mir auch wichtig waren. Also es gibt ein paar Fanprojekte oder jetzt auch Fansichtprojekte, die ich abgegeben habe, die ich abgeben musste oder die einfach keine Zeit sind. Aber es sind auch immer noch Sachen, die ich trotzdem mache. Was natürlich dazu führt, dass einige Wochen noch mal stressig sind. Also die Sonderzüge, Partywagen zum Beispiel, braun-weiße Hilfe und auch dieses europäische Projekt zum Beispiel oder sowas mache ich immer noch gerne. Vom Aufsichtsrat Aufwand gibt es halt Wochen, wo das dann halt so 4-5 Stunden Arbeit ist. Und es gibt aber auch Wochen, wo du 20-30 Stunden beschäftigt bist. Und es ist in einigen Wochen schon schwierig oder schwierig, wenn man noch gleichzeitig einen Fulltime-Job hat. Bei uns sind ja Präsidium und Ehrenamt Präsidium und Aufsichtsrat komplett ehrenamtlich. Das führt schon manchmal zu stressigen Situationen einfach. Und gerade natürlich in so einer Situation, wo es nicht so gut läuft, beschäftigt dich natürlich auch die ganze Zeit. Man denkt halt viel daran, man denkt drüber nach, man überlegt, welche Entscheidung man sozusagen trifft. Und vom Aufwand her hätte ich mir es schon ähnlich vorgestellt. Ich hätte mir allerdings nicht gewünscht, dass wir in dem zweiten Jahr sozusagen oder im dritten Jahr das gleiche nochmal, die gleiche Situation haben, wo wir eigentlich angefangen haben.
Mhm. Ja. Sebastian.
Was ich mich gerade gefragt habe, ist, es klingt jetzt so, als wären sportlich prekärere Situationen dann auch mit mehr Arbeit für den Aufsichtsrat verbunden. Ist
ja.
Das so?
Ja, ist es. Also du gehst halt, also seit spätestens Oktober war klar, du schaltest in den Abstiegskampfmodus. Also das ist halt einfach so. Und du hast halt einfach, wenn alles gut läuft, kannst du dir dann überlegen, irgendwie letzte Saison lief alles super. Das heißt, du kannst an Projekten arbeiten, die eher zukunftsgerichtet sind. Also zukunftsgerichtet mit, wie wollen wir es denn aufstellen, wie sehen wir strategisch aus, was sind unsere Werte, die wir auch mal festschreiben können irgendwie. Ne? Jeder redet immer von Werten, die dieser Verein hat. Bis jetzt hat sich keiner getraut, die aufzuschreiben. Und solche Geschichten halt in der Form, also wirklich für den Verein. Und das heißt, du beschäftigst dich mit ganz anderen Themen. Und jetzt hast du solche Themen immer noch nebenbei, die du auch nicht komplett zurückstellen willst, die du aber runterfahren musst und auch Infrastrukturprojekte oder so oder andere Projekte, die du einfach runterfahren musst, weil du dich natürlich mit 10 beschäftigen musst, mit was wäre was denn dritte Liga irgendwie? Was passiert denn jetzt, wenn wir absteigen würden irgendwie? Das ist ja das ganz Prekäre auch in dieser Situation, dass du für 2 Ligen planen musst. Und das in einigen Teilen nicht kannst. Das heißt, du machst alle Planungen doppelt. Du machst alle strategischen Überlegungen doppelt. Weil es immer bis zum Ende ist, was wäre, wenn. Das war letztes Jahr einfach nicht der Fall. Mhm. Mit dem.
Nee, aber das finde ich deswegen wichtig, weil von der grundsätzlichen oder meinem grundsätzlichen Verständnis des Aufsichtsrates ist es ja erstmal eine kontrollierende Tätigkeit. Mhm. Ihr guckt halt, ob das Präsidium seinen Job gut macht. Mhm. Oder beziehungsweise, ob ihr daran was zu bemängeln hättet. So wie du es erzählst, ist es aber ja schon auch eine produktive Tätigkeit. Also jetzt nicht im Sinne von, dass der andere wäre unproduktiv, sondern ihr generiert offensichtlich auch Sachen. Ihr macht Dinge, habt Projekte, wo ihr irgendwie einen Output produziert, so rum vielleicht.
Ja, also wir beraten ja auch das Präsidium und wir treffen mit dem Präsidium strategische Entscheidungen. Dazu kommen wir auch immer wieder mit dem Präsidium zusammen. Und natürlich ist es auch so, dass das Präsidium vorschlägt sozusagen, in welche Richtung geht oder Zahlen vorgeht und wir diese Zahlen zum Beispiel abnicken müssen. Also wenn es um Drittliga-Etat geht oder wie zum Beispiel stellt man sich auf im Falle eines Abstieges irgendwie. Das sind ja alles Sachen, die wir abnicken müssen. Und es gibt ja 2 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es entweder so handhaben, dass der Aufsichtsrat sozusagen ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist, drauf guckt. und dann vielleicht sagt, nö, ist nicht. Oder du einigst dich auf den Modus, und das ist bei uns halt der Fall, dass wir relativ früh einbezogen werden und so eine Art Schulterblicke machen und schon mal Feedback geben, ob das in die richtige Richtung läuft. Und mehr auf einer partnerschaftlichen Ebene zusammenarbeiten.
Und das heißt, ihr seid dann in dem Prozess auch viel stärker eingebunden.
Als genau, allerdings nicht sozusagen in den Entscheidungen. Also wir treffen halt keine operativen Entscheidungen, aber natürlich in dem Prozess sozusagen der Entwicklung, dass wir mal einen Zwischenstand sehen, mit wir wollen jetzt das und das machen. Wie steht ihr denn dazu oder können wir das so machen? Irgendwie,
dass wir ja gut, aber dann geben. Begleitet ihr ja operative Entscheidungen und wenn ihr dann sagt, ja. Irgendwie, wenn ihr früher sagt, nee, so können wir uns das nicht vorstellen, dann wird es halt zu einer anderen Entscheidung kommen.
Genau. Ja. Mhm.
Das ist ja auch eine Sache, für die Oke ganz explizit am Anfang eingetreten ist, der eben ein sehr viel mehr gemeinsam zwischen Präsidium und Aufsichtsrat wollte, als es eben in der Vergangenheit war. Habt ihr denn einen Austausch auch mit anderen Vereinen? Oder kannst du generell darstellen, ist der Aufsichtsrat des FC St. Pauli, so wie er sich verhält, was Besonderes in dem Sinne, dass ihr komplett anders arbeitet, eben auch in dieser Zusammenarbeit mit dem Präsidium? Im Vergleich zumindest jetzt zu anderen Vereinen erstmal in Deutschland?
Welche Frage soll ich jetzt zuerst beantworten?
Also, wie verhält sich denn der Aufsichtsrat des FC St. Pauli zu anderen Vereinen?
Das ist ein bisschen kompliziert. Also jeder Verein ist anders strukturiert. Es gibt die Vorgabe von der DFL, dass du ein bestimmtes Aufsichts- oder Aufsichtsgremium haben musst. Das kann ein Aufsichtsrat sein. Das ist beim KSC zum Beispiel ein sogenannter Verwaltungsrat. Also es gibt verschiedene Konstrukte. Und es gibt bei jedem Verein ist es ein bisschen anders. Dann gibt es Teile, wo zum Beispiel Teile des Aufsichtsrats bestimmt werden. Teile des Aufsichtsrats irgendwie von der Mitgliederversammlung gewählt werden, Teile von irgendeinem Beirat, Wirtschaftsrat wieder reingesetzt werden. Es gibt auch die Konstruktion natürlich, dass der Vorstand nicht ehrenamtlich tätig ist und der Aufsichtsrat noch eine ganz andere Funktion einnimmt in diesem Fall, deshalb auch viel präsenter ist bei anderen Vereinen. Da gibt es, glaube ich, irgendwie 36 verschiedene Modelle für momentan.
Hast du Gerhard Schröder schon getroffen?
Nein.
Ist das tatsächlich eine Frage?
Nein.
Kommst du jetzt auf Gerhard Schröder?
Weil der Aufsichtsratsvorsitzender bei Hannover ist
neulich. Naja, passt ja.
Also das war so in Richtung, tauscht man sich genau. Mit anderen Aufsichtsräten aus?
Nein. Und es gibt ein, zwei so Kontakte und versuchen da auch mehr Kontakte zu knüpfen, auch zu anderen Aufsichtsräten oder beziehungsweise erstmal auch zu anderen Vereinen überhaupt. Es gab ja gerade in dem Zuge halt von der ganzen TV-Geld-Verteilungsdebatte oder so, und sind wir als Verein halt auch stark dafür eingetreten, irgendwie, dass die Zweitliga-Clubs überhaupt mal zusammenkommen und sich da austauschen, was überhaupt Sache ist, weil die zweite Liga natürlich andere Interessen hat als Erstliga-Clubs und ähnliches. Und dass da überhaupt ein stärkerer Austausch zwischen den Vereinen stattfindet, das finden wir halt super und das versuchen wir auch weiter zu forcieren. Das passiert aber wirklich eigentlich eher dann auf der wirklich operativen Ebene, also von Geschäftsführung und Präsidium.
Mhm. Kann man, oder anders, dieses europäische Projekt ist unter dem Dach FSE, oder? Mhm. Wenn du da Leuten aus dem Ausland deine neue Rolle schilderst, kennen die sowas überhaupt oder gibt es das in anderen Ländern ähnlich?
Das gibt es auch in anderen Ländern ähnlich, aber es ist halt auch wieder total unterschiedlich. Ne? In England ist es ins Firmen, da gibt es ja dieses Vereinskonstrukt in der Form nicht mehr. Teilweise die auch oder die großen Teile, ich weiß gar nicht, ob irgendein Premier League Club momentan seinen Sitz in England hat. Ich glaube sonst in Delaware oder sonst wo, aber kaum in England. Es gibt auch Vereins- oder Member-based Clubs, aber das ist halt auch weniger mit dieser Mitbestimmung. Also klassisch dieses Vereinswesen ist halt etwas, was klassisch so im deutschen Raum angesiedelt ist, irgendwie so typisch für das deutsche Recht ist eigentlich, das Rechtssystem.
Mhm. Wo du vorhin jetzt erzählt hast, dass du ja auch schon mit den Verbänden früher als Fanvertreterin sozusagen gesprochen hast, kanntest du Andreas Rettig daher?
Ja, wir kannten uns auch schon.
Hattet ihr euch gut in Erinnerung?
Wir hatten schon vorher spannende Diskussionen.
Okay, das ist ja sehr pragmatisch ausgedrückt.
Ich glaube, er hat das nämlich höflich.
Ja. Gab es nicht auch kurz bevor er hier vorgestellt wurde, dann noch diese Podiums?
Ja, ja, Fußball-Mobile war das. Ja. Naja, aber inzwischen, denke ich, arbeitet ihr sehr gut.
Ja.
Sehr schön. Stichwort Ehrenamt hast du ja auch schon genannt. Ist das etwas, was du auf Sicht dir für den FC St. Pauli wünschen würdest oder auch als sinnvoll ansiehst, dass A, das Präsidium und B, der Aufsichtsrat ehrenamtlich weiterarbeitet oder wäre bei beiden oder bei einem Gremium da ein Wechsel sinnvoll?
Ich weiß nicht, also wir haben auf der letzten Mitgliederversammlung gerade deshalb den Antrag gestellt, dass wir in eine Strukturkommission gehen und mal überprüfen, was ist sinnvoll. Wir wollen uns den Luxus erlauben, Verein zu bleiben. Wir müssen aber auch gucken, wie stellen wir uns sinnvoll auf, damit das zu schaffen ist. Ich bin ein großer Freund vom Ehrenamt. Also ich finde auch, man sollte nicht alles sozusagen in bezahlte Jobs umwandeln. Man muss aber auch der Realität ins Auge sehen, dass ein ehrenamtliches Präsidium zu den Teilen es nur schaffen kann, wenn man nebenbei seinen Job fast gänzlich zu Teilen ruhen lässt. Das ist ja auch der Fall. Man braucht einfach Zeit, um sich mit dem Verein zu beschäftigen. So. Und das heißt, die spannende Herausforderung wird eigentlich, wie schaffen wir es, in irgendeiner Form Teile vom Ehrenamt sozusagen durch bezahlte Mitarbeiter zu ersetzen, ohne dabei den Einfluss der Mitglieder zu schmälern. Und das wird die Frage sein, mit der wir uns auch jetzt momentan eigentlich schon gerne mehr beschäftigt hätten und was zum Beispiel aufgrund anderer Themen jetzt ein bisschen nach hinten rutscht.
Ja, ist das.
Wo du irgendwie sagst, wir wollen uns den Luxus gönnen, Verein Luxus, zu bleiben, also in Anführungszeichen, okay. Ich habe heute irgendwie den Satz von Oke irgendwo gelesen, mit dem 50+1, das sollen ruhig alle anderen abschaffen, das stärkt nur unser Alleinstellungsmerkmal. Das fand ich, ich habe es nur so nebenbei gelesen, aber ich bin sehr darüber gestolpert und dachte, ich hätte es so nicht gesagt, ich hätte gesagt, ich fände es gut, wenn 50+1 so bleibt und wir da irgendwie alle im gleichen Boot sind, als Hauptsache wir sind das Alleinstellungsmerkmal.
Das Quote kommt von der Schwobis, oder?
Ja, genau, er hat das gestern auf der Schwobis, das ist so eine Sport-Marketing-Messe, ich hoffe, ich sage nichts Falsches.
Sport-Business-Kongress nennt sich selber.
Ist das der von der Sponsors-Zeitung?
Auch ja, meistens, ja.
Und da hat er genau das gesagt, also 50+1, würde uns sehr freuen, wenn alle Vereine da auf Sicht rausgehen, das wird dann genau unser Alleinstellungsmerkmal. Das war so sinngemäß das Zitat.
Willst du das unterschreiben?
Ich denke gerade drüber nach. Also eigentlich hätten wir es natürlich lieber, wenn alle e.V. bleiben, aber es gibt ja auch kaum e.V.s mehr im Bereich Fußball irgendwie. Die es gerade noch sind, versuchen seit 1-2 Jahren auch, also die meisten, das auszugliedern.
Aber 50+1 ist ja was anderes als ein e.V.
Richtig. Allerdings ist 50+1 ja auch schon eine Verweichung, Aufweichung des Vereinsgedanken oder des Mitbestimmungsgedankens, wo es auch krude Konstrukte momentan schon in der Liga gibt teilweise. Und
1860.
Ja, so, ja.
Definitiv.
RB Leipzig im Endeffekt auch wenn sie es auf dem Papier einhalten.
Und das, also definitiv ist das etwas natürlich, wenn wir dann irgendwann der einzige Verein sind und beweisen, dass wir trotz als Verein bestehen können, ist es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und ob jetzt irgendwie Investor X bei dem Verein oder dem Verein oder dem Verein investiert, sind die halt relativ austauschbar. Wir dann halt nicht. Also.
Statt Investor wird er lieber Sponsor. Ja, mal sehen. Ja, genau. Nee, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Da gab es als Zitat. Nee, alles gut. Finde ich ja gut, wenn ich nicht mal eine Frage selber stelle. Da gab es aber in dem Zusammenhang auch noch die Frage bezüglich Teammarktwert und ob es da dann eine Zusammenarbeit mit anderen Clubs gab. Du hattest es kurz schon angedeutet, dass ja für die zweite Liga da so eine Art Zusammenschluss zumindest gesucht wurde, der erste Kontaktaufnahme.
Genau, und es gab ja letztendlich auch einen gemeinsamen Beschluss von der zweiten Liga und eine gemeinsame Haltung zu diesen Themen.
Ist da das schöne Wort Nachhaltigkeit irgendwie vorhanden? Sprich, hält man den Kontakt oder ist das jetzt erstmal eine einmalige Sache gewesen und man guckt jetzt weiter?
Nein, ich glaube schon, dass es gestärkt werden wird und noch ausgebaut werden wird. Aber es sind halt auch alles Themen, ne? Man kann sich mit solchen Themen beschäftigen, aber wir beschäftigen uns natürlich momentan eher darum, dass wir überhaupt wieder weiterhin DFL spielen.
Okay. Wir haben ganz viele operative Fragen natürlich auch bekommen. Insbesondere, und das fiel jetzt ja immer schon mal wieder in Bezug auf Planung dritte Liga, Spielerverträge, einfach mal als Stichwort. Du hast es ja vorhin mit den Verträgen und die werden eingereicht und die müsst ihr absegnen. Ist es in der Regel so, dass es da dieses Standardvertragswerk der DFL gibt und immer mal so die ein oder andere individuelle Änderung ist? Also kriegt ihr in der Regel schon das gleiche Stück Papier, mehr oder weniger?
Mittlerweile, also es wurde mittlerweile daran gearbeitet, es gibt jetzt bei uns einen Standardvertrag, weil früher war das auch nicht so, da hat jeder Spieler eine eigene Vertragsfassung und eigene Regelung gehabt. Wir kriegen sogar, bevor wir den Vertrag vorgelegt werden, alle Fakten auf einem Blatt Papier. Ich gucke jetzt extra Justus an,
dass ich das fand. Ja, ja, schon verstanden, wie das heißt.
wo dann halt die wichtigsten Sachen halt draufstehen. Dass wir halt nicht jedes Mal, weil eigentlich die Passagen immer gleich sind. Das heißt, natürlich gucken wir noch mal durch, bevor wir unterschreiben letztendlich. Aber natürlich sind eigentlich jetzt grundsätzlich alle Verträge, aber die sind für St. Pauli standardisiert, nicht jetzt für die DFL.
Müsst ihr das per einfacher Mehrheit im Aufsichtsrat machen? Oder?
Ja, okay. Es ist einfacher Mehrheit. Falls es eine Pattsituation gibt, also nicht alle abstimmen oder nicht alle anwesend sind, es eine Pattsituation gibt, hätte ich 2 Stimmen. Aber das ist bis jetzt nicht vorgekommen.
Okay. Gelten diese Verträge denn standardmäßig für die dritte Liga?
Nein.
Ist das im aktuellen Kader so, dass zumindest ein großer Teil für die dritte Liga gilt? Oder wäre der große Teil eher dann nicht mehr gültig?
Nö, ich wüsste es jetzt aus dem Kopf nicht, aber ich würde schon behaupten, dass über 50% Drittliga-Verträge haben. Okay. Im Gegensatz von vor 2 Jahren, wo kein einziger Spieler Drittliga-Vertrag hatte. Ja. Was sich in der Situation immer schwer nachverhandeln lässt.
Wurde sich ja schon mehr mit dem Abstieg beschäftigt als vor 2 Jahren.
Das sind ja vielleicht auch Verträge aus der Zeit nach.
Das war auch eher ein Witz.
Hat Sven noch einen Spielerpass? Vielleicht können wir den dann nochmal spielen.
Aber überhaupt Spielerverträge und vielleicht das nochmal auch das ist wahrscheinlich auch allen bewusst. Wenn du gerade so das Problem, also wir werden bis Ende der Saison nicht wissen, wo wir spielen. Wir hoffen, dass alles gut geht und wir zweite Liga spielen. Aber trotzdem kannst du halt, wie willst du Verträge schließen? Ne? Du hast finde Spieler, die für beide Ligen sozusagen geeignet sind. Kommt derjenige auch in beiden Fällen? Du kannst eigentlich erst in dem Moment alles fix machen. Also natürlich gibt es ein paar Kandidaten, wo man vorher schon alles fix machen kann, aber es wird halt bis zum letzten Sekunde, wenn du nicht weißt, das war vor 2 Jahren genau das Gleiche, wird es dauern, bis du halt einige Verträge schließen kannst. Und dann sind natürlich auch viele Spieler schon weg, die du gern gehabt hättest, die natürlich nicht warten, ob wir noch zweite Liga spielen oder nicht. Und das ist ein Riesenproblem.
Überdurchschnittlicher Zweitligaspieler wird ja dann wahrscheinlich auch nicht besonders begeistert zu einem Drittligisten wechseln. So.
Weil der natürlich auch guckt, dass er sagt, St. Pauli, netter Verein, könnte ich mir gut vorstellen, aber vielleicht nicht in der dritten Liga. Genau solche Sachen.
Und die singen so schön.
Die sind immer so nett und tolerant.
Die pfeifen nicht mehr. Ja, Stichwort generell finanzielle Situation in Liga 3, also dass die nicht rosig ist, ist klar. Ich glaube, Andreas Rettig hat auch sinngemäß gesagt, ja, wenn das mal ein Jahr ist, dann kriegen wir das schon hin. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir in diesem einen Jahr wieder aufsteigen müssen? Oder?
Also, es wäre gut, glaube ich, recht schnell wieder aufzusteigen. Also, was man ganz klar sagen muss, es gibt weniger Geld in der dritten Liga. Wie alle wissen, verdammt viel weniger Geld, was Fernsehgelder angeht und natürlich auch was sonstige Einnahmen angeht.
Ich glaube, wir kriegen momentan Pi mal Daumen 11 Millionen pro Jahr. Und das geht dann runter auf, ich weiß nicht, ob sich durch den Telekom-Vertrag irgendwas ändert jetzt, ob das mehr wird. Das
ist aber erst, glaube ich, die Saison danach.
Naja, und selbst wenn, wird es nicht exorbitant steigen.
Und das heißt, es ist dramatisch wenig Geld. So, und jetzt haben wir eine Liga, wo einige Vereine, würde ich schon behaupten, über ihren Verhältnissen liegen, weil sie genau das gleiche Problem haben. Sie müssen eigentlich wieder hoch. Das heißt, du fragst dich eigentlich, wie viel Geld butterst du rein? Weil natürlich kannst du die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, wenn du Geld in die Hand nimmst. natürlich wissen wir aber auch, dass wir nicht so viel Geld in die Hand nehmen können, dass wir halt einfach einen Zweitligakader in der dritten Liga halten könnten, um halt die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und selbst das würde ja nicht dazu führen, dass du eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du wieder aufsteigst. Auch das kann dann schief gehen, aus verschiedensten Gründen. Das heißt, du musst halt immer überlegen, wie viel Geld steckst du eigentlich ins erste Jahr und wie viel Geld nimmst du zur Absicherung der folgenden Jahre. Was aber klar ist, wir gucken gerade nicht nur auf das nächste Jahr, sondern wir gucken auf die nächsten 5 bis 7 Jahre. Und was im Falle eines Drittliga-Abstieges oder ein Abstieg in die dritte Liga und ein Bleiben in der dritten Liga heißen würde. Weil es ist ja, wäre Schwachsinn, nur auf das nächste Jahr zu gucken und zu sagen, ja, gucken wir mal, ob wir wieder aufsteigen und dann schauen wir mal weiter. Geht halt nicht. Das heißt, wir müssen den Verein so weit absichern, dass wir auch da langfristig überleben können. Trotz der Rückzahlen, trotz irgendwie des Darlehens, der Stadionverbindlichkeit.
Genau, Rückzahlung, also Stadionfinanzierung, Rückzahlung Anleihe. Das heißt, in der zweiten Liga kriegen wir das wahrscheinlich ja alles relativ easy gewuppt, aber dritte Liga ist das halt dann jedes Jahr wieder ein Spagat.
Ja, und das geht natürlich auf Kosten von anderen Projekten einfach. Auf Kosten von Dingen, die du dir jetzt leisten kannst, soziale Projekte in größerem Maße zu unterstützen, irgendwelche Infrastrukturprojekte zu machen, um den Verein voranzubringen, irgendwie, die auch mehr Geld kosten, irgendwie größer zu denken. Weil eigentlich geht es ja darum, wir haben Werte, wir würden sie gerne die Welt hinaustragen, wir würden gerne tolle Sachen machen irgendwie. Und da geht es dann eher darum, diesen Verein am Leben zu erhalten. Und natürlich heißt das nicht irgendwie, dass man auf seine Werte verzichten muss oder irgendwie plötzlich irgendwie das keine Rolle mehr spielt, aber du machst es einfach im kleineren Rahmen, weil du es dir einfach nicht mehr leisten kannst. Und was man ja auch nie vergessen darf, wir haben Mitarbeiter, über 400 Mitarbeiter irgendwie. Und das ist natürlich auch für einen Abstieg in die dritte Liga, den Kosten auch dramatisch. Da geht es halt auch um Menschen. Es geht ja nicht nur um unsere Spieler irgendwie, sondern es geht ja auch um weitere Mitarbeiter, die wir haben.
Ich kann ja an der Stelle vielleicht mal ganz kurz 2 Jahre zurückgreifen, nämlich als wir in Darmstadt standen. Da standen wir am letzten Spieltag beide nebeneinander und wir hatten genau die gleiche Situation. Und während ich ja immer noch auch in der 89. Minute als Aue ein Tor nach dem anderen schoss und gesagt, ah, wird schon, wurdest du standst
gleich
neben Roger völlig bleich und immer blasser und irgendwann mit dem Schlusspfiff, als dann endlich auch per SMS das Ergebnis aus Heidenheim war es, ne? Gegen Aue kam.
Ja, Heidenheim.
Bist du, ja, ich will nicht sagen zusammengebrochen, aber es kommt dem Wort schon recht nahe, ja. Und man hat wirklich gesehen, was dir da dann auch für eine Last von der Seele in dem Fall dann fiel. Wie sehr nimmst du das denn jetzt als Aufsichtsrat mehr mit nach Hause, als du es als Fan vielleicht vorher auch schon gemacht hast? Weil ich glaube, es geht uns ja allen irgendwie am Wochenende so, dass wir sagen, naja, wenn wir gewonnen haben, geht es mir besser, als wenn wir verloren haben. Wie hat sich denn diese ganze Wahrnehmung nochmal verändert?
Ich glaube, in der Situation, wo wir gerade sind, ist halt allen klar, und das ist ja auch das, was wir mal sagen, es gibt nicht einen Schuldigen, weswegen wir auf Platz 18 stehen, sondern es sind alle irgendwie mitschuld. Und das bezieht auch den Aufsichtsrat mit ein, sozusagen. Das heißt, wir sind alle verantwortlich in dieser Situation. Ob man das beeinflussen kann oder nicht, ist eine andere Frage. Aber irgendwie hängen wir da drin, wir sind in der Verantwortung. So. Und natürlich denkt man darüber nach, und du denkst die ganze Zeit darüber nach, ob du die richtigen Entscheidungen triffst und reflektierst viel und redest auch viel darüber und fragst dich immer. Und es geht halt wirklich darum, irgendwie die Entscheidung zu treffen, die die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass wir diesen Klassenerhalt schaffen irgendwie. Und wir sind uns da gerade im Präsidium, im Aufsichtsrat auch sehr einig, was die Richtung vorgibt, geht irgendwie. Und ja, andere Leute hätten irgendwie schon längst irgendwie aktionistisch gehandelt, irgendjemand gekündigt. Wir haben uns die Zeit genommen, alles angeguckt und diese Entscheidung jetzt getroffen. Dazu stehen wir jetzt auch, also und auch wirklich als Verein. Aber natürlich ist es schon so, ich glaube, als reiner Fan hätte ich gesagt letztendlich, scheiß drauf, ich finde es nicht gut, aber lass uns doch absteigen. Kriegen wir auch endlich mal wieder andere Gegner, andere Stadien zu sehen, irgendwie sind wir in dritte Liga, ich würde trotzdem noch hingehen. Und da muss ich gestehen, sehe ich das jetzt gerade ein bisschen anders. Ich möchte auf keinen Fall absteigen.
Sebastian.
Wenn es passiert, kriegen wir das auch hin, aber es ist halt nicht so dieses, wird schon alles irgendwie dann.
Ja, ist ja auch klar, wenn man das als Unternehmen begreift, irgendwie, naja, 400 Mitarbeiter minus X oder wenn die dann weniger kriegen, können wir ja auch nicht. Weil du gerade sagtest, ihr seid euch mit dem Präsidium da einig in der nicht-aktionistischen Haltung. Wie entsteht sowas? Das ist, ja tatsächlich ein sehr ungewöhnlicher Schritt eigentlich so in der Situation zu sagen, nein, wir glauben daran, dass der Trainer oder die sportliche Leitung, so wie sie dann jetzt ist, nachdem Mägle entlassen wurde, die richtige ist und dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und dass jetzt auch mit dem neuen Assistenztrainer oder Trainerteammitglied wir da alles irgendwie so aufgestellt haben, dass die Wahrscheinlichkeit eben steigt, dass wir die Klasse halten. Fand ich einen bemerkenswerten Schritt einfach. Wie entsteht sowas im Vergleich zu dieser Standardprozedere, wo man irgendwie immer nur denkt, irgendwann sagen sie halt so, ja, das ist jetzt die dritte Niederlage in Folge, lass uns mal den Trainer rausschmeißen.
Also da kommt ja der operative Bereich vor allem zum Tragen. Das heißt, das Präsidium hat Gespräche geführt, hat also sind ja eh näher dran noch als wir einfach am Operativen, hat diverse Gespräche geführt mit allen Beteiligten, hat alles Mögliche angeguckt, wie laufen Prozesse, hat auch natürlich, überlegst du dann auch, was sind denn die Auslöser überhaupt? Ne? Weil also es war nicht so, dass wir dachten, wir steigen auf. Es war schon klar, dass wir wahrscheinlich ein bisschen da unterstehen, was die Saison vorher war. Aber keiner hat damit gerechnet, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Es hat halt keiner erwartet, die Mannschaft nicht, Trainerteam nicht, Präsidium nicht, Geschäftsführer nicht, alle nicht, Aufsichtsrat nicht. Ne? So, das heißt, du fängst erstmal an zu gucken, was war denn der Auslöser und was können wir eigentlich tun? Du guckst alle Bereiche an. Das ist halt nicht nur der Trainer oder der Sportdirektor, sportliche Leitung, der medizinische Abteilung, die Platzverhältnisse, alles Mögliche. Alles, was dazu beiträgt, irgendwie, ne, die Wahrscheinlichkeit wieder zu erhöhen, dass wir diesen Klassenerhalt schaffen irgendwie. Trainingslager, sonst was, wie sind denn Prozesse, ne? Alles Mögliche. Und daraus wurden halt sozusagen Schlüsse gezogen und diese Schlüsse wurden dann dem Aufsichtsrat präsentiert. So. Und grundsätzlich ist es halt so, alles was Einstellung und Entlassung angeht, muss eh aus finanziellen Gründen halt bei uns auf dem Tisch. Und wenn das halt über Etat ist, und das sind meistens Sachen, die halt dann nicht geplant sind, Zusatzverpflichtungen oder Wechsel oder ähnliches, die müssen dann halt nochmal abgesegnet werden.
Ist meist auch Trainerentlassung im Etat geplant?
Nein.
Weil könnte man ja jetzt zynisch sagen, so okay, im Durchschnitt feuert ein deutscher Bundesligist einmal alle 18 Monate seinen Trainer oder so, das heißt jetzt willkürlich, also musst du halt zwei Drittel Trainerentlassung pro Jahr irgendwie mit in den Etat reinrechnen.
Interessante Frage. Haben wir lustigerweise auch schon mal diskutiert, nicht im Zuge an unserem Verein, sondern an einem anderen Verein, ob das, wenn man regelmäßig den Trainer feuert, dieses auch im Etat vorgehen sollte. Ist eine interessante Frage. Okay, ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird. Bei uns gibt es so das nicht, nein.
Okay. Gibt es denn den Punkt Pyrokosten endlich im Etat?
Nein, gibt es nicht.
Vielleicht können wir das ja tarnen als Fan vergeben.
Oder einfach Peanuts im Vergleich zu einer Trainerentlassung.
Das kommt immer darauf an, was der Trainer kriegt. Es gibt tatsächlich eine Statistik, Trainerwechsel der Bundesliga-Historie.
Ja, das ist nicht so überraschend, oder?
Ja, Wahnsinn.
Aber die Zahl hast du noch nicht, ob ich mit meinen 18 Monaten, die im Übrigen gefühlt so hoch gegriffen ist, ich würde ja alle 12 sagen.
Witzigerweise sagt die Fehlermeldung von transfermarkt.de, Error 404, der ging daneben und es ist ein Ball, der neben das Tor fliegt.
Die St. Pauli Homepage ist bei Error 404 sehr cool, die hat nämlich dann ein Bring Back St. Pauli im Hintergrund als Schriftzug. Finde ich sehr gut.
Ich kann die neue Seite nicht besuchen.
Schönes Thema. Ich weiß nicht, ob die Frage so ganz ernst gemeint ist. Ich lese sie einfach mal so vor, wie sie hier steht, vom Forums-User Keule59. Stellen das Präsidium und der AR bei einem Abstieg auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage? Ich denke, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass du sagst, wir sind alle verantwortlich. Ich mag jetzt aber mal für dich beantworten. Ich hoffe, dass ihr das nicht tut.
Finde ich aber eine berechtigte Frage, weil es ja wirklich darum geht, ne, nach dem Motto, haben wir so viele Fehler gemacht, dass sozusagen die Führungsgremien dafür verantwortlich sind und sie auch stellen sollten der Frage und sagen müssen, vertraut ihr uns noch? Oder sagst du, oh, ich habe diesen Verein in diese Situation gebracht, ich hole ihn auch wieder raus. Also ich glaube, da... Ich habe noch ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht, weil es momentan wirklich darum geht. Ne? Ich hoffe es, ja genau, es wird ja auch nicht passieren. Und aber ist eine interessante Frage, obwohl ich auch hoffe, egal ob es in dieser Situation ist oder in irgendeiner anderen Situation, wenn die Mitglieder, von denen wir gewählt haben, das Gefühl haben, wir sind falsch an diesem Platz, dass dieses auch geäußert wird. Und da geht es noch nicht mal darum, irgendwie eine Abstiegssituation, sondern ich hoffe, das ist immer der Fall, dass die Mitgliederversammlung oder auch Soma einfach genutzt wird, uns anzusprechen, zu sagen, hey, ich glaube, ihr macht echt einen Scheißjob.
Nun ist es sowohl bei Oke als auch bei euch ja in einigen Mündern so, dass irgendwie sehr, sehr skeptisch auf diese Fanbeziehung geschaut wird. Fanpräsident, Fanaufsichtsrat. Nehmt ihr das wahr? Ist das überhaupt Thema? Ist es irgendwie im Aufsichtsrat, wo es ja auch unterschiedliche Typen gibt vielleicht? Ist das, spielt das eine Rolle? Auch in der Diskussion vielleicht, auch im Präsidium sind ja Leute, die mehr aus der Fanszene kommen und weniger.
In unserer täglichen Arbeit spielt es eigentlich keine Rolle. Also, ich glaube, wir haben noch bei keiner Sitzung sozusagen darüber geredet oder auch im Präsidium darüber geredet. Also klar sind die Vorwürfe bekannt. Es ist halt, und ich glaube, es schwingt immer so ein bisschen mit nach dem Motto Fans oder Fans sind zu emotional und entscheiden vielleicht auch zu emotional, aber was halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es vergessen wird oder so, es heißt ja nicht irgendwie, dass wir fachlich davon keine Ahnung haben, was wir machen irgendwie, dass wir nicht mit Zahlen umgehen können irgendwie und dass wir nicht verstehen, was diesen Verein ausmacht oder so. Wir entscheiden vielleicht manchmal anders, vielleicht aber auch, weil wir den Verein einfach besser kennen, aber ich glaube, das muss nichts Schlechtes sein.
Ja, das wird ja generell ja auch absurd, ehrlich gesagt, weil Fan diskriminiert jemanden ja nicht per se als inkompetent oder was auch immer. So.
Nein.
Genau. Es wird ja in der Regel immer dadurch gesagt, derjenige ist Fan und damit ist er disqualifiziert. Ja. Wobei es ja Quatsch ist, weil er hat ja trotzdem das Know-how, sonst wäre er nicht an der Position. Und genau das wird ja auch in den jeweiligen Vorstellungen auf der JV auch zur Abstimmung gestellt.
Ist aber bei vielen Vereinen, und ich glaube, bei uns war es ja auch viel so, also dass auch in den verantwortungsvollen Positionen Leute, die auch Fans sind. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen irgendwie, ich finde den Verein scheiße, aber ich möchte hier gerne meine Freizeit verbringen oder sowas. Sondern das sind ja auch alles Fans, die aber halt teilweise gar nicht Mitglied waren vorher oder einen ganz anderen Bezug hatten irgendwie. Und es gibt wahrscheinlich auch wenig Führungskräfte in den Vereinen, die in der Stehplatzkurve im Auswärtsblock stehen. Yes.
Ich würde übrigens bei dem Wort Fan ja auch ganz gerne mal einhaken und sagen, dass zum Beispiel, glaube ich, auch ein Herr Kühne ein glühender HSV-Fan ist.
Ja.
Und dass man natürlich einfach sich daran erinnern muss, dass wir wissen ja, was gemeint ist. Es ist hier dann auch ein direkter Bezug zur aktiven Fanszene gemeint. Das heißt also, dass ihr auch wisst, wie das ist, wenn man auswärts fährt und dann vor einer Mauer aus Polizisten steht und viele konkreten, also das habt ihr einfach selber erlebt, ne, so und eben dadurch dichter dran am Erlebnis von vielleicht mehr Fans im Stadion auch seid als jetzt ein Herr Kühne.
Anders halt aber auch einfach, ne? Und ich glaube halt mich genau dieses Ding auch. Fan sind hoffentlich eigentlich alle immer.
Ja, es ist halt eben ein mehr Erleben, dadurch auch mehr Wissen. Ich würde aber sagen, dass dieses Emotionsargument deswegen nicht funktionieren kann, weil meiner Ansicht nach sich auch in anderen Fällen, die ich jetzt so nicht aus dem Kopf ausrollen kann, aber auch der Herr Ismaik in München wird sich wahrscheinlich inzwischen auch irgendwie als Fan verstehen und viele Menschen mit sehr viel Geld, auch ein Herr Hopp oder so, agieren, glaube ich, hochgradig emotional und vielleicht sogar viel irrationaler, weil sie den Komfort unendlicher Geldmassen hinten noch haben und sich dann auch denken, ja, alles klar, ne? Ich kegel jetzt mal einmal hier aus Laune alles um, ich kann es ja auch wieder bezahlen. Das heißt, dass die Gefahr in diesen Fällen aus meiner Sicht deutlich größer ist. Das heißt, dass die Irrationalität da größer und gefährlicher ist, wo auch ein anders verstandenes Fantum mit sehr viel Geld zusammenkommt.
Wobei der, natürlich der Unterschied zu Kühne ist, dass er gar kein Amt im Verein hat.
Pseudomäzen, ne? Also Kreditgeber. Ne?
Ja, Projekte hast du schon mehrfach genannt. Und da kommt die Frage auch, welche Projekte sind aus deiner Sicht wichtig für den Verein und das Vereinsleben, außer jetzt dem Klassenerhalt an sich. Ich habe jetzt für mich mal die beiden Stichworte, die mir noch so akut einfielen, war das grundsätzliche Stichwort Sporthallen in Hamburg, wo du natürlich als Handballerin ja auch mehr als persönlich betroffen bist. Und dann so das Thema, was wir hier durch die Sendung schon seit ein paar Jahren mitschleppen, nämlich den Spielort für die U23.
Genau, ich würde sogar sagen, nicht Sporthallen, sondern Sportstätten an sich, weil das ja nicht nur ein Hallenthema ist, sondern auch ein Platzthema für die Fußballer. Wir haben halt das Problem, dass wir hier im Stadtteil eine richtige Halle haben, ein paar kleinere hatten, die teilweise auch geschlossen wurden wegen Schulschließung und Schulzusammenlegung. Wir haben die Plätze an der Feldstraße, die teilweise noch von Hansa mitgenutzt werden. Und das war es halt dann auch schon in diesem Bereich. St. Pauli gehört zum Bezirk Mitte. Das heißt, bei den Handballern ist es zum Beispiel so, dass wir lange Zeit Hammerbrook eine Halle hatten, die aber dann auch geschlossen wurde, weil da kein Bedarf mehr hatte. Und momentan zum Beispiel Zeiten in Wilhelmsburg gekriegt haben. Und auch in Alsterdorf, in einem ganz anderen Bezirk. Und in Altona Zeiten von Bezirk Altona. Aber das ist halt ein Riesenproblem. Und im Bezirk Mitte gibt es momentan auch keine Flächen, wo man eine Halle bauen könnte. Und es sind auch keine Schulneubauten geplant. Und es gibt dann halt die Strunseestraße, wo jetzt gerade eine neue Schule entstanden ist, wo wir halt auch schon mal jetzt angeklopft haben, weil das Problem ist auch, Schulen und Schulsporthallen werden von einer anderen Behörde gebaut, als die für Sportvereine zuständig ist. Das heißt, wenn eine Schule jetzt entscheidet, sie braucht Hallen, entscheidet sie erstmal für ihren Bedarf. Da kann es passieren, dass sie sagen, ja, wir bauen jetzt mal 3 Einfeldhallen dahin. Weil das ist das, was wir für die Schule brauchen. So. Das ist aber das nicht, was die Vereine brauchen. Irgendwie. Und da wird aber schon, das weiß der Bezirk auch Bescheid, die aber auch sagen dann so, ja, schön, dass ihr anfragt, aber wir haben auch schon aus dem Bezirk Altona Anfragen. Anderer Bezirk wieder. Und bei uns ist das natürlich irgendwie auch das Problem, wir können momentan noch nicht mal allen Kindern aus dem Stadtteil irgendwie Sportmöglichkeiten geben. Das ist gerade beim Fußball, haben wir im Jugendbereich ja nur einen Leistungsbereich. Das heißt, bis zur U10, also kurz bis der U11 sozusagen alle und danach haben wir nur noch einen Leistungsbereich. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, was wir, glaube ich, eigentlich gerne machen würden mit, wir würden jetzt auch gern eigentlich eine normale Jugendfußballabteilung haben, die nicht auf Leistung geht, wo soll die spielen? Wir haben momentan einfach keinen Platz. Das ist ein Riesenproblem.
Ändert sich denn durch den Bunker dann grundlegend was?
Es gibt momentan, oder es gibt ja das Bunkerprojekt, was alle wissen. Es gibt da die Möglichkeit, oder beziehungsweise da soll ja auch eine Sporthalle mit drauf. Und da sind wir sozusagen in der Prüfung, ob wir da als Verein mit reingehen oder nicht. Aber das ist halt sozusagen noch nicht final entschieden.
Verein natürlich mit reingehen hieße dann aber, dass das dann auch eine vereinseigene Halle wäre, die dann auch der Verein
von der Halle betrieben kann wird.
Und nicht der Bezirk wieder.
Genau. Das wäre dann keine Bezirkshalle, das wäre dann sozusagen eine Vereinssporthalle. ETV hat zum Beispiel auch eine Halle im Betrieb. Es gibt noch ein paar mehr Vereine, die das in Hamburg machen.
Das heißt aber, ich habe dich eben dann auch richtig interpretiert, dass die Plätze an der Feldstraße hier nicht dem Verein gehören. Weil du meinst, der Bezirk würde die Teil oder Hansa würde da auch.
Nee, Hansa nutzt sie. Also der eine Platz war ja schon immer mit von Hansa genutzt. Okay, und die haben da auch immer noch Nutzungsrechte.
Der Vereinsheim steht ja auch direkt daneben, ne?
Ja. Das Vereinsheim ist ja auch. Also ja, genau.
Die ich recht annahme, dass also auch sowas wie Sporthalle auf dem Bunker im Falle einer Drittliga-Zugehörigkeit ganz anders aussehe.
Ich glaube, eine mögliche Sporthalle auf dem Bunker ist nicht von der Liga abhängig. Also da spielen andere Fragen eine Rolle mit irgendwie Fragen mit, wollen wir das, bringt uns das was für einen Verein? Ist das Schäden für den Stadtteil, Schaden für den Stadtteil irgendwie? Ist das sinnvoll irgendwie? Ist das finanzierbar? Das ist ja auch, eine Halle ist teuer. Das kostet unglaublich viel Geld in den Betriebskosten halt. Und das sind eher Fragen, die da eine Rolle spielen. Und das ist jetzt erstmal nicht abhängig von der Liga-Zugehörigkeit.
Weil dann ja auch sehr stark breiten Sportfunktionen des FC St. Pauli dadurch, also es geht ja dann richtig in die Abteilung rein. Ne? Das wäre auch eine Frage von mir, die weiß nicht, ob Mike die jetzt so oder ähnlich auch im Blog hat. Wenn man dann für eine so finanziell prekäre Geschichte wie eine Profifußballmannschaft als Aufsichtsrat mitverantwortlich ist, wie schafft man das, dann auch noch die Belange der Abteilung im Blick zu behalten. Habt ihr da irgendwie so eine Art Zeitschlüssel oder bestimmte feste Termine?
Nee, aber wir haben im Aufsichtsrat uns ein bisschen, also auch wenn wir alle Entscheidungen gemeinsam treffen, haben wir uns in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt. Das heißt, Roger, Gerrit und ich sind zum Beispiel für die Abteilung im Verein verantwortlich. Das heißt, wir halten da den Kontakt. Das bedeutet zum Beispiel auch, Roger und ich sind zum Beispiel eigentlich immer alle 4 Wochen bei der Delegiertenversammlung der sporttreibenden Abteilung dabei. Und einfach nur, um auch mitzukriegen, was beschäftigt die gerade. Sprechen mit dem Amateurvorstand, sind im Austausch mit dem AFM, Abteilungsleitung und so. Dass wir da halt auch wissen und berichten das dann wieder sozusagen in den Aufsichtsrat zurück, damit alle wissen, was da gerade Stand ist. Und natürlich ist es eine große Aufgabe und auch gerade dieses Abteilungsthema ist eins, was den Verein gerade sehr bewegt, weil wir momentan das Problem haben, also wir haben Amateurvorstand, aber es gibt momentan auch keine hauptamtliche Stelle, die sich eigentlich um die Belange der Sporttreiberabteilung kümmert. Wir haben über 19 Stück mittlerweile, irre gewachsen in den letzten Jahren auch, kann auch fast kein anderer Hamburger Verein von sich reden, also die haben eher Mitgliederschwund irgendwie, außer vielleicht Sportspaß. Das heißt, da muss auch sehen. Und jetzt wird es mir auch spannend, genau diese Geschichte mit den Plätzen und so. Es hilft halt nichts, wenn wir als Verein, auch selbst wenn wir FC St. Pauli sind, bei der Stadt ankommen, sagen, ich brauche eine Halle und ich brauche einen Platz. Und sagen sie, ja, warum denn? Und das heißt, wir versuchen auch gerade, es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Hallen und Plätze beschäftigt, versuchen jetzt gerade bei den Abteilungen abzufragen, was ist denn wirklich gerade der akute Bedarf? Warum ist das so? Und wie seht ihr euch in 5 Jahren? Also wo wollt ihr euch gerne hinentwickeln? Um überhaupt mal zu der Stadt hinzugehen, zu sagen, hey, wir haben diese Situation und die Abteilung, die sind gerade sozusagen, haben viel zu viele Leute in der Sporthalle und die müssten wir eigentlich trennen. Oder hier haben wir ein Riesenpotenzial für Jugendsport, weil wir gerne Jugendlichen ermöglichen, mit einem Tischtennis zu spielen. Können wir aber gerade nicht, weil oder sowas, dass du überhaupt mal Zahlen in der Hand hast, weil wenn du einfach nur hingehst und sagst, ja du, die Handballer haben zu wenig Platz, sagen die, ja schön, glaube ich nicht. Es gibt so viele leerstehende Hallen. Und das ist nämlich auch ein Problem in Hamburg. Die Hallenzeiten werden vergeben. Es kommt aber, ich habe, glaube ich, einmal erlebt, dass jemand im Bezirk Mitte in der Halle stand und sagte, ah gut, ihr trainiert hier. Hallenzeiten werden von den Vereinen nicht mehr freigegeben, auch wenn sie nicht gebraucht werden gerade. Weil wie sie wissen, wie schwierig es ist, an neue Hallenzeiten zu kommen. Das heißt, es wird alles immer behalten. Alles, was du kriegen kannst, behältst du erstmal. Und sagst nicht beim Bezirksamt, du, die Hallenzeiten brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Vielleicht in einem Jahr, sondern du behältst sie einfach erstmal. Das heißt, das Hallenteam ist zum Beispiel teilweise durch die Stadt gefahren und hat geguckt, welche Zeiten vielleicht nicht genutzt werden. Solche Geschichten.
Ja, vielleicht nochmal eine Sache, die so ein bisschen Bezug nimmt auf das Autohaus Thomsen. Wir haben immer noch einen Separé-Besitzer hier im Stadion, der da heißt Susis Showbar. Ja. Die geneigten Übersteigerleser erinnern sich an das Cover im Dezember 2010. Da gab es den Vorfall mit dem Stangentanz, der dann auch dementsprechend in den Medien breitgetreten wurde. Und es wurde auf der folgenden JV beschlossen, und ich zitiere, der Verein möge beschließen oder möge Wege finden, jegliche Darbietungen nicht oder nur spärlich bekleideter Frauen und Männer in Räumlichkeiten des Millerntor-Stadions per sofort zu untersagen. Dies gilt insbesondere auch für Mieter von Separés oder Sälen. Und dann halt im Weiteren wurde dann eben formuliert, dass sonst auch außerordentlich gekündigt wird. Nun haben wir eben 7 Jahre später und es sind immer, oder diese Showbar hat immer noch dieses Separé und es tauchen halt von Zeit zu Zeit immer noch Fotos auf, wo zumindest Damen leicht bekleidet sind, sage ich jetzt mal so. Hat der Verein dieses Thema noch auf dem Zettel? Ist das eine Sache, wo der Aufsichtsrat überhaupt sagt, das ist etwas, wo wir uns auch mit beschäftigen?
Ich habe nicht mehr ganz in Erinnerung, ob dieser Jahreshaupt der Mitgliederversammlungsbeschluss durchging, ob der so abgestimmt wurde oder ob der angepasst abgestimmt wurde oder ob es den Kompromiss später gab. Weil es gab irgendwie, ich weiß mich nicht, ob es beim Fankongress war oder bei der Mitgliederversammlung angepasst wurde, diesen Beschluss sozusagen, dass während der Spiele nicht getanzt wird, irgendwie, dass die Stange weg vom Fenster kommt und so weiter. Das wiederum allerdings ist irgendwie auch nirgendwo schriftlich dokumentiert anscheinend. Wie bei vielen Dingen in diesem Verein, wo wir feststellen mussten, es gab irgendwelche Absprachen oder irgendwelche Geschichten und es hat niemand irgendwo festgehalten. Mein Stand ist gerade bei Susi Schoba, dass da halt während der Spiele nicht getanzt wird, nicht mehr nackt getanzt wird. Irgendwie, ich weiß nicht, ob da überhaupt getanzt wird. Das weiß ich einfach nicht, kann ich nicht sagen. Ich war da noch nie drin. Und
bei uns auch keine Ahnung.
Nein, auch ich war dann
deshalb kann ich da so nichts zu sagen.
Da ist dann spontan, also. Niemand drin.
Okay. Aber ich glaube, an der grundsätzlichen Haltung zu diesem Entschluss, so es ihn jetzt gab oder leicht abgewandelt auch, hat sich ja nichts verändert. Das heißt, es müsste dann eben jemanden geben, der da das Gegenteil belegt, um dann entsprechend tätig zu werden. Grundsätzlich ist es so, Separés haben eine gewisse Laufzeit, nur ein Jahr oder zwei Jahre, und dann kann man die halt verlängern oder eben nicht verlängern oder kündigen oder nicht kündigen. Und das müsste man halt gegebenenfalls tun. Okay. Ich habe noch einen kleinen Fragenkomplex, und den würde ich jetzt versuchen, kurz zu halten in Anbetracht der Zeit, zu generell Arbeitsverträgen im Verein. Und zwar grundsätzlich bezieht das jetzt nicht auf Spieler oder Trainerstab, sondern wirklich die Mitarbeiter, von denen du eben mit 400 Jahren eine Zahl grob sagtest. Gibt es da sowas wie einen Haustarifvertrag? Wird da jeder selbst ausverhandelt? Wie, oder läuft das überhaupt über einen Tisch?
Grundsätzlich laufen oder müssen alle Verträge, die eine bestimmte Laufzeit haben, beziehungsweise über 40.000 Euro im Jahr liegen, über unseren Tisch gehen. Das bedeutet, dass wir halt kleinen Trainerverträge aus Jugendbereich oder so, die landen nicht bei uns jetzt unbedingt. Wir kriegen aber auch teilweise Verträge, die unter 40.000 sind, einfach zur Kenntnis. So. Es gibt keinen Haustarifvertrag oder Tarifvertrag. Was jetzt auch in den letzten zwei Jahren angefangen wurde, ist halt, dass versucht wurde, die Verträge zu vereinheitlichen. Dass halt eine klare Struktur herrscht, irgendwie wer verdient eigentlich was und warum. Und dass auch geguckt würde, dass es zum Beispiel auch bei der Liga-Zugehörigkeit, ähnlich wie bei Fußballern irgendwie, eine Abstufung gibt, einfach auch um zu verhindern, weil du hast das Problem, wenn du halt nur hochdotierte Verträge hast, die du aus der ersten Liga geschlossen hast, in die zweite Liga mitnimmst und da schon eigentlich zu hast und dann in die dritte Liga abstellst, hast du immer das Problem sozusagen, dass du irgendwie kürzen musst. So. Und gerade um sowas Rechnung zu tragen und sowas nicht zu haben, kann man halt versuchen, diese Verträge halt anzuleihen. Das betrifft natürlich jetzt erstmal vor allem neue Verträge.
Das heißt aber, ich als Mitarbeiterin im Fanshop zum Beispiel oder Mitarbeiter im Kartencenter, wie auch immer, könnte dann gegebenenfalls in der Zukunft als Erstligist auch mehr Geld verdienen als Drittligist.
Ja. Okay. Das ist bei neuen Verträgen auch zum Teil schon berücksichtigt.
Okay.
Aber das gibt es auch durch dieses Balance Scorecard, die es hier gibt, doch eh so ein bisschen, oder? Oder das sind dann nur so Einmalzahlungen, ne?
Ja, das ist ein eher variabler Gehaltsanteil teilweise, der aber auch unterschiedlich macht. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Angleichung jetzt gerade.
Ich weiß von Christoph Kröger, dass er ja diese ISO-Zertifizierung irgendwann mal angestoßen hat. Gibt es so eine Art, und ich weiß gar nicht, ob das in dieselbe Richtung geht, aber Corporate Social Responsibility, ist das auch bei sowas irgendwie mit dabei? Haben wir da als Verein so ein Konzept dafür? Gibt es sowas?
Bei dieser ISO-Zertifizierung ging es ja, glaube ich, um die Qualitäts-
Arbeitsweisen,
so, Arbeitsweisen, genau. Bei diesem anderen
Corporate Social Responsibility, kurz CSR, glaube ich.
Genau. Da geht es ja eher, wie stellt sich das Unternehmen auf? Und da ist ja gerade, oder da gibt es schon den ersten Konzeptentwurf, weil es ja genau darum geht, irgendwie, wenn wir als Verein bestimmte Werte vertreten, was heißt denn das in allen Bereichen irgendwie? Da geht es ja nicht nur um die Fragen irgendwie mit Antidiskriminierung, sondern es geht ja um Inklusion, es geht um Ökologie, es geht um Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Und natürlich ist es auch nicht so irgendwie, dass du mit dem Finger schnippen kannst und alle Bereiche änderst, weil du musst halt, das fängt an sozusagen mit Mitarbeiter, was für Zukunftschancen haben die, was muten wir eigentlich dem Stadtteil zu, wenn hier alle zwei Wochen 30.000 Leute reinkommen, Ökomobilität, alles Mögliche, also dass du darüber nachdenkst, irgendwie, was für Fleisch oder was für Essen verkauft man im Stadion und so weiter und so fort, hast du Plastikflaschen oder Glasflaschen und auf der Geschäftsstelle und so. Also da spielen unglaublich viele Themen eine Rolle und da wurden jetzt so die ersten Schritte gemacht und festgelegt sozusagen, was man in den verschiedenen Bereichen machen will. Und das ist halt auch ein schönes Beispiel, also da hatten wir letzte Saison einfach auch viel mehr Zeit für, uns mit solchen Themen zu beschäftigen, als es diese Saison. Das geht weiter voran. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Themen, die gestoppt sind, weil die einfach wichtig sind. Aber es verlangsamt sich natürlich einfach.
Ist es eigentlich was Besonderes, als Frau im Aufsichtsrat zu sein? Also einmal bist du von den jetzt 7, ne? 7 Aufsichtsratmitgliedern hier die einzige Frau. Und in deutschen Fußballvereinen weiß ich es nicht. Auf jeden Fall eine der wenigen, würde ich mal behaupten. Also in den ersten beiden Ligen. Also wenn ich was über Aufsichtsräte und Frauen lese, geht es immer um Wirtschaftsunternehmen und dieser Quote, dass jetzt die, weiß ich nicht mehr, die DAX-Unternehmen so und so viel Prozent Frauen in den Aufsichtsraten haben müssen. Aber davon, darauf zieht die Frage nicht hinab. Aber du bist dann ja schon, also was dein Geschlecht angeht, auf jeden Fall eine Exotin in diesem Bereich.
Definitiv. Also ich glaube, es gibt sogar in einigen Aufsichts- oder Verwaltungsräten auch noch Frauen, die da drin sitzen. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, wenn ich richtig informiert bin. Es wurde aber, als ich gewählt wurde, ja auch sehr, sehr hoch gekocht. Und ich hoffe auch, dass es ich nicht gewählt wurde, sozusagen, um diese Quote zu erfüllen. Alles, was ich bisher in dieser Fußball, also Fußball ist ein männlich dominierter Bereich, das ist in den Vorständen so und das ist auch in den meisten Fanszenen so. Das heißt, in den, auch in der bundesweiten Fanarbeit hatte ich öfter die Situation, dass ich als einzige Frau auf bundesweiten Meetings war. Da sitzen da 20 verschiedene Vereine und ich war die einzige Frau, vielleicht ganz klischeehaft, und das ist wirklich vorgekommen, waren da noch Frauen im Raum anwesend, die das Essen gemacht haben. Und solche Geschichten. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Also es gibt auch viel mehr Fußballfanszenen, die auch Frauen haben, denen sie auch was zutrauen und die auch sozusagen da wirklich mitarbeiten und wirklich Dinge bewegen. Aber das war eine Zeit lang, deshalb, ich habe nie darüber nachgedacht und war auch irgendwann, weil, also seit ich im Aufsichtsrat bin, fragen mich das halt total viele und dieses Thema kommt immer wieder hoch, wo ich dann halt irgendwann auch mal gemerkt habe, ich war eingeladen bei Fußball und Liebe zu einer Podiumsdiskussion, wo es im Bereich Frauen und Fußball ging, und es war total super, weil ein Mädel meinte, sie meinte, Sandra hat das gemacht, und danach dachte ich, cool, ich kann das auch, wo ich dann erst geschnallt habe, okay, ich habe anscheinend auch eine Art Vorbildfunktion irgendwie, weil ich sonst immer das ziemlich schnell abgewiegelt habe und gesagt habe, ist ja völlig egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Es ist das, was ich kann oder was ich machen kann irgendwie, was mich ausmacht, wo ich jetzt ein bisschen stärker darauf achte, dass ich solche Sachen oder auch Interviewanfragen, die in die Richtung kommen, nicht sofort abbiege, weil es mich total genervt hat, darauf reduziert zu werden irgendwie, weil es halt, ne, mir ist viel wichtiger, weil Inhalt zu geben, wo ich dann jetzt aber verstanden habe, okay, vielleicht ist es aber wichtig für zukünftige Generationen, dass wir halt mehr Frauen dazu bewegen, sich dazu zu trauen. Weil was ich auch im Zuge der Wahl gemerkt habe oder auch in der Zeit davor, und ich auch immer wieder sage, ich glaube noch nicht mal, dass es weniger Frauen gibt, die qualifiziert sind für diesen Job, aber Frauen denken anscheinend anders oder denken halt, also ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob ich kandidieren soll. Es gibt aber genug Männer, die einfach kandidieren, obwohl sie nicht qualifiziert sind. So. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, warum dieser Unterschied da ist. Dazu muss man wahrscheinlich eher was Richtung Sozialwissenschaften mal studiert haben, aber es scheint auf jeden Fall da zu sein. Und wenn das dazu führt, dass ich darüber rede und alles, dass mehr Frauen vielleicht beim nächsten Mal kandidieren, wäre es total super. Weil ich glaube, es gibt genauso, mindestens genauso viel qualifizierte Frauen wie Männer.
Aber das ist ja auch im FC St. Pauli in der Fanszene so, dass sich schon mehr Männer auch engagieren. Also natürlich ist es auch noch männlich dominiert. Also wenn ich auf die Gegengrade oder auf die Südkurve gucke, ist das Verhältnis das nicht 50-50, sondern es ist schon männlich. Und auch in Runden, die wir jetzt im Verein mit Fans haben, hier ist ja auch ein gutes Beispiel, genau.
Ja, stimmt, das war schon.
Ist natürlich, sind Frauen deutlich unterrepräsentiert.
Und du hast auch viele Frauen, die mitarbeiten oder auch, aber oftmals echt in der zweiten Reihe. Also die auch teilweise sagen, wollen sie gar nicht in diesen Vordergrund. Ich habe keine Ahnung, wodurch das ausgelöst wird, dass man sagt, ja, will man oder will man nicht. Aber es ist auch, also auch bei St. Pauli ist das deutlich spürbar. Ja. Auch wenn der Frauenanteil irgendwie höher ist als bei anderen Vereinen.
Ja, immerhin hattest du mit Tatjana schon mal jemanden im Aufsichtsrat. Du hast mit Dani jemanden, die auch in exponierter Rolle ist, aber es ist halt immer noch die Ausnahme. Interviewanfragen hast du eben als Stichwort gegeben. Wenn ich das richtig gesehen habe, war kurz nach der Wahl mal ein Interview in der Taz mit dir. Und jetzt vor kurzem ausgerechnet in der Mopo. Warum?
Ich habe also ganz kurz nach der Wahl, ich habe meine Aufsichtsratkollegen gefragt und meinte, ich finde es ja gut, wenn sich der Aufsichtsrat nicht so oft äußert. Meine Kollegen damals sagten, naja, jetzt nach der Wahl sollten wir das vielleicht doch tun. Und da gab es damals einen Rundumschlag mit allen, okay, also allen Zeitungen, nicht nur Taz. Die Mopo-Anfrage kam jetzt und ich wurde halt vom Verein gebeten, das zu machen, um halt nochmal zu unterstreichen, weil wir, also der Aufsichtsrat hat meiner Meinung nach in der Presse eigentlich so gut wie gar nicht stattzufinden. Und ich habe auch immer gesagt, ich mache gerne mal Interviews und ich mache auch mal gerne Geschichten, wenn es wirklich ein Thema ist, was man greifen kann, was sinnvoll ist. Also zum Beispiel ein Thema, es gibt jetzt eine Anfrage, eine neue, wegen Frauen in Führungspositionen in der Bundesliga. Ich sage, okay, das kann ich mir vorstellen, das ist jetzt sehr speziell, aber das kann ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich finde ich irgendwie, wir haben eine operative Geschäftsführer, sportliche Leitung, Trainer, Präsidium, die können sich äußern, aber es muss nicht jeder mitreden. Jedenfalls nicht in der Presse. Und da ging es halt auch darum, genau dieses Thema, weil das für viele einfach so unverständlich ist, dass wir halt so ruhig sind und dass wir halt gesagt haben, wir gehen genau diesen Weg, den wir gehen gerade. Wurde halt gesagt, es wäre halt gut, wenn sich jetzt in dieser Phase auch nochmal jemand aus dem Aufsichtsrat äußert, um nochmal zu unterstreichen, dass es nicht so ist, dass der Aufsichtsrat einfach nur so rumsitzt und das Ganze nicht mit begleitet und nichts tut und keine Ahnung hat, sondern auch nochmal, um zu begleiten, halt, dass wir genau uns sicher sind bei dieser Entscheidung und dass wir halt diesen Weg, den wir eingeschlagen sind, auch einfach sicher sind.
Mit der sensationellen Überschrift dann übrigens St. Paulis Schattenfrau bricht ihr Schweigen. Da ja, musste ich dann schon ziemlich schmunzeln, weil das klang da ja irgendwie auch so ein bisschen, also wie man ja im Verein sofort mitkriegt, bist du ja auf diversen Ebenen sehr aktiv und nicht nur hier beim Millerton halt eben ja sehr artikuliert. Deswegen finde ich die, sagen wir mal, die Vorstellung, was für die Mopo Schweigen und was Kommunikation darstellt, sehr interessant.
Es fehlt eigentlich nur Breaking und exklusiv.
Nein, ich meine gerade ja, Mopo exklusiv, Doppelpunkt, Schattenvorschuss.
Ja, St. Pauli Schatten.
Ja. Ich habe auch vorher nochmal nachgeguckt, weil ich eigentlich, wie gesagt, mich ja schon sehr intensiv auf die Sendung vorbereitet habe, um dann von Mike den Zettel zu kriegen, was er alles fragen möchte, um meine Vorbereitung wegzuschmeißen. Ich habe sogar den Artikel ausgeschnitten und habe ihn heute
eingerahmt an die Wand gehängt.
Nein, auch Bäume.
Nein, voller, ja, den hat mein Kollege gekauft, ich kaufe es. Ich habe auch direkt zwei gepflanzt. Nein, ich habe den voller Wut weggeschmissen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet und zwar alles für die Katz, aber den Artikel, den hatte ich wirklich ausgeschnitten.
Eine Frage, die sich natürlich anbietet und die Michael Hein, der sonst die Vor- und Nach-dem-Spielgespräche ja unter anderem auch macht, gefragt hat, und die hast du bestimmt auch schon mal so gehört. Wie hat sich denn der Verein für dich entzaubert durch diese neue Rolle? Oder hat er sich entzaubert?
Als ich mich intensiv damit beschäftigt habe, ob ich das mache oder nicht, hatte ich ein längeres Gespräch mit Christoph Kröger, meinem Vorgänger. Und er sagte damals, sein erster Satz war, als wir zusammen saßen, Sandra, ich möchte wirklich gern, dass du es machst, aber ich muss dir trotzdem eins sagen, Fußball wird dir weniger Spaß machen, waren seine Worte. Und ich habe durch die Arbeit natürlich, also auch bundesweite Fanarbeit und dass ich mich viel mit dem Verband beschäftigt habe oder überhaupt wie halt, also um halt Missstände oder um zu verstehen, warum Spieltermine so gelegt werden, wie sie sind, warum Dinge passieren, muss man sich einfach mit diesen Strukturen sehr intensiv auseinandersetzen. Das heißt, ich habe schon relativ viel mitgekriegt und viel auch Internes mitgekriegt, was so passiert und warum solche Sachen passieren irgendwie. Und natürlich ist es jetzt auch so, dass man noch mehr intern mitkriegt und da sind es eigentlich weniger Sachen im Verein, sondern mehr irgendwie auf Verbandsebene oder zwischen den Vereinen sozusagen. Man sagt, warum ist das eigentlich so? Und da merke ich schon irgendwie, dass teilweise auch Grenzen erreicht sind. Also es ist immer natürlich dieses Thema mit, wir möchten ja gerne im Vorfeld Fußball spielen. Wir haben Bock drauf, wir wollen auch Fußball spielen. Natürlich fragt man sich zwischendurch mal, ist es das wert oder so, aber wir müssen uns doch alle eingestehen, eigentlich wollen wir auch Profifußball spielen, wir wollen nicht am Grandplatz stehen. Und es gibt ja auch, also wir haben Bock drauf, mit 30.000 Leuten im Stadion zu stehen, das Team anzufeuern und vielleicht in letzter Minute mal zu gewinnen und nicht zu verlieren irgendwie. Und natürlich hat es auch was Charmantes, wenn alles kleiner ist und wenn alles kleiner wäre oder so. Aber da kommen auch wieder Sachen rein. Wir haben Stadion, wir haben sporttreibende Abteilung, wir haben Mitarbeiter irgendwie, für die wir auch eine gewisse Verantwortung haben. Und was halt nicht funktioniert und wozu das Rad einfach viel zu weit ist, ist halt dazu Leute zu sagen, ich nehme die Millionen aus dem TV-Vertrag, aber ich nehme halt das, das und das nicht so. Ne? Das heißt, letztendlich ist die DFL ein Zusammenschluss von 36 Vereinen. Und die Vereine bestimmen letztendlich, was passiert und was mit dieser Liga passiert. Und davon haben wir eine von 36 Stimmen. Und wenn man mitspielen will, akzeptiert man das und versucht, Dinge zu ändern oder Dinge anzustoßen, Prozesse anzustoßen, dass sie anders werden. Aber was halt nicht funktioniert, ist halt, ich will das ganze Geld. Das war ja auch immer dieses Thema von den Motorspielen, wo ja jahrelang immer die Vereine gesagt haben, alle Vereine, es ging jetzt noch nicht mal um St. Pauli irgendwie, dass ich mir, ja, wir wollen das ja gar nicht. Aber die haben extra Geld gekriegt von den Motorspielen. Das heißt, irgendwie bei den Sitzungen war immer so, ja, ich... lieber doch noch ein Motorspiel, ne, obendrauf. So. Und das ist halt immer dieser Zwiespalt, was man will und wie weit man gehen will.
Hat sich der Spieltag für dich verändert? Sowohl heim als auch auswärts? Weil du fährst ja immer noch sehr regelmäßig auswärts mit?
Ja. Ich habe festgestellt, ich war einmal in dieser Saison, glaube ich, auswärts auf der Tribüne, was darauf prompt am nächsten Tag in der Zeitung stand, dass ich da war, wo ich auch so dachte, okay. Sonst eigentlich nicht. Also klar, bei Spieltagen, ich stehe ja weiterhin im Block 1.
Du bist sonst nicht auswärts gefahren, sondern bist sonst immer im Auswärtsblock.
Ja, genau, im Stehplatzblock. Und ich bin hier, also hier zu Hause hat sich schon ein bisschen der Ablauf verändert, weil es halt so ist, dass ich, dadurch, dass ich im Block 1 stehe, ich gehe nach dem Spiel ganz oft noch rüber auf die Haupttribüne, um kurz mich mit meinen Kollegen auszutauschen oder ähnliche Absprachen zu treffen oder so. Das mache ich noch relativ häufig eigentlich. Sonst allgemein vom Auswärtsfahren, ich fahre privat, also immer noch im gleichen Freundeskreis, mit verschiedensten Konstellationen, Bus, Bahn, Sonderzug. Und was halt schön ist, dass es, ob das ein Block 1 ist oder auch ein Auswärtsblock ist, ich bin da Sandra. Also es ist nicht so, dass so, natürlich kommen auch mal Fragen mit, hier, wie sieht's denn aus und bla und so, ne? Was auch total okay ist, was mir auch nicht stört. Aber es bei den meisten Leuten, also das Verhalten von den meisten Leuten mir gegenüber hat sich null verändert. Das finde ich halt so schön und ich kann auch wirklich im Auswärtsblock gerade mal auch einfach abschalten. Zumindest für 90 Minuten.
So soll das sein. Ich hätte noch zwei sportliche Themen. Wenn von euch noch was zum Aufsichtsrat an sich? Oder habt ihr eure imaginäre Liste abgehakt? Johnny insbesondere.
Das imaginär nehme ich jetzt übel.
Johnny hat die ja digital vielleicht doch noch.
Ich äußere mich nicht dazu.
Okay, dann sportlich. Die Frage vom Twitter-User Knickwurf. Wie soll der Klassenerhalt für die zweite Handballdame noch gelingen?
Oh, das funktioniert genauso gut. Also, alle bewahren die Ruhe. Der Fanclub, die achte Dame. Die zweite Dame, alle Spieler. Und wir gewinnen natürlich Samstag in Esingen. 13.45 Uhr, wer Langeweile hat.
Steht im Übersteigerkalender.
Selbstverständlich.
Esingen. Ich habe keine Ahnung.
Hinter Pinneberg. Letzte Woche Sonntag hatten wir nach dem Stuttgart-Spiel ein Nachholspiel um 20 Uhr in Morege. Das ist noch weiter weg.
Oh, schön. Handball ist tatsächlich auch direkt der erste Google-Treffer. Wenn du eingibst. Ja, da kommt bei mir direkt Esingen-Handball. Vorhin beim Altkanzler.
Ich glaube, die Woche danach gibt es auch wieder ein Heimspiel, Budapester Straße oder so. Vielleicht kann man sich das mal eher angucken.
Das ist Tornisch.
Ja, genau.
Das ist doch schon Schleswig-Holstein. Da brauche ich ein Visum, da kein.
Aber die Woche danach ist, glaube ich, ein Heimspiel.
Steht auch im Übersteigerkalender.
Steht alles im Übersteigerkalender.
Den Übersteigerkalender Handball kriegt nämlich Sandra. Gut, zweites Thema ist sportlich ein bisschen größer, nämlich, und ich freue mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf, du warst beim Afrika-Cup.
Ja.
Und ja auch nicht das erste Mal.
Beim Afrika-Cup war ich das erste Mal.
Ah, okay. Erzähl, wie war's?
Super spannend. Also, wir sind zwei Wochen durch Gabun gereist, haben uns insgesamt 5 Vorrundenspiele angeguckt, haben leider Marokko nicht gesehen, weil Oyem war der einzige Spielort, den wir ausgelassen haben, weil wir uns dachten, wir möchten auch ein bisschen Entspannung zwischendurch und haben uns lieber für eine Zeit im Regenwald mit Elefanten und Nilpferden entschieden. Und dadurch kam ich nicht in den Genuss, halt Aziz spielen zu sehen. Allerdings haben wir, als wir es im Fernsehen gesehen haben, natürlich allen Leuten da erzählt, dass dieser Spieler bei uns spielt, als er das Tor gemacht hat.
Ich bin oder die Chefin von dem.
So natürlich nicht. total spannend. Die haben 4 Spielstätten gehabt an 4 Orten. Die haben einen Großteil des Stadions dort wurde von chinesischen Investoren gebaut. Die haben ein Stadion, also sie haben eigentlich 2 Stadien in der Hauptstadt Libreville. Das eine Stadion, was in der Stadt liegt, wird schon länger gebaut, sollte zum letzten Afrika Cup, was sie noch zusammen ausgetragen haben, 2012 schon fertig sein, ist jetzt noch nicht fertig. Die anderen Stadien, also 3 der Stadien haben wir gesehen, sind alle weit außerhalb. Also es ist schwierig, da hin und weg zu kommen, weil es da, also es gibt halt kein, außerhalb von Libreville kein Bussystem oder sowas. Und in Pointe-Gentil gab es ein Bussystem, da wirst du hin und zurückgebracht irgendwie. Aber das war hin und wegkommen war immer schon ein Thema, weil also vor allem das Wegkommen, weil das einfach weit, weit weg war und erstmal ein Taxi kriegen oder ähnliches war schon schwierig. Die Stadien waren nicht voll, weder also beim Eröffnungsspiel nicht. Und die Tickets waren für unsere Verhältnisse unglaublich günstig. Das ist auch zwar, also Eröffnungsspiel war, glaube ich, die teuerste Karte 30 Euro, die günstigste 3 oder 4 Euro. Bei den anderen Vorrundenspielen war die günstigste Karte, glaube ich, knapp 1 Euro oder sowas. Die haben teilweise Karten verschenkt wohl, ganz viel auch, aber trotzdem waren die Stadien nicht voll. Teilweise die Gruppen, die da waren, war aber total faszinierend, weil da halt so richtige Stimmungsblöcke waren. Teilweise komplett erkennbar, also ob es halt so eine Gruppe Senegal angefeuert hat oder nicht. Dann waren aber wieder Gruppen da, wo wir uns teilweise gefragt haben, warum die da sind. Also es gab in den Vororten in den ersten Spielen immer 2 Spiele hintereinander, eins um 17 und eins um 20 Uhr. Gab auch nur ein Ticket dann für beide Spiele. Und die Gruppen waren die ganze Zeit da und haben die ganze Zeit Stimmung gemacht. Wo wir nicht genau wussten, die hatten auch keine Länderfarben oder so. Die haben da einfach Party gemacht.
Ich ganz faszinierend. Höre ja sehr gerne den Deutschlandfunk. Die haben jeden Abend eine 10-minütige Sportsendung. Und da ist halt unter anderem auch von der dortigen Korrespondentin berichtet worden. Und da ging es halt unter anderem auch darum, was für einen Stellenwert hat dieser Wettbewerb für das Land. Und sie hat es halt so dargestellt, ich denke, das wird auch so sein, dass der Machthaber dort das als ganz klares Marketinginstrument nutzt, um seine Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen und eigentlich dieses Land diesen Wettbewerb momentan gar nicht gebrauchen kann. Wie ist die Stimmung da generell in der Bevölkerung gewesen? Habt ihr das irgendwie mitbekommen?
Wenig, also was wir mitgekriegt haben, dass verhältnismäßig gefühlt wenig Leute dann in Stadien wirklich rein sind. Fußball lief aber überall. Also du hast den ganzen Tag, egal, von morgens um 10, alle, also die Spiele in der Wiederholung, die ganze Zeit gesehen, in jeder Kneipe, in jedem Land. Und die in Gabun arbeiten halt auch viele zum Beispiel aus dem Senegal oder aus Kamerun oder so. Das heißt, das hast du auch gemerkt, dass die Leute halt schon irgendwie Flaggen rausgehängt hatten und das war es, aber man hat es halt wirklich mehr von anderen Nationen gesehen als von Gabun selber. Und Gabun ist, glaube ich, also diese Staat, also Gabun hat Probleme bei der Stromversorgung zum Beispiel in Landesteilen. Die haben nicht überall Straßen, das heißt, die Logistik muss da unglaublich aufwendig gewesen sein. Und die hatten auch bei den Stadien halt riesige Generatoren, weil die halt das mit der normalen Stromversorgung gar nicht hätten abdecken können. So das ganze Flutlicht und alles, weil das da wird auch sehr früh dunkel, sehr am Äquator direkt.
Ich glaube, bei dem letzten Wettbewerb 2012 war dann auch was wirklich mal ausgefallen und so und das.
Das war ganz faszinierend. Ich habe auf dem Football Supporters Europe Kongress in Barcelona 2010, muss das glaube ich gewesen sein, habe ich jemanden aus Gabun kennengelernt. Der in der oder Medienchef vom Afrika Cup war oder der beim Verband arbeitet halt und habe den Kontakt dadurch auch aufgenommen und auch wegen Tickets gefragt und so ein paar andere Sachen irgendwie und der meinte auch im Dezember noch so, ja, das eine Stadion ist noch nicht ganz fertig und wir hoffen, wir kriegen es hin, hat dann auch alles geklappt irgendwie und hat auch letztendlich alles funktioniert, aber ist halt anders als eine Europameisterschaft, obwohl das halt auch für die Leute in den Ländern unglaublich wichtig ist und auch total, also sind super stolz drauf, beim AFCON mitzuspielen, also bei dem Cup. Das ist halt schon wichtig für die.
Wie fliegt man denn dahin eigentlich? So?
Nach Gabun gibt es aus Deutschland 2 Wege über Paris und über Istanbul.
Ihr habt den über Paris gewählt?
Nee, über Istanbul.
Mutig.
Sagen wir mal so, damals, als wir, also ja, es war damals gleich,
Städten
nee, damals war es gleich so teuer, als wir gebucht haben und kurz vorher war eine Maschine aus Paris abgestürzt über Mittelmeer und dann war es halt so ein, wir würfeln mal neben Istanbul, kurz danach ging eine Bombe da oder der Anschlag am Istanbuler Flughafen los und dachte, ach, egal.
Und sind da viele Hopper, also Europäer?
Wir haben es sind nicht wenig Europäer, unglaublich wenig. Wir haben aus Deutschland, ich würde behaupten, insgesamt 8 oder 10 Hopper getroffen.
Okay, also, aber hätte ich gedacht, es wären viel mehr.
Hätte ich auch gedacht, also. Aber das, ich fand es sehr angenehm halt.
Ich glaube aber auch, Gabun ist jetzt kein Staat, wo du so unbedingt.
Boah, den Länderpunkt braucht ihr aber wahrscheinlich noch der ein oder andere.
Das ist richtig. Aber es gab ja zum Beispiel auch deutsche Journalisten oder generell ausländische Journalisten, die nicht ins Land durften, wo das Visum verweigert wurde. Und also ich glaube, so ganz unproblematisch ist das Land halt auch nicht.
Lustig ist, dass viele Leute es auch mit Gambia verwechseln, wo ja gerade so ein bisschen eher Trouble war und ich dann gefragt wurde, auch mir, wurdet ihr nicht evakuiert? Nein, wir waren in Gabun, nicht in Gambia. So. Aber sonst wunderschönes Land und wenn man mal so 10 Meter, 15 Meter von so einem Elefant steht, der nicht irgendwie, der freilebend ist sozusagen, nicht im Zoo ist irgendwie, ist es schon beeindruckend. Also okay. Und auch super nette Leute kennengelernt. Auch Szenen gehabt irgendwie, als wir in Port Gentil im Motel waren, wo der Motelbesitzer sagte, ja und der hier, der hat auch mal für die Nationalmannschaft von Gabun gespielt und der spielt jetzt in Port Gentil und der würde ja auch gerne nach Deutschland wechseln, wo man natürlich was, wozu hat man Freunde, gleich Freunde neben sich hat, die sagen, Asker, Asker. Ja, das bringt der Job dann auch mit sich.
Super.
Können wir ja auch noch jetzt verpflichten, nach dem Deadline, oder?
Wenn er keinen Vertrag hat,
ja. Das hörte sich jetzt so an für mich.
Er sah nicht so beschäftigt. Also, wartet mal ab, Braunschweig.
Noch mal was. Ja, sehr schön. Das heißt, einen ähnlichen Wettbewerb in naher Zukunft sollte man besuchen, aus deiner Sicht.
Auf jeden Fall. Und spielerisch, also es kommt aber darauf an, wir haben halt Spiele gesehen, wie die von der Qualität her wahrscheinlich, also die nicht so spannend waren. Also es war dann eher mit Gabun gegen Guinea-Bissau irgendwie fußballerisch hätte da St. Pauli auf jeden Fall mithalten können.
Ja, du hast Gabun auch gesehen.
Ja.
War das denn ausverkauft?
Das war das Eröffnungsspiel. Das war
das, wo Aubameyang die große Chance gegeben hat? Oder hat er da ein Tor gemacht?
Und dann haben wir zum Beispiel, also das beste Spiel, was vom Fußballerischen her, was ich fand, war Ägypten gegen Ghana. Ägypten 1-0 gewonnen hat, aber
deswegen hat Ägypten ja später auch Marokko rausgeschossen.
Ja.
Aber Ägypten gegen Ghana hört sich jetzt auch.
Ich habe auch mal kurzzeitig platziert
bei. Bisschen besser an als Gabun gegen
Guinea.
Ohne.
Ich habe auch mal bei dem Kontakt zum Verband platziert, dass wir unseren Stürmer wieder brauchen. Der hat das ja auch geholfen.
Ja, sehr schön.
Ja, und jetzt ist er krank.
Ist er nicht mit euch zurück? Ja, sehr schön. Ich habe meinen mehrseitigen Katalog abgearbeitet und den von Johnny gleich mit.
Ich mache nie wieder nur Sinn.
Ja, hat noch jemand was? Ansonsten beschließen wir das Ganze mit, wir holen Sonntag 3 Punkte und alles wird besser.
Ja.
Klopferfolz, genau, ja. In diesem Sinne,
vielen Dank, Sandra. Ja, nicht, dann gibt es also das Dach immer wieder vor.
Danke, Sandra.
Ja, vielen Dank.
Und euch dann einen schönen Tag. Wir sind in 3 Wochen wieder da mit Rainer Wulff. Bis denn. Tschüss.
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 When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky with a sweet silver song of walk on through the wind. Frost and bloom. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone.
Lied. Komm.
Amen.